Der Zufall spielt Tarzan eine geheimnisvolle Karte in die Hand. Was hat diese Karte zu bedeuten? Ist sie der Grund dafür, dass eine Bande rücksichtsloser Rocker Jagd auf Tarzan, Kalklöschen und Gabi macht? Die TKKG-Bande will nur eine vergnügliche Flussfahrt unternehmen, doch es wird eine Reise in tödliche Gefahren. Die rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
Dancing with tears in my eyes. La 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 la. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die rasende Hängematte. Heute mit euren beiden Hosts, Benno Witter und Gertrude Hintertür. Ein kleiner Spaß gleich vornherein. Ja, mit einer TKKG-Besprechung heute, wo ich ein bisschen die Befürchtung habe, die wird es in sich haben. Also ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös mit der Aufgabe, die da vor mir liegt. Aber ich bin ja nicht alleine. Ich habe Unterstützung. Nämlich, ich halte weiterhin die Fahne hoch, was die weibliche Beteiligung angeht. Ich habe heute einen weiblichen Gast, der mir schon, glaube ich, seit 3 Jahren in den Ohren liegt mit dieser Folge. Das kann man nicht anders sagen. Eine langjährige, treue Hollywood-Schaukel-Zuhörerin, die immer wieder zwischendurch gesagt hat, wann macht ihr diese Folge? Und deswegen präsentiere ich sie nicht nur, sondern ich heiße sie herzlich willkommen, Dr. Astrid Schmidt. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin und dass wir endlich über diese Folge sprechen werden.
Also es ist ja wirklich schon ewig im Gespräch, diese Folge zu machen. Du hast dich auch schon damals als Podcast Teilnehmerin und als Gesprächspartnerin angeboten, ne? Und das ist wirklich schon ewig in der Mache und jetzt sind wir an einem Punkt, ich kann dich leider podcastmäßig nicht mehr entjungfern. Da waren die Jungs vom Audio Adlernest jetzt schneller, gleich dazu mehr. Aber um Klößchen zu zitieren, zur Not tut es auch ein Konkurrenzprodukt. Ja, ich glaube, es ist am besten, du erzählst ein bisschen über dich selber, das geht immer schneller. Genau, und auch der kleine Seitenhieb gegen Audio Adlernest, denn da warst du ja zu kurzem zu Gast. Aber erzähl einfach ein bisschen über dich.
Okay, also du hast ja schon gesagt, ich bin Astrid, bin eine langjährige, treue Hörerin von euch, bin selber Jahrgang 79, deshalb auch mit TKKG und den 3 Fragezeichen und natürlich auch 5 Freunden und so weiter als Hörspielkind, Kassettenkind damals noch aufgewachsen. Als wir ist wirklich 3 Jahre her, das war noch Corona-Zeit, als wir das erste Mal miteinander irgendwie Kontakt hatten, habe ich sofort gesagt, das ist meine Lieblingsfolge, wann besprecht ihr die denn mal? Und nichtsdestotrotz habe ich dir ja immer weiter damit in den Ohren gehangen, wie du gerade schon gesagt hast, weil ich tatsächlich von allen TKKG-Folgen diese am liebsten mag. Warum, darüber werden wir jetzt sicherlich auch sprechen. Nachdem ja die Hängematte eine Pause eingelegt hat, sozusagen die Hollywood-Schaukel. Natürlich habe ich dann angefangen, so wie viele andere, würde ich sagen, Audio Adlernest zu hören, die ja in diese Lücke so ein bisschen erstmal reingegangen sind. Und weil die so ein Quiz angeboten haben und ich dachte auch, das könnte ja mal spannend sein, habe ich mich da beworben, bin auch in der 2. Runde mit dabei gewesen, habe gegen meinen Widersacher Tibor gewonnen, bin deshalb jetzt 1 Runde weiter. Freue ich mich auch drauf, ist einfach lustig. Aber dass wir beide hier heute diese Folge besprechen werden, finde ich richtig super. Bin auch schon aufgeregt aus verschiedenen Gründen und bin sehr gespannt, was wir hier so zu Wege bringen werden.
Ich glaube, du bist nicht die Einzige, die diese Folge super findet. Da gibt es auch unzählige andere, aber es gibt auch, glaube ich, nicht genauso viele, aber ein paar, die diese Folge nicht so gut finden. Und darauf werden wir heute wahrscheinlich auch eingehen. Gut, aber wir wollen das jetzt auch nicht so hochjatzen, wie man so sagt, ne? Es gibt viel zu sagen, deswegen sollten wir uns vielleicht gar nicht so lange aufhalten mit Vorgeplänkel. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Folgenbesprechung sowieso ergeben. Wir haben ja zumindest eine von diesen verbotenen Giftschrankfolgen, die haben wir ja gemacht. Ja, ne?
Der letzte Schuss hier mit dem, habt ihr gemacht. Ne?
Der letzte Schuss, genau. Die haben wir gemacht. Ne? Und da sind andere Sachen, über die man so stolpern kann und alles. Und fangen wir doch einfach an. Du hast sehr viel beigetragen heute. Du hast sowohl das Buch gelesen und dazu fleißig Notizen gemacht.
Ja.
Ich selber habe mich natürlich auch hingesetzt, habe das Buch jetzt nochmal gelesen. Ich bin bis Seite 142 gekommen. Ich sag mal, ich habe die wichtigsten Sachen habe ich alle gelesen. Aber das ist eigentlich auch so eine Folge, bei der man mitspielen kann. Kann man eigentlich fast schon sagen, ne?
Ja, absolut. Und ich habe ja das ganze Buch gelesen. Und insofern kann ich dann an den Stellen wahrscheinlich aushelfen.
Du hast ja eigentlich fast das ganze Buch auseinandergenommen.
Ja. Ja,
hat das vielleicht was mit deinem Beruf zu tun?
Könnte sein. Ich bin tatsächlich promovierte Linguistin. Und habe lange an einem germanistischen Institut gearbeitet und gelehrt, bilde mittlerweile Lehrkräfte im universitären Kontext aus. Und natürlich, haben wir ja eben auch schon kurz darüber gesprochen, habe ich das so angefertigt, wie ich es von meinen Studierenden auch erwarten würde, wenn ich sage, beschäftigt euch bitte mal inhaltlich mit diesem Buch. Werk würde ich jetzt nicht dazu sagen, deshalb Buch. Und so bin ich das auch angegangen und bin mal gespannt, ob es nicht zu viel ist. Also währenddessen habe ich schon gedacht, also wenn man jeden einzelnen, jede Podcast-Folge so vorbereitet, dann hat man wirklich eine Menge zu tun. Ich würde auch intuitiv denken, wir werden sicherlich nicht mit wenig Zeit auskommen.
Gut, deswegen gleich die allgemeinen Fakten. Wir besprechen heute Der Schatz in der Drachenhöhle. Das ist TKKG-Buch Nummer 19, Autor Stefan Wolf, veröffentlicht im Jahr 1982. Das Hörspiel trägt auch die Nummer 19, auch veröffentlicht im Jahr 1982, mit einer Länge von ca. 42 Minuten. Das Hörspiel ist nicht mehr im Handel erhältlich. Da gibt es Gründe, die ihr bestimmt auch alle wisst. Ich habe im Vorfeld nochmal beide Versionen gehört, sowohl die alte mit Carsten Bohnen-Stücken als auch die Neufassung. Und kann da jetzt gleich schon mal vorweg schicken. Ich finde beide Fassungen durchaus gelungen, was die Musikstücke angeht. Also da hat man Musikstücke ausgewählt, die durchaus untermalen. Also da ist kein Stück dabei, wo ich mir in den Kopf fasse und denke, was habt ihr denn da gemacht? Ja, so wie bei, weiß nicht, bei manchen drei Fragezeichen-Folgen. Bestes Beispiel immer noch der tanzende Teufel, der überhaupt nicht für mich funktioniert in einer Neufassung, was die Musik angeht. Hier kann man durchaus beide Fassungen empfehlen. Ich glaube, es ist auch nichts geschnitten in beiden Versionen. Also manchmal haben sie dann noch so Sachen entfernt. Aber hier dürfen keine Sätze der Schere zum Opfer gefallen sein. Und habe noch so ein bisschen Trivia rausgesucht.
Ich bin gespannt, ja.
Ja, das weißt du, diesen Fakt. Aber unsere Hörer vielleicht nicht. Denn das Schöne an der Serie ist ja, dass in den alten Folgen so die Fälle noch so leicht oder die Folgen so ein bisschen aufeinander aufbauen. Denn das Kanu, was TKKG in dieser Folge benutzen, das haben sie von ihrer Biologielehrerin Helga Götze am Ende von Band 18 geschenkt bekommen. Diese Info hat man halt nur im Buch. Aber das fand ich sehr nett, wusste ich bis gerade eben auch nicht.
Ich habe es auch erst erfahren, als ich das Buch gelesen habe. Finde aber auch die Reminiszenz einfach schön, wenn das so zusammenhängt. Und dann weiß man auch, woher sie dieses wirklich ja sehr große Kanu, wie so oft betont wird, bekommen haben.
Ja, das fand ich auch witzig, dass im Buch wird ja genau die Abmessung beschrieben, ne? Irgendwie 5,50 Meter lang und so breit, wo ich dachte, so, also das ist schon, das war mir schon zu viel an Informationen.
Ja. Weißt du? Dazu werden wir sicherlich auch nochmal kommen. Sehr viel technische Details hat Stefan Wolf hier ja kanutechnisch versteckt in diesem Buch.
Das stimmt. Und um gleich reinzukommen, lese ich nur den letzten Abschnitt, den letzten Absatz aus Buch 18 vor. Mit einer besonderen Überraschung bedankte Helga sich bei den TKKG-Freunden. Ein herrliches Boot, ein Kanu, um genau zu sein, einen Vierer-Kanadier, hier mit C geschrieben, mit viel Stauraum, schenkte sie den Kindern. Etwas Besseres für eine Flusswanderung gibt es einfach nicht, rief Tarzan. Sein Freudensprung aus dem Stand erreichte eine Höhe von knapp 1,60 Meter. Wow. Aber können wir das annehmen, zierte sich Karl. Taufen müssen wir unser Boot, krähte Klößchen. Wie soll es heißen? Ich schlage vor, Hexe. Tja.
Ich kann da anschließen, nämlich in dem Buch Der Schatz in der Drachenhöhle sagt ein Freund von Tarzan dann. Ich werde hier übrigens durchgängig den Namen Tarzan benutzen, weil für mich war das dabei immer Tarzan und Tim passt da für mich nicht.
Okay, das musst du erklären, weil du hast einen Sammelband, ne?
Genau, in dem Sammelband ist es schon Tim, also es ist ein neuerer. Da sind die auch nicht chronologisch drin, sondern hier ist drin Klassenfahrt zur Hexenburg, Raubzug mit dem Bumerang und der Schatz in der Drachenhöhle. Und da ist Tarzan also schon lange zu Tim geworden. Und hier sagt aber ein Freund von ihm, das Kanu ist ein Geschenk und zwar von unserer nettesten Lehrerin. Stellt euch mal vor, aus Dankbarkeit hat sie es der TKKG-Bande geschenkt, weil die vier sie vor schlimmen Verbrechern bewahrt haben. Es stand auch in den Zeitungen, bei Tarzan kommt so etwas öfter vor und dann geht's weiter. Also auch da wird es nochmal wieder aufgenommen, dass es ein Geschenk ist von der Helga Götze.
Und das finde ich halt schön, dass da diese Kontinuität herrscht, dass man da wirklich drauf geachtet hat, dass die Bücher so ein bisschen zumindest am Anfang noch so zusammenhängen. Ne? Also dass da diese chronologische Geschichte erzählt wird. Das finde ich ganz nett. Und dein Sammelband, der hat es ja in sich. Ne? Also da sind ja eigentlich nur, ich will das Wort kontrovers vermeiden, aber da sind ja wirklich richtige Granaten drin. Ne? Also die zur Hexenburg, die ist auch nicht ohne.
Ja.
Und Raubzug mit Bumerang habe ich schon besprochen. Da könnt ihr gerne mal bei der Tosin Hollywood Schaukel vorbeischauen. Ne? Ich sage nur, der Jüdü ist gelähmt. Noch eine kleine Besonderheit, da erzähle ich euch aber auch nichts Neues. In diesem Hörspiel haben alle Sprecher der drei Fragezeichen einen Gastauftritt, was die Folge auch für mich immer so ein bisschen besonders gemacht hat, weil ich bin nun mal immer mehr Team drei Fragezeichen gewesen und deswegen war das auch eine Folge, die sich bei mir so abgespeichert hat, weil ich wusste, Mensch, da ist ja auch Justus Jonas dabei.
Ja, Justus Jonas als fieser Rocker, Rainer Plotzker. Dazu kommen wir sicher auch noch. Es ist einfach witzig, weil er ja da noch so jung ist. 82 ist ja schon ein bisschen her. Und Andreas Fröhlich, der ja, meine ich, den Theo spricht und sich wirklich anhört noch wie ein 13-jähriges Kind. Und in Wirklichkeit ist es so einer, der einen Totschläger mit dabei hat und sich überlegt, wie man die vier vom Fluss holen kann und ihnen möglichst viel schaden. Das ist so ein bisschen niedlich.
Ja, und da möchte ich auch gleich mal folgende Theorie raushauen, weil Hörspiel ist ja von 1982. Aber wenn man sich mal so ein bisschen die Sprecherliste anguckt und vergleicht, gehe ich mal sehr stark davon aus, dass zur gleichen Zeit nämlich auch die drei Fragezeichen folgen, das Namengesicht, der Ameisenmensch und auch so Teile von der bedrohten Ranch, also die Folgen 31, 32, 33 produziert wurden, weil so vom Alter her, den Stimmen kommt's hin. Und du hast halt wieder so Überschneidungen. Das heißt, Sprecher, die hier bei TKG dabei sind, sind auch in diesen genannten Folgen dabei. Also vom Produktionszeitraum würde ich sagen, kommt das hin. Mhm. Und da ist dann auch so ein bisschen die Verbindung für mich. So, weißt du?
Und wir wissen ja aller spätestens seit dem Bobcast, wie das abgelaufen ist, dass Frau Körting immer noch die Leute noch mal reingewunken hat. Wenn ihr eh schon hier seid, sprecht das doch mal ein. So wird es ja da sicherlich mit den dreien auf jeden Fall gewesen sein.
Ja, das habe ich jetzt auch öfter schon gehört, so, ne? Ich meine, Sascha Dräger hat es mir auch persönlich erzählt, ne? Dass das da gang und gäbe ist und ist ja jetzt kein Geheimnis, das merkt man ja auch, ne? Also wenn man sich ein bisschen durch die Europa-Hörspiele durchhört, durch die Serien, hast du halt immer wieder Überschneidungen, ne? Dass du weißt, so, okay, Günther Fitzmann war damals für die Asterix-Hörspiele da, da hat er auch gleich einen Part für TKG und für die drei Fragezeichen eingesprochen, ne? Wenn du so guckst. Finde ich aber immer ganz schön, dass man das dann so in so eine Art Ära oder Epoche einordnen kann, was die Sprecher angeht.
Ich finde es auch charmant einfach, dass die immer wieder auftauchen. Das gibt einem ja auch so ein nostalgisches Zugehörigkeitsgefühl hier jedenfalls.
Apropos, wir haben es ja schon angesprochen, dann können wir ja mal im Schnelldurchlauf die Sprecherliste durchgehen. Wir haben schon gesagt, Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich und auch Jens Wawritschek alias Peter sind mit dabei, wobei man den Peter-Sprecher im Hintergrund nur so ein bisschen rumkichern hört. Ne? Also der hat ja keinen anständigen Satz.
Ja.
Der macht immer nur und wo ich auch nicht weiß, war der wirklich da oder haben sie es einfach nur recycelt. Aber wir werden es nie erfahren. Die üblichen Verdächtigen Sascha Dräger, Manu Lubowski, Veronika Neugebauer und Niki Nowotny alias die TKKG-Bande, die brauchen wir glaube ich nicht erwähnen. Wolfgang Dräger als Kommissar Glockner kommt auch kurz vor, wo ich mich auch drüber freue, ne? Weil der ist ja nicht immer dabei, gerade in den alten Folgen. Und irgendwann ist es ja dann der Edgar Bessen. Gleich mal zur Überbrückung eine Frage, welchen Glockner findest du besser? Träger oder Bessen?
Träger. Weil das so für mich der ist, den ich eben aus meiner Kindheit kenne. Ich finde Bessen ist auch, also passt auch gut, aber Wolfgang Träger ist mehr so, so wie ich die Musik von Carsten Bohn lieber mag, mag ich auch seine Stimme als Emil Glockner lieber.
Wobei ich dir gar nicht sagen kann, wen ich zuerst gehört habe. Ich glaube, ich habe sogar zuerst Edgar Bessen gehört, weil ich bin immer noch der Meinung, meine ersten wirklich bewusst mitbekommenen TKKG-Hörspiele waren Um Mitternacht am Schwarzen Fluss und Gefangen in der Schreckenskammer. Mhm. Und da ist es ja Edgar Bessen. Mhm.
Mein allererstes war Abenteuer im Ferienlager.
Ja gut, da kommt der Träger gar nicht vor, also der Kommissar.
Stimmt, da ist er gar nicht dabei.
Ja, dann haben wir noch Maritta Fliege, die Rosa Wagner, die ich jetzt auch gar nicht, ich weiß, wir haben eine Folge besprochen, war es nicht sogar Teddy Thalers Höllenfahrt, da hat sie eine kleine Rolle, wo sie mal dieses, ach Leute, macht, das fanden wir ganz furchtbar, das weiß ich noch, ne? Dann Georg der Chauffeur von Joachim Wolf gesprochen, eigentlich auch ein, damals immer wieder mal bei Europa ein- und ausgegangen, ne? Er hat dann hier den Gulliver gesprochen bei Sprechende Totenkopf. Ja, und ansonsten halt immer nur so Kurzauftritte, ne? Hier in einem Joachim Richard, den ich auch mal ganz toll fand. Eine Kioskverkäuferin, Brigitte Kollecker, wenn ich mich jetzt nicht irre, die Witwe von, na, wie heißt der Kommissar Reynolds? Mhm. Horst Frank. Ein bisschen größere Rolle hat Volker Brand, der damals schon 47 war. Also, der ist jetzt, das ist ja die Stimme von Michael Douglas, der ist jetzt auch schon jenseits der 80. Ich glaube, der geht schon hart auf die 90 zu. Lebt aber noch, also ganz, ganz toller Sprecher. Und Helmut Ziel am Ende als Dieter Gierke. Da haben wir sie alle durch. Und dann können wir eigentlich schon in Medias Res gehen. Ich würde sagen, du hast dir ja die meiste Arbeit gemacht. Ja, deswegen kann ich mich jetzt wieder faul zurücklehnen und einfach dir lauschen, ne? Weil du hast dir die Folge gewünscht. Und das ist ja jetzt hier inzwischen so ein Gemeinschaftsprojekt geworden. Weißt du?
Okay, wir gucken mal. Wie gesagt, das Hörspiel beginnt damit im Gegensatz zum Buch, aber auf das Buch werden wir ja dann immer nur so ein bisschen nebenbei eingehen, denke ich, außer in relevanten Aspekten. Setzt ein als Tarzan im Sommer, bei bestem Sommerwetter, gerade auf der Landstraße zum Internat zurückfährt, gute Laune hat und dann wird er auf einmal von einem Rocker, über den wir ja schon gesprochen haben, Oliver Rohrbeck, alias hier Rainer Plotzka, angegriffen. Tarzan hat gerade darüber nachgedacht, als er da vor sich hinfährt, dass er ja einen Fund in der Stadt gemacht hat, von dem er dann den anderen TKKG-Mitgliedern berichten möchte. Man weiß nicht, was das genau ist. Und dann wird er auch schon von dem Plotzka mit so einer Kette angegriffen. Er ist 80er Jahre typisch, würde ich sagen, ein Rocker. Gibt es, meine ich, heute so nicht mehr. Hast du schon mal gehört, dass jemand mit einer Kette angegriffen wird? Ich jedenfalls nicht.
Ja, bei TKKG.
Ja, genau. Aber sonst. Und die Szene, die hier beschrieben wird, ist ähnlich der Szene im Buch. Das heißt, der Plotzka hat seine Freundin dabei, Rosa, über die hast du ja gerade schon gesprochen, beziehungsweise über ihre Synchronsprecherin. Die ist halt seine Rockerbraut. Und als Tarzan ihn dann natürlich sofort Tarzan-typisch, nennen wir es mal, umlegt und er in eine Pfütze fällt am Straßenrand, wird Rosa total aggressiv und schreit Tarzan an, dass er jetzt ertrinken würde und so. Und Tarzan sagt dann, ich glaube relativ wortwörtlich, das wird wohl nicht passieren, solange Mund und Nase noch an der Luft sind. Und Rosa fängt dann an, ihn zu attackieren, läuft immer hinter ihm her im Kreis und er wehrt sich aber nicht gegen sie, weil Mädchen schlägt man ja nicht. Und man erfährt im Buch, dass der Plotzka ihn tatsächlich nicht nur ja ein bisschen mal erschrecken möchte oder so, sondern er möchte ihm mit seiner Kette den Rest geben, allerdings ohne ihn umzubringen. Also da steckt schon relativ viel Brutalität von Seiten der Rocker dahinter. Naja, und Rosa läuft dann hinter Tarzan her, er stellt ihr letztendlich ein Bein, sie knallt auf den Plotzka drauf, ist eine absolute Slapstick-Szene und er fährt dann Richtung Internat und lässt die beiden geschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, zurück. Und das ist auch der Ausgangspunkt so denkt jedenfalls TKKG, von dem Konflikt, der jetzt in dem ganzen Hörspiel sich durchziehen wird. Mhm. Was ich da interessant fand, im Buch, wie gesagt, sind diese Rocker schon ziemlich brutal. Und auch Rosa wirkt wie so eine richtig abgerockte Braut. Hier wirkt sie durch die Stimme, finde ich, jedenfalls beinahe kindlich. Wie hast du das empfunden?
Ja, also sie war immer so ein bisschen assi für mich, ja, um es mal so zu sagen. Ja, ja. Nur, wenn man natürlich das Buch liest, also da ist ja Stefan Wolf wieder in Hochform, so was so gewisse Beschreibungen angeht, ja. Bevor wir das machen, also das war jetzt der Einstand fürs Hörspiel. Mhm. Aber wenn man das Buch liest, also ich habe mir das hier aufgeschrieben, die Hörspielhandlung, die setzt ja erst ab Seite 36 ein.
Ganz genau, zwei Kapitel finden erstmal statt, ohne dass das überhaupt im Hörspiel vorkommt.
Ja, aber das sind ja Kapitel so um die 12, 15 Seiten. Also ich habe letztes Jahr schon mal ein bisschen im Buch gelesen und dachte auch so, was ist denn da los? Also da fehlt ja wirklich der komplette Anfang. Da muss sich halt der Hörspielskriptautor H.G. Francis gedacht haben, naja, irgendwann ist Tarzan ja dann im Adlernest und erzählt Klößchen, was ihm widerfahren ist. Das muss reichen, ja. Und hat man, wenn ich jetzt ehrlich bin, auch nie so wirklich im Hörspiel vermisst. Jedenfalls hat es mich als Kind nicht gestört. Und es hat mich auch nicht gestört, als ich die Folge dann irgendwann mal als Erwachsener wieder gehört habe. Wenn man jetzt aber ein Buch liest, dann denkt man auch so, man ist ja erstens live dabei, was da Tarzan alles widerfährt. Und das wird ja auch wieder so ausgeschmückt. Man lernt auch schon den Gierke kennen, hier den Antagonisten. Mhm. Genau, der erst wirklich zum Schluss im Hörspiel auftritt, persönlich. Ne? Und hier haben wir den ganz am Anfang. Da würde ich kurz mal nochmal jetzt zurückspulen und einfach sagen, das Buch fängt damit an, Tarzan schlendert durch die Fußgängerzone und hat ein Paket dabei. Darin befinden sich ja, glaube ich, wasserdichte Rucksäcke, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ja, genau, so eine Kanusäcke, Packsäcke.
Die hat er besorgt und dann schlendert er da lang und hat im nahen Stadtpark an einem Tennisplatz sein Fahrrad angeschlossen.
Genau, damit ich einmal einhaken, weil er schlendert dann nicht, sondern er bewegt sich, das ist ja Tarzan, locker joggend in leichtem Trab durch die Stadt, weil das sein übliches Tempo ist. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das schon wieder so drüber fand.
Ja, aber es ist so, weil wir haben ja schon öfter hier rausgearbeitet, er ist ja einfach Superman.
Weißt du? Ja, er ist Superman, ja.
Ja, der braucht bei 30 Grad, da braucht der keine Sonnencreme, der braucht keinen Schatten, der braucht kein Wasser, der braucht nichts zu essen, der ist ja immer fit.
Ja.
Es gibt ja später eine Stelle im Buch, wo er, glaube ich, aufsteht und erstmal irgendwie, weiß ich nicht, so 500 Mal die Beine, die Knie bis an die Brust irgendwie, also so im Trab läuft, ja. Und dann auch noch mit dieser Bemerkung irgendwie, jemand, der nicht so durchtrainiert ist wie er, der würde jetzt wieder schlafen gehen, aber er nicht, er wird dann fit davon, wo ich auch wieder dachte, ja, ist okay, wir haben es verstanden.
Er ist dann gerade erstmal auf Betriebstemperatur, so langsam, aber auch
genau. Und er wird Augenzeuge einer Verfolgungsjagd, ne? Denn ein großer schwarzhaariger Kerl im hellen Anzug sprintet Richtung Stadtpark und die Verfolger der Polizei sind chancenlos.
Entschuldigung, auch hier ja so wie immer, wenn nicht Emil Glockner, der Verantwortliche ist oder so, wie auf jeden Fall sehr häufig, sind die anderen natürlich alle total unfähig und einer weiß nicht, was der andere macht und selbstverständlich kann der Ganove erstmal zumindest entkommen. Und Tarzan denkt auch noch so, den kriegen sie nie, aber ich könnte ihn einholen. Dieses Selbstverständnis ist einfach ein Traum.
Und dann passiert es ja noch, weil er ihn einen Polizist anrempelt, lässt er das Paket mit den, ich sag's jetzt einfach, Rucksäcke fallen. Und dann kommt der ermittelnde Kommissar, nämlich Kommissar Lukas, ja, der generell einen schweren Stand hat, sowohl bei Tarzan als auch später bei Kommissar Glockner. Mhm. Und der stolpert, ja, bescheuert über das Päckchen und beschuldigt ja dann noch Tarzan, er hätte ihn in der Ausführung seiner Pflicht gehindert und alles so eine Sachen, ne, und fährt ihn dann an. Mhm. Natürlich kennt er Tarzan, ne, nur vom Sehen. Und du hast es hier so schön aufgeschrieben, Lukas ist die Antithese zu Kommissar Glockner.
Fand ich irgendwie passend. Und er ist bei, und das ist wieder ein wörtliches Zitat, seinen Untergebenen so beliebt wie eine ansteckende Krankheit. Also ganz charmant offensichtlich.
Ja, und jedenfalls ist es so, dass dann die Polizisten den Stadtpark umstellen, denn da ist nämlich der Verdächtige hingeflohen und Tarzan möchte natürlich sein Fahrrad abholen und will einfach so mir nichts, dir nichts da reingehen, aber Lukas erkennt ihn dann und sagt, ah, guck mal hier, der ist schon wieder, ne? Mhm. So, jetzt willst du auch noch uns weiter daran hindern, hier zu ermitteln, verpiss dich, so ungefähr. Tarz dann auch gleich wieder so, naja, ortskundig müsste man sein und schlägt sich dann an so einer Stelle durchs Gebüsch in den Park hinein, wo ich auch so dachte, bewachen die jetzt nur diesen Eingang? Weil ich glaube, es wird gesagt, der Eingang, der Park hat insgesamt 5 Eingänge.
Und nur irgendwie der Südeingang, ist polizeilich abgeriegelt, die anderen offensichtlich nicht. Und er geht ja auch nur ein ganz kleines Stück, dreht sich dann einmal um und schlägt sich in die Hecke, wo dieser Durchgang ist. Das klingt schon ein bisschen dilettantisch von Seiten der Polizei.
Ja gut, aber das hatten wir auch schon ein paar Mal, das Thema, dass die Jugendlichen sollen ja auch cleverer als die Erwachsenen sein. Das ist ja alles gewollt. Wir sind natürlich jetzt wieder Erwachsene, die über Kinderbuch sprechen. Also das ist schwierig, ja?
Ja.
Genau, und dann geht er in den Park. Da sind ja auch noch Menschen. Also sie haben den Park jetzt nicht geräumt. Sie versperren nur die Eingänge. Mhm. Und dann gibt es diesen wunderschönen Platz, wo eine Statue steht. Der Käsbierplatz, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ja, irgend sowas Reizendes. Mhm.
Der Wolf war hier wirklich wieder auf dem Peak, ja, was so gewisse Namen und Bezeichnungen angeht. Und da steht der Slansky an der Statue vom Käs. Ich nenne den jetzt einfach vom Käs. Und unser Rockerpärchen ist auch da.
Mhm. Und die sind eben, wie wir schon gesagt haben, Rainer Plotzka und seine Freundin Rosa, von Wolf hier liebevoll als Kraftrad-Mieze bezeichnet, die offenbar einen exorbitant großen Mund hat. Das kommt noch sehr häufig vor.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Also das ist schon nicht mehr schön, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch nicht, warum er da so bis zum allerletzten drauf rumreitet, aber wir werden da sicherlich ab und zu noch Zitate zuvor lesen. Rainer Plotzka ist allerdings der Anführer und Rosa Mitglied der sogenannten Höllenengel. Also auch sehr wenig verklausuliert, wer hier eigentlich gemeint ist. Beide tragen Rockerkluft-Partnerlook. Plotzka hat diese Kette, dieses schwere Stück Kette dabei, von dem wir ja später noch hören, dass er damit Tarzan angreift. Und natürlich kennt Tarzan die beiden. Und natürlich hatte er auch schon ein paar Mal Beef mit ihnen. Vorrangig mit Plotzka, Frauen oder Weiber schlägt er ja nicht. Und natürlich hat er den immer easy umgehauen. Das ist überhaupt gar kein Problem für ihn, obwohl Plotzka ja viel älter ist und so ein kräftiger Rocker. Aber wir hatten es ja schon, Tarzan ist Superman, das kann ihn nicht aufhalten.
Wobei ich den Satz im Buch irgendwie schön fand, wo die beiden auftauchten, stand Krawall ins Haus. Tarzan hatte einige Male mitgemischt, allerdings auf der anderen Seite. Und Plotzkas schmerzliche Erinnerung daran wurde stets von Rache schwüren und Wüstenverwünschung gegen Tarzan begleitet. Das fand ich sehr nett. Also auch dieses so, er stand immer auf der anderen Seite.
Da habe ich auch gedacht, sind das so wie so Hooligan-Gruppen, die sich verabreden, um sich zu schlagen? Also ich habe auch überlegt, was das für Gelegenheiten dann waren, wo er auf der anderen Seite stand. Das hört sich ja nach Massenschlägereien an, oder was meinst du?
Na, vielleicht war ja Plotzka damals schon bei Angst in der 9a dabei, wenn da gegen den King gekämpft wird, weißt du? So.
Das kann natürlich gut sein.
Wundern würde es mich nicht.
Ja, mich auch nicht tatsächlich. Das ist ja alles so eine Richtung, diese gewalttätigen Assi-Rocker. Tarzan sieht, dass die beiden hinter so einer Hecke rumlungern und höchstwahrscheinlich, so vermutet er es jedenfalls, Slansky beobachten. Der lehnt nämlich an diesem Denkmal, von dem du gerade geredet hast, fühlt sich offensichtlich unbeobachtet, er guckt sich nochmal um, nimmt dann 2 Zettel aus seiner Brieftasche, reißt ihn damit durch und schmeißt ihn in einen Müllcontainer und wird dann auch ganz kurz darauf festgenommen. Und natürlich ist Tarzan auf Zack und nimmt diese Schnipsel sofort an sich, greift also in den Mülleimer und holt sie raus. Dabei handelt es sich eben um das Foto einer dunkelhaarigen Frau. Das Foto ist unbeschriftet, mit Teleobjektiv aufgenommen und Tarzan kennt diese Frau auch nicht. Und um einen verschlüsselten Lageplan. Und darauf steht Folgendes. Das zerknitterte Papierblatt, also dieser Lageplan, der vermutliche, zeigte eine ungelenke Zeichnung. Der Kamelhöcker sollte wohl ein Berg sein. Quer darüber war in Druckbuchstaben das Wort Drachenkopf gemalt. Unten hatte der Drachenkopf einen Nabel, jedenfalls ein Loch. Dort führte ein fetter Pfeil hinein. Auf dem Pfeil balancierten 3 Ausrufezeichen wie betrunkene Seiltänzer. Finde ich einfach schön beschrieben. Rechts daneben stand 12G/ 5L/5G/3L, Doppelpunkt, hinter der Banane gleich 6 richtige. Vor dem Kamelhöcker namens Drachenkopf standen steifbeinig und doof 5 Schafe. Das ist also auf diesem Lageplan zu sehen, den Tarzan an sich nimmt. Während er diese Schnipsel einsammelt, wird er von Plotzka und Rosa beobachtet, weiß das auch und provoziert sie extra noch ein bisschen, so wie das seine Art ist. Und dieses erste Kapitel, was du ja schon gesagt hast, was ziemlich, hat 12 oder 13 Seiten, ne? Das endet mit den Überlegungen von Tarzan zu einem potenziellen neuen Fall. Ihm ist völlig klar, er wird die Papiere auf gar keinen Fall Kommissar Lukas, der ja in seinen Augen eh unfähig und dilettantisch ist, übergeben. Glockner, ja, das könnte er sich schon eher vorstellen, aber natürlich will Tarzan das Ding eigentlich alleine durchziehen. Und er denkt an die unmittelbar anstehenden Sommerferien, die nämlich am nächsten Tag beginnen und mit der großen Flussfahrt der TKKG-Bande gekrönt werden sollen. Auf diese Flussfahrt freut er sich schon also richtig doll und auch, ich finde, für Tarzan untypisch emotional. Das finde ich sehr schön. Das kommt auch noch ein paar Mal vor.
Mir ist beim Konsum des Buches Folgendes aufgefallen. Und ja, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Tarzan gerne Sachen selber in die Hand nimmt und ja, das auf eigene Faust lösen möchte. Nur hier finde ich halt die Aussage krass. Er beobachtet den Slansky und überlegt dann, ob der Kerl eine Pistole hat. Und er steht da direkt daneben und überlegt sich, er könnte ihn überwältigen. Aber Tarzan überlegte, ja, für Kommissar Glockner würde ich mich zerreißen, aber für den Lukas rühre ich keinen Finger. Und das fand ich krass. Mhm. Also das wäre später in der Serie, glaube ich, nicht gewesen. Ich glaube, da hätte er definitiv, egal was gewesen wäre, ob es jetzt der Lukas oder der Glockner, der leitende Kommissar ist, hätte er einfach gesagt, hier geschieht ein Unrecht, ich greife ein.
Ja.
Nur um wahrscheinlich ein bisschen seine Fäuste auszuprobieren. Aber er ist ja hier parteiisch.
Mhm.
Und das fand ich für Tarzan-Verhältnisse nicht so geil.
Mhm. Und ich finde, er ist nicht nur parteiisch, er ist auch wirklich herablassend dem Lukas gegenüber. Frei nach dem Motto, der ist so unfähig und so blöd, der hat es einfach nicht verdient, dass man ihm hilft. Also da ist die Attitüde schon eine nicht ganz so angenehme, finde ich auch.
Und ich nehme es gleich mal vorweg, das wiederholt sich dann später, nämlich wenn die dann im Auto von den Sauerlichs unterwegs sind, um zu der Flussfahrt aufzubrechen.
Mhm.
Da reden sie ja dann darüber hier irgendwie, ja, hier der Komplize, wir wissen nicht, wer das ist. Und Slansky ist verhaftet, der redet aber nicht. Und dann sagt er dann der Glockner auch, ja, ich habe ja damit nichts zu tun, das bearbeitet Kollege Lukas. Und dann, ich zitiere aus dem Buch, denkt Tarzan, dann bleibt das Rätsel hier drin. Er klopft auf seinen Brustbeutel, den er unter dem Hemd trug. Soll dieser Lukas sich erstmal abmühen? Dem bin ich zu nichts verpflichtet. Und an dem Bilderrätsel werde ich selbst noch herumknobeln. Wäre ja gelacht, wenn ich nicht rauskriege, was da gemeint ist. Und das fand ich dann auch heftig, weil er im Prinzip Beweismaterial oder Hinweismaterial oder was weiß ich, ja, vorenthält. Ja. Auch sogar dem Glockner. Und nur weil der Glockner sagt, ja, ich bin hier nicht zuständig, ausnahmsweise mal, dass er dann denkt, naja, der Lukas ist doof, dann löse ich das selber. Ja, dann hätten wir keine Folge.
Ja.
Das ist klar. Aber das finde ich extrem unsympathisch, was Tarzan hier macht.
Ich finde, er enthält es nicht nur vor, er unterschlägt es ja sogar. Ne? Das ist ja noch ein.
Ja, genau.
Mhm.
Das war jetzt erstmal Kapitel 1. Ne? Und es kommt jetzt noch ein komplettes Kapitel, bis wir bei der Ausgangssituation sind, wo das Hörspiel anfängt.
Ja.
Bitte?
Das nächste Kapitel, also Kapitel 2, heißt Der Komplize flippt aus. Wie du schon gesagt hast, findet das im Hörspiel gar keine Beachtung. Aber hier lernen wir eben schon Slanskys Komplizen, der im Hörspiel in den letzten 4-5 Minuten ja nur auftritt. Der heißt Dieter Gierke, natürlich nennen ihn alle nur Gierke. Sein Spitzname, das fand ich auch wieder so lustig, ist Goldhamster, weil er sehr viel Goldschmuck trägt, auch Goldzähne und insgesamt eine sehr elegante Erscheinung ist, aber natürlich TKKG-typisch verschlagen. Slansky trägt den Spitznamen Maulwurf. Gangster brauchen ja immer so Spitznamen. Der Gierke hat tatsächlich die Verhaftung aus sicherer Entfernung beobachtet und ist da jetzt gar nicht erfreut drüber. Eigentlich wollten die sich nämlich in der Fußgängerzone treffen. Slansky sollte ihm den Plan übergeben. Und damit der Gierke dann weiß, wo die Beute, hier wird noch nicht gesagt, was die Beute ist. Später erfahren wir, das sind Juwelen im Wert von über 1 Million Mark. Also schon etwas, für das es sich lohnt, sozusagen sie wiederzufinden. Und ihm ist aber ganz klar, Slansky ist jetzt festgenommen worden, der ist aber erfahren und nicht blöd. Der wird also Foto und Plan auf jeden Fall zerstört und beseitigt haben, sodass Gierke keine Angst haben muss, dass jemand das findet, dass er natürlich aber dadurch auch selber in der Situation ist, dass er auch nicht weiß, wo die Beute ist und entsprechend nicht an sie rankommt. Als er dann da so rumschlendert, trifft er auf Plotzka und Rosa. Natürlich kennen die sich auch. Er hat ihnen schon öfter so kleinere Aufträge vermittelt, Schmiere stehen, schwere Körperverletzungen. Also Plotzka ist so ein richtiges Herzchen. Und als er denen dann erzählt, woher seine schlechte Laune kommt, erzählen ihm die beiden natürlich, was sie beobachtet haben, bringen gleich mal Tarzan in den Fokus. Plotzka malt aber gleich so ein Bild von Tarzan, dass man sich mit dem besser nicht anlegt. Der haut einen um, der ist gefährlich, der kann jeden besiegen und so. Das interessiert Gierke allerdings überhaupt nicht, der nimmt Plotzka dann nicht ernst. Er bietet ihm stattdessen 500 Mark, Eier piepen, wird hier gesagt, bar auf die Hand. Wenn der ihm die Papiere, also das Foto und den Lageplan, heute noch beschafft. Ich möchte hier mit einem Zitat zu Rosa einmal kurz noch weitermachen. Wir haben ja schon gesagt, dass Stefan Wolf auf ihrer äußeren Erscheinung wirklich rumreitet, bis zum geht nicht mehr. Und hier wird sie jetzt das erste Mal dann beschrieben aus einer Außenperspektive, nämlich von Gierke. Gierke starrt in ihr rundes Puppengesicht. Sie hatte braune, ziemlich kleine Augen, eine Stupsnase mit Sommersprossen und einen gewaltigen Mund, fast so breit wie die Backen. Sie könne, wurde behauptet, eine Banane der Länge nach durchbeißen mit einem Haps. Freilich, wer das laut äußerte, bezog von Plotzka Dresche. Also sie scheint eine interessante Erscheinung zu sein.
Ja, ich bin über diese Stelle auch gestolpert. Oder? Und es ist herrlich, was da später noch kommt. Ne?
Aber es wird hier schon gut eingeleitet, dass man schon eine Vorstellung davon hat, dass sie ja vielleicht nicht so aussieht wie das durchschnittsmäßige Mädchen, was man sich so vorstellen könnte. Mhm. Und hier kommt dann auch das erste Mal, finde ich, so ein richtiges TKKG oder Stefan Wolf Zitat. Sie sagt dann zu dem Gierke, der so aufgeregt ist, Mann, dich hat wohl ein Zeisig gerammt. Ich finde, das ist so klassisch TKKG.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also das sind so typische TKKG-Sätze, also da kann ich auch gar nichts hinzufügen. Ja, ich habe das auch gedacht.
Da lache ich einfach immer drüber, das finde ich ist einfach niedlich, diese Art von Ausdrücken. Plotzka geht jetzt natürlich auf das Angebot ein und überlegt sich, er fängt Tarzan an der Landstraße zum Internat ab, wenn der zurückfährt. Und danach wollen die sich dann alle in der Bar Pinguin, so einer Halbweltkneipe, im Vergnügungsviertel treffen. Und auch hier sieht man nochmal, dass Rosa sich gar keine Mühe gibt, zu verbergen, dass sie sich richtig auf diese geplante Gewalttat freut. Also die ist auch kein nettes Mädchen, das wird hier sehr, sehr deutlich.
Und wir werden ja später im Laufe des Hörspiels und der Folge nochmal auf Stereotypen treffen und eingehen, ja. Aber wenn man ehrlich ist, das ist ja hier schon so überm Peak, ja, was hier gemacht wird, ne. Also auch diese Beschreibung der Rocker und auch, ja, wie hier eine Frau beschrieben wird, ne. Also auch so eklig auch so von, was ihre körperlichen Erscheinungsmale angehen.
Man könnte auch spekulieren, warum gerade der Mund so extrem beschrieben wird. Das möchte ich hier einfach nicht machen, kann sich ja jeder, der alt genug ist, selber denken. Aber das ist, finde ich, auch richtig widerwärtig tatsächlich.
Ja, aber das ist ja auch gewollt vom Wolf, ne? Es soll ja Ekel in dir auslösen, ne? Dass du als Zielgruppe natürlich, ja, wenn du, weiß nicht, hast du das Buch vorher schon mal gelesen?
Nee, tatsächlich nicht. Also das ist mir ja vor einem Jahr oder so geschickt, da habe ich es das erste Mal gelesen. Vorher habe ich immer nur das Hörspiel gehört.
Die Dinger sind ja, glaube ich, ab 9 Jahren oder so gewesen. Und wenn du das liest, ja natürlich, die sollen dir ja auch unsympathisch sein. Und das ist es ja halt, dass das Sympathie geht halt über äußere Erscheinungsmerkmale, ne? Und da gibt's noch einen anderen Punkt hier später. Da würde ich gerne kurz drauf eingehen, ne? Da geht's, das müsste jetzt eigentlich auch kommen, ne? Du hast es hier in den Notizen, 10 Wechsel zu Gabi und Oskar. Ich übernehme mal ganz kurz. Mhm. Denn jetzt sind wir dabei, also wir sind immer noch alles außerhalb der Hörspielhandlung. Gabi packt für die Flussfahrt und kann sich dabei natürlich mädchentypisch nicht entscheiden, was sie alles mitnehmen möchte. Ja, also nimmt irgendwie eine Reihe Pullover-Hosen raus, packt es wieder zurück, nimmt die nächste Reihe und jetzt packt sie schon zum dritten Mal komplett um. Dann muss sie an Näpfe und Futter für Oscar denken, der ist ja natürlich auch dabei. Sie braucht auch Kamm, Bürste, weil man muss ihn täglich striegeln. Jetzt kommt Frau Glockner rein, ist ein bisschen besorgt über die Pläne der TKKG-Bande. Zu Recht, also meine Mutter hätte mir das niemals erlaubt, niemals in dem Alter.
Du warst nicht mit Tarzan befreundet, das ist der Grund.
Kommissar Glockner kommt auch rein, der hat keine Bedenken, weil du hast schon gesagt, Tarzan ist ja dabei, da kann ja nichts passieren. Da wird jetzt im Buch erwähnt, Frau Glockner, der Gabi wie aus dem Gesicht geschnitten war, zeigte besorgte Miene. Sie war eine auffallend hübsche Frau, was unter anderem bewirkte, dass Gabis Freunde in ihrer Gegenwart nur noch beste Manieren hatten. Und da haben wir es doch schon wieder. Wenn jemand hübsch und attraktiv ist, dann benimmt man sich, dann zeigt man sich von seiner besten Seite, ja. Weiß ich nicht, wenn die Frau jetzt wahrscheinlich fett, picklig, hässlich wäre, einen Buckel hätte, dann würden sie sich dann wie Rotz am Ärmel benehmen oder was. Mhm. Weil sie die nicht ernst nehmen. Ja? Das ist mir auch so aufgefallen.
Obwohl das ja tatsächlich ein gut untersuchtes Phänomen ist, dass Menschen, die als schön wahrgenommen werden, freundlicher behandelt werden, eher eingestellt werden, unabhängig von ihrer Qualifikation, ein höheres Gehalt bekommen, als sympathisch empfunden werden und so weiter und so weiter. Also das hat schon auch im echten Leben was damit zu tun, wie attraktiv eine Person objektiv wahrgenommen wird und wie nicht. Aber natürlich kommt das hier immer extrem raus. Und das funktioniert ja auch andersrum. Hier sind halt die Jungs besonders höflich, besonders vorkommend, weil sie so eine hübsche Frau ist. Weil aber ja genau, wie hier gesagt hat, Gabi ein genauso hübsches Mädchen ist, kommt sie ja andauernd in Situationen, wo erwachsene Männer sie als 13-Jährige so widerlich anbaggern. Der Allerschlimmste, finde ich, ist ja Wespe irgendwann, der in sie verliebt ist, was alle ganz normal finden. Also es ist schon auf so einem Absurditätslevel, was man vielleicht nicht so weit weiterdenken sollte, weil dann ja, fängt man an, sich wirklich komische Fragen zu stellen, finde ich jedenfalls.
Ja, ich bin ein bisschen traurig. Zu Hollywood-Jaukel-Zeiten haben wir es nicht einmal geschafft, eine Folge mit Wespe zu besprechen. Also ich kenne auch noch die Meinung von Anna, weißt du, die auch, der ist ja wirklich sehr umstritten. Ne? Vor kurzem hatte ich ja eine Aufnahme mit den Podcastern von Die Zwei. Mhm. Und da hat Nell auch gesagt, ja, der Wespe ist schon merkwürdig, ne, was er da mit Gabi macht und alles. Und du sagst es jetzt auch.
Das ist ja auch also wenig subtil.
Ja, ne, also ich weiß, Anna hat das auch gesagt, wie kann es denn sein, dass ein erwachsener Mann auf eine 13-Jährige steht? Die spielen ja auch so ein bisschen damit und da steht ja auch wieder so ein bisschen im Raum, wenn man sich für die Serie interessiert, dass man weiß, da waren die Sprecher ja auch schon jenseits der 30, ja. Aber so gesehen, weiß nicht, ein End-20er, Anfang-30-Jähriger, der sich so auf eine 13-Jährige einschießt. Wobei ich auch immer das Gefühl habe, er macht es so ein bisschen auch, um Tim zu ärgern.
Das wollen wir einfach hoffen, dass da mehr
genau.
Sozusagen Flapsigkeit und so ein bisschen gegenseitiges Foppen dabei ist und nicht das, was man da sonst rein interpretieren könnte.
Genau, das beschließen wir jetzt einfach, dass das ja. So ist. Ne?
Ja.
Nee, aber ich fand es halt interessant, dass hier schon im Buch so eigentlich alles nur über Äußerlichkeiten geht, ja. Die Rosa hat einen ausgeleierten Mund, kann man nicht anders so sagen, ja. Einen riesigen ausgeleierten Mund. Und Frau Glockner ist genauso hübsch wie Gabi und da wird sich benommen und alles so. Das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen.
Mhm. Kann ich verstehen.
Wenn man bedenkt, was noch später im Buch kommt und so, also alles spielt ja damit, alles. Mhm. Möchte ich jetzt hier schon mal vorausschicken.
Und da möchte ich auch gleich noch mal was vorausschicken. Wir kommen ja erst in diversen Kapiteln zu den wirklich problematischen Inhalten. Ich finde aber, das ist mir als Kind nicht aufgefallen und das finde ich beinahe das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte, das kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, dass hier wirklich unglaublich viele richtig brutale Szenen vorkommen. Nicht nur die, über die wir ja sprechen werden, die fand ich eigentlich da gar nicht am allerschlimmsten, sondern die ganze Folge hier ist ja von so einer Brutalität geprägt, die auch nicht mehr irgendwie spielerisch ist, sondern wirklich den auch TKKG ja Angst macht. Da habe ich so verschiedenste Beispiele für rausgesucht und das ist mir tatsächlich in dem Buch noch viel mehr als im Hörspiel aufgefallen. Und darum finde ich zum Beispiel, dass das gar kein Buch ist, was Kinder ab 9 lesen sollten. Also dafür ist es in meinen Augen auf ganz vielen Ebenen gar nicht geeignet. Das vielleicht auch nur noch mal vorausgeschickt.
Da muss ich aber ganz kurz in Anführungszeichen zur Verteidigung in die Bresche springen. Ich weiß nicht, wie viele TKG-Bücher du gelesen hast, ob es wirklich nur das eine hier war.
Ziemlich viele, ja.
Aber das ist, um das jetzt nicht nur auf diese Folge zu beschränken, das kommt auch in anderen Büchern vor. Extreme Brutalität, ja. Also ich weiß immer noch diese Stelle in Angst in der 9a, wenn da der King von Tarzan auf den Asphalt geschickt wird und dann schleift er noch so ein paar Meter mit der Gesichtshälfte über den Asphalt, reißt sich alles auf. Das ist mir auch so. Ich habe das auch als, weiß nicht, mit 12 oder so gelesen, das Buch. Und das ist mir wirklich im Gedächtnis hängen geblieben. Ja, weil ich das extrem brutal fand. Ja, also diese Gewaltspitzen, die sind auch schon jenseits dieser Folge vorher drin gewesen. Also das soll es jetzt nicht relativieren, aber als Hinweis, das hat nicht diese Folge erfunden.
Ja, nee, aber ich finde, hier kommt es besonders häufig vor. Aber das werden wir ja noch sehen. Ja, das zweite Kapitel endet dann damit, nachdem Herr Glockner gesagt hat, ach, wird alles schon hinaus und Tarzan ist ja dabei, dass Gabi total aufgeregt ist, obwohl ja, wie sie sich selber einredet, eigentlich überhaupt nichts auf der Fahrt passieren kann. Sie sagt dann, da gibt es ja keine Krokodile und ähnliches. Und Glockner sagt dann so ganz prophetisch, obwohl er ja vorher noch ganz beruhigt war, hoffen wir, dass du recht behältst.
Ja, und jetzt sind wir im Buch in Kapitel 3 angelangt und jetzt holen wir dann mal langsam die Hörspielhandlung ein. Ja, das Kapitel heißt Überfall auf der Landstraße und ja, ein paar Sätze vorher sind kein Bestandteil des Hörspiels, das hast du ja schon ausgearbeitet, denn Tarzan fährt bei herrlichstem Sonnenwetter mit seinem Fahrrad auf der Landstraße zurück zum Richtung Internat. Das wird auch so geschildert, die ist so eine Chausseestraße, da habe ich auch gedacht, so krass, wie lang man zu diesem Internat fährt. Ja. Das habe ich mir wirklich gedacht, das ist so mehrere Kilometer lang, bis man da endlich ankommt. Ne? Ihm kommen mehrere Potzschlitten entgegen, weil jetzt beginnen ja die Sommerferien und alle anderen Internatsbewohner, ja, es werden jetzt von ihren reichen Eltern abgeholt und es geht ab in die Ferien. Und alle winken ihm, wenn sie ihm entgegenfahren und so alles, ja. Man wünscht sich schöne Ferien. Tarzan ist glücklich, der freut sich auf das Abenteuer, was bevorsteht, ne?
Ganz untypisch, finde ich, für ihn. Also aber richtig schön, dass er mal so glücklich und entspannt ist.
Ja, wobei Tarzan ja eigentlich schon, ich sag mal so, kein Kind von Traurigkeit ist.
Er ist wenig ausgelassen und ich finde, hier ist das mal ein bisschen anders, dass er wirklich mal, er denkt nicht an seine arme, verwitwete Mutter, schöne Grüße, die an die Ferienbahn, sondern er ist wirklich einfach mal nur ein Kind, ein Jugendlicher, der in der Sonne Fahrrad fährt, sich auf die Sommerferien freut und richtig gute Laune hat.
Ja, und vor allem, er ist ja auch immer wachsam, ne? Also es vergeht ja irgendwie keine Minute, wo der mal nicht im Radarmodus ist und genau seine Umgebung abcheckt.
Wie so ein Raubtier.
Kann man nicht anders sagen, also so ist es ja ungefähr, ne? Ja. Und dann gibt's kurzen Moment, wo ihm keine Autos entgegenkommen und in der Zeit hört man plötzlich ein Motorrad hinter ihm, ja, und er denkt, was ist denn jetzt los, dreht sich um und sieht Plotzka und die Rosa auf sich zukommen und ja, jetzt passiert das, was ja schon am Anfang im Hörspiel ist, er springt von seinem Fahrrad ab, weil die ihn rammen wollen, ja. Hast du ja aufgeschrieben, schöne Metapher aus dem Buch. Die schwere Maschine nahte wie ein wütender Stier. Also was er kann, der kann halt so richtig schön malerische Prosa erzeugen. Ja. Ne? Ja. Auch hier, er landet so, dass er sich abrollt wie auf der Judomatte und sich dann aber so bewusstlos stellt. Mhm. Plotzka sagt dann auch, ich gebe ihm jetzt den Rest. Und die Rosa sagt auch noch so, ja, aber bring ihn nicht um, ne? Der holt schon seine Kette wieder und dann so, keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn treffen kann, ohne ihn umzubringen. Und dann denkst du auch so, ach du Scheiße, also das ist doch, ja ich merke ja auch, ich bin im Alter noch zartbeseiterter geworden. Ich glaube, wenn ich das als Kind gelesen hätte, ich gedacht, geil. Ich glaube, ich hätte das.
So will ich auch sein.
Ja, genau, so, ah, Gewalt, geil. Und jetzt denke ich so, ach du Scheiße, das ist mir zu viel. Genau, also er will ihm den Rest geben und Tarzan lässt ihn rankommen und dann gibt es ein wunderschönes Bild im Buch, ja, wie er ihn gekonnt in den Graben schickt. Also irgendwie auf einer Hand abgestützt, macht er im rechten Winkel so eine Drehung, zieht dem irgendwie, glaube ich, die Beine weg und tritt ihm noch gleichzeitig in die Brust. Ich kann es nicht anders beschreiben, ja. Und der fliegt dann kopfüber in den Graben, ja, und liegt dann da bis zu den Augen im Wasser, also so der Kopf so nach hinten, aber, und das ist ja so wunderschön im Hörspiel dann beschrieben, mit Mund und Nase über Wasser. Mhm. Und wenn man das alles wieder nicht kennt aus dem Buch, denn ich gebe zu, Tarzan ist mir am Anfang des Hörspiels unsympathisch. Ja, er wird angegriffen. Mhm. Ja, er wird vom Fahrrad gestoßen. Der Typ kommt mit der Kette auf ihn zu. Das ist alles nicht schön, was da passiert, ne? Und dann knockt er den aus. Und dann ist dann die Rosa halt so, er ertrinkt. Und dann wirklich so dieses wieder so, naja, das ist wohl schwer möglich, ne, mit Mund und Nase über Wasser, ja. Also wieder so ein richtiges Arschloch, ja. Wie es auch nur Sascha Dräger kann, ne. Und das ist wieder sehr löblich gemeint, ne. Kommt eigentlich schon einer meiner Lieblingssätze des Hörspiels, wenn Rosa dann sagt so, ah, schlag dir den Schädel ein. Hier geht es ja richtig Riot im Buch. Mhm. Dann holt sie diesen besagten Schraubenschlüssel und da gibt es dann eine wunderschöne Szene, weil im Hörspiel ist Tim ja so ein bisschen cool. Ne? Ich kämpfe nicht gegen Weiber. Jetzt übernehme ich mal kurz nochmal einen Part aus dem Buch. Rosas Stimme überschlug sich. Sie schleuderte ihren und Plotzkas Helm auf die Straße. Ihr Gesicht lief rot an. In ihrem aufgerissenen, kreischenden Mund hätte einer der Helme hineingepasst. Fast jedenfalls. Wie eine Furie riss sie die Werkzeugtasche an der Maschine auf. Mit dem größten Schraubenschlüssel, den sie fand, sprang sie zum Graben. Tarzan fühlte nacktes Entsetzen. Ein Mädchen, wenn auch eine solche Schauermieze, das täglich handgreiflich bewaffnet auf ihn losging. Ja, das geht ja gar nicht, ne? Was für Zeiten sind das? Das denkt er. So wenig er einer handfesten Auseinandersetzung unter Männern und solchen, die es werden wollten, aus dem Wege ging, so hilflos war er gegenüber einer kratzenden, beißenden, um sich schlagenden Verrückten. Denn sie mit Judowurf oder Würgegriff zur Vernunft zu bringen, das kam nicht in Frage. Achtung, Leute, das müsst ihr euch merken. KGGW. Keine Gewalt gegen Weiber. Das war ein sportlicher Grundsatz. Ja, und jetzt geht die auf den los und der tänzelt wie so ein Feigling um die rum. Ne? Hör auf, du blöde Kuh, sei doch vernünftig. Ne? Dann passiert halt das, was auch im Hörspiel zu hören ist. Plotzka wird wach. Instinktiv greift er halt nach Tarzan, erwischt aber Rosa und die stolpert und haut ihm dann den Schraubenschlüssel über den Kopf. Ja, und das fand ich dann auch irgendwie, ich sag mal so, das Hörspiel macht's besser.
Ja, obwohl es hier mehr Slapstick noch ist als im Hörspiel natürlich.
Ja, war mir aber schon wieder ein Tick zu viel Slapstick. Auch vor allem mit diesen KGGW, keine Gewalt gegen Weiber, das war mir zu drüber. Ne? Dann lieber wirklich so einen arroganten Sascha Dräger, irgendwie so, ich kämpfe nicht gegen Weiber. So, das ist irgendwie dann besser gelöst.
Ja. Die Aussage ist ja dieselbe, aber einfach komprimiert und ein bisschen anders rübergebracht.
Also ich sehe ihn wirklich in so einem weißen T-Shirt vor mir, wo er KGGW drauf gedruckt hat. Weißt du? So,
das ist das zweite T-Shirt, was er hat. Das eine, auf dem ist ja das große T vorne drauf, das andere KGGW. Ja.
Genau, KGGW. Genau, das ist jetzt die neue Hörspielserie. Und Tarzan verabschiedet sich dann mit einem dummen Spruch und überlegt dann, was der Grund für den unvermittelten Angriff sein könnte. Denn schließlich sei ja die Fehde mit den Höllenengeln nicht aktuell. Natürlich kommt ihm dabei auch Slanskys Geheimpapier in den Kopf, allerdings eher halbherzig. Und hier finde ich ihn sogar ein bisschen dumm. Mhm. Ja, dass er halt zwar drüber nachdenkt, aber er denkt nicht so genau drüber nach, weil normalerweise, später ist er ja so clever, dass er dann sagt, ja, das kann ja nur deswegen sein, weil er hat sie auch gesehen. Die waren ja Zeuge, als der Slansky das Papier weggeschmissen hat, oder die Papiere. Die haben ihn ja aus dem Busch dann beobachtet. Da hat er noch so scherzhaft sein Paket in den Busch so halb rein, um die irgendwie damit zu ärgern. Das finde ich, hier finde ich ihn sehr begriffsstutzig.
Vielleicht hat er schon so doll den Urlaub im Kopf, dass er da die Verbindung nicht herstellt. Und er fährt dann ins Internat und da folgt jetzt eine kurze Sequenz mit einem seiner Mitschüler, Werner. Der ist offensichtlich, so wie Klößchen, auch der Sohn sehr reicher Eltern. Wird hier dadurch untermauert, dass diese einen mausgrauen Rolls-Royce fahren, ein 130.000-Mark-Auto. Und dieser Mitschüler bewundert Tarzan natürlich aus vollem Herzen, stellt ihn seinen Eltern vor, die auch schon von ihm gehört haben. Und das ist eigentlich nochmal so die Einführung in Tarzans Leben quasi. Er erläutert ganz kurz seine familiäre Situation. Der Vater, ein Ingenieur, wissen wir ja, ist ja schon vor mehreren Jahren gestorben. Die Mutter, fast mittellos, spart sich alles vom Mund ab, damit er das Internat besuchen kann. Und erzählt aber auch, was TKKG jetzt für Reisepläne hat für die nächsten beiden Wochen. Sie wollen nämlich in einem Viererkanadier mit Zelten den Fluss runter bis nach Dingersdorf fahren. Und Herr Glockner fährt sie nicht nur hin mit Georg, sondern holt sie am Ende ihrer Etappe auch wieder ab. Und hier wird dann nochmal, was wir vorhin ja schon einmal gesagt haben, darauf Bezug genommen, dass sie das Kanu von Helga Götze geschenkt bekommen haben, als Dank für ihre Hilfe in der Folge Hexenjagd in Lerchenbach. Und die Eltern staunen natürlich angemessen und bewundern Tarzans Mut und seine wilde Lebensweise. Dann verabschieden sich die drei ganz freundlich und fahren los. Und Tarzan saust sofort ins Adlernest, trifft dann dort auf Klößchen, der mit einem ganz großen und schweren Karton beschäftigt ist. In dem befindet sich seine Verpflegung für die Expedition auf dem sogenannten Miam Garni. Und wir erläutern jetzt erstmal, was der Miam Garni bedeutet, würde ich sagen. Ne? Klößchen wollte nämlich gerne eine Flussfahrt auf dem Mississippi machen. Und Tarzan wollte den Amazonas befahren. Karl wäre gerne auf den Ganges gefahren und Gabi wollte den Nil erkunden. Und daraus haben sie dann eine neue Wortschöpfung gemacht, nämlich ihr Strom, den sie mit dem Kanu oder dem Kanadier befahren werden, ist der Miam Garni.
Ich möchte ganz kurz reingrätschen, weil mir ist was aufgefallen. Das wird natürlich im Buch wieder ein bisschen anders behandelt. Ne? Da wird dann gesprochen vom, ja, was haben wir denn hier schon, den Rhein, den Main, die Elbe oder die Donau? Und dann die ganzen Flüsse, wie du sie schon aufgezählt hast, was ja wirklich so charmant ist. Ne? Also wenn man an die Folge denkt, denkt man immer an den Miam Garni. Also ich weiß, so geht's dir, so geht's mir auch. Ja, das ist ja total süß. Aber da macht mir das Buch schon wieder Folgendes kaputt, weil Tarzan sagt, na gut, ich merke schon, es wird aufregend. Rothäute werden uns am Ufer begleiten und Indios mit Blasrohren. Räuberische Beduinen werden auf uns lauern und fanatische Inder. Wir werden uns wünschen, ach, könnten wir doch auf Rhein, Main, Elbe oder Donau sein. Und ich weiß, er sagte scherzhaft, aber hier wird ja schon wieder mit negativen Klischees gespielt. Mhm. Ja? Anstatt, dass er einfach sagt, irgendwie, ah, durch die Wüste Afrikas, ja, oder durch den dichten Dschungel. Nein, er zählt eigentlich wieder nur die negativen Dinge auf. Ne? Also irgendwelche Stereotypen, ne, die es auf sie abgesehen haben. Mhm. Ja klar, natürlich, jetzt ist es wieder der Abenteueraspekt eines Kindes. Ich sehe schon die Kommentare. Deswegen muss ich. Aber es ist mir halt aufgefallen. Irgendwie, wo man denkt so, oh, du erzählst ja nur Negatives. Mhm. Nenn doch mal was Schönes, habe ich mir so gedacht.
Das wäre hier eher so eine Karl Barks Abenteuergeschichte von Dagobert, ne? Die aber ja auch in einer anderen Zeit spielt. Also irgendwie so, keine Ahnung, um 1900 herum. Da wäre das vielleicht noch so gewesen. Aber wir befinden uns ja Anfang der 80er Jahre. Da hat sich die Situation ja grundlegend geändert an all diesen Ufern tatsächlich.
Ja, bestimmt. Vielleicht hatte man hier auch so ein bisschen Indiana Jones im Hinterkopf, weißt du? Was ja auch in den 30er Jahren spielt. Und ja klar, ich meine, die Geschichten von Barks, die spielen ja auch alle noch so, ja, die spielen ja schon so auch in den 50er Jahren das Setting. Vielleicht war es dann noch ein bisschen anders. Fun Fact übrigens, Barks, der war ja nie in diesen ganzen Ländern, die er da abgebildet hat. Das hat er alles abgepaust aus dem National Geographic.
Ja, Wahnsinn, ne?
Aber hat er, also, na, über den könnte man ja auch stundenlang reden, ne? Das ist leider nicht das Thema hier. Ja, ich bin halt drüber gestolpert. Ich will das jetzt hier auch nicht mehr so aufblasen, ne?
Ja.
Aber wenn man schon mal über diese Folge spricht, dann kann man das auch mal erwähnen, finde ich.
Dann auch richtig, genau. Und jetzt, finde ich, kommt aber immerhin schon mal einer der richtigen Lacher dieser Folge. Tarzan fragt Klößchen nämlich, was ist in dem Karton? Und Klößchen im Hörspiel, kommt das richtig gut rüber, sagt dann so verschämt Verpflegung. Und Tarzan nimmt ihn also voll aufs Korn, sehr vernünftig. Obst nehme ich an, konzentrierte Sportlernahrung. Und wir wissen natürlich alle, dass da alles drin ist, aber weder Obst noch konzentrierte Sportlernahrung, sondern selbstverständlich hat Klößchen da seinen Schokoladenvorrat drin.
Er sagt es doch selber, ne? Er sagt doch irgendwie, tu doch nicht so, ja? Also ich glaube, der fühlt sich ja selber von Tarzan getrollt, dass er sagt irgendwie, bist du bescheuert? Was soll denn in den Karton drin sein, ne? Schokolade natürlich, du Vollidiot. So kommt es immer rüber, ja? Und es ist ja so, ja, Obst nehme ich an, konzentrierte Sportlernahrung, ja? Also ich denke mir mal, das ist ja auch so gewollt und das ist mit, eigentlich muss ich auch sagen, einer der besten Szenen im Hörspiel. Eigentlich diese ganzen Szenen, Tim und, also Tarzan und Klößchen im Adlernest. Ja. Das funktioniert immer. Das ist wirklich immer eine sichere Bank.
Und die sind ja auch, die frotzeln zwar aber so auf so eine ganz liebevoll freundschaftliche Art und Weise, ne? Da ist irgendwie nichts Böses dabei, sondern das sind halt zwei Freunde, Jungs, die sich da gegenseitig so einen kleinen Schlagabtausch liefern.
Naja, wobei er Tarzan doch dann wieder das letzte Wort behält, ne? Indem er, also ihr kennt es ja, dann kommt ja halt wirklich dieses, mach den Deckel auf, den Deckel auf, den Deckel auf. Und dann sagt er, kurz die Türken, du kannst mir die ganze Fahrt vermiesen. Da sind 56 Tafeln drin, pro Tag 4. Ja, und dann rastet ja auch Tarzan so ein bisschen aus, so, bist du bescheuert, wir wollen doch nicht absaufen, ne? Und spricht ja dann ein Machtwort und sagt, 14 Tafeln, keine mehr. Das kann ich nicht verantworten, wegen der Wasserlage und der Sicherheit im Boot. Mhm. Ja? Dass er sich Sorgen um seine Gesundheit macht, das verschweigt er an dieser Stelle. Ne?
Und ich muss sagen, irgendwie hätte ich gedacht, dass Klößchen doch deutlich mehr als 4 Tafeln Schokolade pro Tag isst. Das sind ja nur 400 Gramm. Irgendwie hätte ich gedacht, er isst mindestens 1 Kilo, weil er ja eigentlich immer am Schokoladeessen ist.
Genau, also du hast hier diesen Schlagabtausch zwischen den beiden. Tarzan spricht ein Machtwort. Bevor es weitergeht, erzählt er ihm jetzt eigentlich im Prinzip alles, was wir gerade euch wiedergegeben haben. Deswegen können wir das, glaube ich, mal überspringen. Ne? Mhm. Tarzan wurde Zeuge von Slansky und so weiter und so fort und hat dann die Papiere an sich gebracht und darüber sprechen sie halt jetzt. Ne? Irgendwann sagt Klößchen dann wieder, sag mal, ist das okay, wenn ich
28 Tafeln, ne?
28, genau, ja. Nicht 14, sondern das Doppelte. Und dann wieder, nein, ich habe gesagt nein. Und dann sagt er ja, okay, dann muss ich halt auf Vorrat essen. Jetzt geht's aber los. Ist dir da dieses schöne Bild von Klößchen aufgefallen?
Ja, da guckt er auch wirklich so wie so eine Bulldogge, die sich irgendwie über so einen Knochen hermacht, ne?
Ja, aber auch wie so ein trotziges Kind. Und guck mal, wie groß dieser Karton ist. Also da passt ja ein Fernseher rein, also ein Röhrenfernseher, ja? Ja. Und dann dieses trotzige, so, jetzt geht's aber los, ne? Und schlägt sich jetzt wahrscheinlich die halbe Nacht den Bauch voll. Im Buch erfährt man ja auch, dass er ja gleich nach Hause fährt zu seinen Eltern. Mhm. Und da ja der letzte Schultag war, muss er denen auch noch sein, ja, sehr schlechtes Zeugnis präsentieren. Ne? Das erfahren wir alles auch.
Was an dieser Zeichnung interessant ist, erstmal hat Klößchen natürlich auch ein K auf dem T-Shirt. Und ich finde, er ist hier wie einer von den Bösen gezeichnet. Wenn wir nicht wüssten, dass es Klößchen ist, könnte es auch irgendwie aus dem Umfeld von King Seibold oder so sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, weil er halt so beleidigt aussieht. Ne? Aber ich mag die Zeichnung.
Die Augen die gefällt so mir. Zusammen und die, ne? Die Augenbrauen so tief und so. So sieht Klößchen ja sonst eigentlich nie aus. Deshalb finde ich auch, ist mal was anderes.
Die werde ich wahrscheinlich auch bei Instagram hochgeladen haben, so als kleine Promotion. Genau. So, und jetzt?
Kapitel 4 ist wieder ein Kapitel, was in weiten Teilen gar nicht im Hörspiel vorkommt. Heißt nämlich Tolle Geschichten im Pinguin. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass der Pinguin diese Halbwelt-Kaschemme ist, in der Rosa, Plotzka und Gierke sich dann wieder treffen wollten, wenn Rosa und Plotzka Tarzan die Papiere abgenommen haben, was ja nicht geklappt hat. Natürlich treibt sich da allerlei lichtscheues Gesinde herum, ist eben eine Halbwelt-Kneipe. Und als die beiden Rocker sich setzen wollen, nötigt Plotzka seine Freundin erstmal auf die Toilette zu gehen, damit er nämlich ohne Zeugen mit dem Gierke sprechen kann und so ein bisschen verschleiern, was wirklich passiert ist. Er kommt dabei ja nicht besonders gut weg, was Tarzan da mit ihm angestellt hat. Und natürlich gibt es auch hier wieder eine Anspielung auf Rosas gewaltigen Mund. Sie zog ab mit einem gewaltigen Schmollmund aufgrund seiner Breite. Also jedes Mal, wenn man es reindrücken kann, kommt es vor.
Und da, das haben wir vorhin vergessen, das fand ich auch krass, wenn Tarzan die beiden auf die Matte geschickt hat, Rosa und Rainer, steht auch im Buch, Rosa hob das Gesicht aus dem Gras. Halme und Kleeblätter, möglicherweise auch ein vierblättriges, kleiner Scherz am Rande, klebten ihr an Stirn und Wangen. Ihr Mund hing jetzt so schlaff unterm Gesicht wie ein ausgeleierter Gummiring.
Das ist wirklich grauenvoll, oder?
Mhm.
Finde ich auch.
Und ihr regt euch über die Zigeuner auf, also bitte.
Ganz ehrlich, das ist wirklich nur ein Problem von vielen. Also finde ich tatsächlich auch. Plotzke erzählt jetzt Gierke so eine richtige Räuberpistole darüber, wie Tim ihn mit einer Übermacht zusammen fertig gemacht hat, gegen die er, also Rainer Plotzke, natürlich gekämpft hat wie ein Löwe. Aber aufgrund der reinen Anzahl der Gegner musste er sich geschlagen geben. Das interessiert Gierke alles überhaupt nicht. Er will einfach nur seine Papiere schnellstmöglich haben. Und deshalb erhöht er jetzt die Summe für ihre Beschaffung auf 2000 Mark. Und das motiviert Plotzka jetzt dahingehend, dass Tarzan ab sofort lückenlos von seinen Höllenengeln beschattet werden soll, damit er ihnen nämlich nicht nochmal durch die Lappen geht, wenn er zum Beispiel in die Ferien startet. Die wissen ja noch nicht, was er vorhat. Er geht dann telefonieren zu so einem Münztelefon, da gab es ja noch keine Handys, um die Überwachung zu veranlassen. Und Rosa kommt völlig ahnungslos von der Toilette zurück und erzählt Gierke dann brühwarm, wie sich diese Geschichte mit dem missglückten Überfall wirklich zugetragen hat.
Und das fand ich extrem witzig, ne? Weil ja der Rainer so behauptet hat, irgendwie, ja, ich habe den Jungen gestellt, da kamen 6 Mann von seinem Kaliber, die haben auf mich eingedroschen, sonst wäre kein Problem gewesen. Ne? Und dann möchte ich auch noch kurz zitieren, Gierke sagt zu Rosa, was willst du trinken? Sie wollte Bier, bestellte und behalf sich zunächst mit Plotzkas Glas, indem sie es leerte. Naja, nachdem dieser Tarzan ihn flachgelegt hatte, bin ich mit dem Schraubenschlüssel dazwischen, wollte dem eins auf seinen Lockenkopf geben. Aber Rainer hat mich so unglücklich gestoßen, dass ich ihn traf und nicht diesen Tarzan. So ist es gewesen. Und Gierke, und die anderen? Haben die zugesehen? Welche anderen? Außer uns dreien war auch keiner da. Gierke sah zu, wie der Keeper das Bier vor ihm hinstellte und hob sein Glas. Prost, Rosa. Trinken wir auf die tollen Geschichten, die man manchmal so hört.
Ja, das fand ich auch nett.
Dass der Gierke hier auch, sagt ja auch viel über ihn aus. Ne? Wir haben ja schon erfahren, dass der Rainer öfter für so Handlangerarbeiten von ihm rekrutiert wird. Ja? Dass er hier trotzdem nach der Story irgendwie nicht sagt, irgendwie, ach, weißt du was, vielleicht ist der Junge doch nicht der Richtige. Ne? Der zählt mir hier einen vom Pferd und kriegt einen 14-Jährigen nicht gebändigt. Ja? Aber dass er einfach so sagt, so, na gut, dann trinken wir halt auf meine schlechte Moral.
Ja,
also sagt viel über den Typen aus.
Das stimmt. Man könnte vielleicht so argumentieren, wenn der Plotzka schon öfter für ihn so eine Handlangerdienste erledigt hat und unter Umständen das bisher immer zu seiner Zufriedenheit, dann könnte man denken, dass er vielleicht ein bisschen langmütig gegenüber ihm ist, weil er weiß, am Ende wird das schon richten. Anders kann ich mir das auch kaum erklären.
Ja, beziehungsweise er hat keine andere Wahl, ne? Dass er halt die Rocker vorschicken muss. Ja. Ja, also es ist heute wirklich sehr, sehr buchlastig, weil da sage ich auch gleich was zu. Nächster Tag, nächste Szene. Tarzan hat zum ersten Mal das komplette Internat für sich alleine. Das war irgendwie schön im Buch. Er steht auf und man hört halt kein Getrappel auf dem Flur, man hört kein Geschrei, die Duschen sind frei, also man hört gar nichts. Und ich glaube, er stellt sich dann auch so auf den Balkon und denkt sich so, zum ersten Mal habe ich das Haus für mich allein.
Ja.
Das war so albern, dass es schon wieder toll war. So, weißt du, so wirklich wie, weiß nicht, wie so ein Gutsherrenbesitzer hat nur noch hier der Karo-Kaffee in der Hand gefehlt oder so, ja. Weißt du, und so, wie er so guckt und dann so, ach, mein Reich, keine Ahnung.
Meine Ländereien. Aber er genießt das einfach richtig, ne? Für ihn ist das was richtig Besonderes und er hat super Laune.
Ja, und dann geht er runter in die Mensa und da sind noch 2 Bedienstete, sag ich jetzt mal, also die für die Schule arbeiten und die machen eigentlich jetzt, glaube ich, alles fertig für die Ferien. Mhm. Und die eine wundert sich auch so, Tarzan, du bist noch hier? Naja, weil ich fahre ja erst heute in die Ferien und dann kriegt er noch extra ein Frühstück serviert, bedankt sich auch lieb und dann geht er raus und dann kommt auch schon der Jaguar von den Sauerlichs. Oben auf dem Dach ist, glaube ich, schon der Kanadier.
Genau.
Befestigt, weil den haben die Eltern von Klößchen in ihrem Hobbyraum gelagert. Also alles sehr, sehr schön beschrieben. Und jetzt sagt man die anderen beiden ein.
Und da wird auch gesagt, Gabi soll ja für alle kochen. Schließlich ist sie das Mädchen. Und Klößchen sorgt sich schon, dass er nicht satt wird von dem, was sie kochen wird. Und Georg findet das nicht richtig, dass sie kochen soll, nur weil sie das Mädchen ist.
Ja, eigentlich wieder sehr modern, wenn man ehrlich ist. Ne?
Mhm, von Georg auf jeden Fall. Und was du gerade nicht gesagt hast, was wir ja auch auslassen werden, ich will es nur einmal der Vollständigkeit halber erwähnen, es gibt sowohl zu dem Aufbau des Kanadiers als auch zu Paddeltechniken, zu den Paddeln an sich hier von Wolf sehr, sehr ausufernde, detaillierte Beschreibungen, die immer mal wieder vorkommen. Auf die werden wir nicht näher eingehen. Aber das schien sehr wichtig zu sein, das ganz genau zu vermitteln, wie man denn anständig und kompetent mit diesem Kanadier umgeht. Fand ich spannend.
Ja, also Karl darf ja hier im Buch auch mal ein bisschen brillieren, indem er irgendwie auch noch einen kurzen Vortrag hält über die sogenannten Faltboote, die ja, also den Kanadier, den sie haben, der wurde quasi abgelöst und davor waren irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre Faltboote in. Aber er hat falsch zitiert, weil er da einen gewissen Doktor, wie hieß der, Dr. Lindemann oder so, der die Atlantiküberquerung gemacht hat. Du hast es doch bestimmt auch in deinen Notizen,
oder? Ich habe es nicht in meine Notizen aufgenommen, weil ich beschlossen habe, diesen ganzen Kanadier-Kram, den ignoriere ich dann.
Nee, aber da wird ein falsches Jahr genannt. Das ist mir aufgefallen, weil ich habe es dann bei Wikipedia nachgelesen. Ich glaube, im Buch wird das Jahr 1952 mit der Atlantiküberquerung genannt. Laut Wikipedia war es 1955. Also, das nur am
Rande.
Und
so im so einem Faltboot den Atlantik zu überqueren, da sage ich mal Respekt.
Ja, und wenn man sich den Wikipedia-Artikel dazu durchliest, hier im Buch kommt es so total harmlos rüber. Ach ja, der hat übrigens als erster den Atlantik damit überquert. Bei Wikipedia steht, dass der Typ einfach mal 25 Kilo während der Zeit abgenommen hat und zwei Orkane und mehrere Stürme überstanden hat.
Ich glaube, dass sofort eine gute Freundin von mir, das ist so eine richtige Seglerfamilie, und die Eltern haben immer den Winter eben über den Atlantik gesegelt, um in südlichen Gefilden die kalte Jahreszeit zu verbringen. Und was die für Geschichten erzählt haben, dass man sich an den Mast binden musste, weil die Stürme so doll waren und die Wellen über die drüber geschwappt sind und so. Und die hatten schon richtig, also eine 12er-Yacht, jetzt nicht irgendwie so ein kleines Faltboot. Da glaube ich schon, wenn man in so einem kleinen Boot da diesen Wellen ausgeliefert ist, dass man da gerne mal 25 Kilo abnehmen kann, wenn man es überhaupt überlebt, ne?
Genau. Aber das würde dann wahrscheinlich jetzt auch den Rahmen sprengen, ne? Und teilweise, finde ich, sind ja diese alten TKKG-Bücher auch zu lang. Mhm. Und das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte das auch jetzt bei der TKKG-Zeit in der Rezension vom Hauke gelesen zu diesem Buch. Die kranken auch ganz oft daran, so der Wolf schmückt das alles aus und hier noch eine Nebenhandlung und hier noch eine kleine Rangelei und so. Und auf den letzten 30 Metern, 30 Seiten, aber oder besser gesagt auf den letzten Metern, da fängt er dann immer an zu hetzen. Mhm. Das hat er hier auch gemacht.
Obwohl, dazu werde ich ja später noch kommen, wo man dem ja auch noch Positives abgewinnen kann. Tatsache bemerkt jetzt schon, dass ein Höllenengel sie beobachtet, schenkt dem noch nicht so viel Beachtung. Alle sind aufgeregt und voller Vorfreude, freuen sich ganz doll auf die gemeinsame Abenteuerreise. Und da habe ich mir dann dazu geschrieben, dass hier alle Eltern allerdings schon wie so ein Foreshadowing unheimlich aufgelöst und besorgt sind und Tarzan wirklich mehrmals bitten, gut auf seine Freunde aufzupassen, was er natürlich auch verspricht. Und bei jedem Halt wird witzigerweise ganz akribisch beschrieben, was jetzt wieder dazukommt, was sie auf ihre große Fahrt mitnehmen, so wie ich packe meinen Koffer ein bisschen. Und das ist eine Menge, finde ich, auch wenn das der Kanadier 5,60 Meter lang ist. Und mich ließ das sofort an so ganz lange, warme Sommerferien der Kindheit denken. Und das ist so schön, dass diese Stimmung hier transportiert wird. Und als sie weiterfahren, jetzt mit Georg und Herrn Glockner, direkt zum Fluss runter, wird auch schön beschrieben, wie das da aussieht, merkt Tarzan, dass sie jetzt schon von zwei Höllenengeln verfolgt werden. Macht sich aber da keine Sorgen drum, weil er davon ausgeht, sobald sie auf dem Wasser sind, sind sie sicher vor denen auf ihren Maschinen. Und ich finde, dass es hier einen ganz schönen Kontrast gibt und das macht, finde ich, auch ganz viel in dieser Folge aus, zwischen dieser Sommersonne-Ferien-Ausflugsidylle auf der einen Seite und dieser latenten, heraufziehenden Bedrohung durch die Höllenengel. Und was mir gut gefallen hat, passend dazu soll das Wetter richtig schön bleiben, also sehr warm und sehr sommerlich, aber vereinzelt sind Gewitter möglich. Das finde ich total gut gelöst. Das passt für mich einfach.
Und da, weil bis jetzt sind wir halt sehr, sehr aufs Buch fokussiert, aber da muss man jetzt auch mal einfach mal sagen, was das Hörspiel macht, ne? Ich finde, das waren so Sachen, wo ich das als Kind gehört habe, wo ich schon so ein bisschen Schauer über den Rücken hatte. Wenn die jetzt zum Beispiel im Auto sitzen und Tarzan sich mit dem Glockner austauscht über diese verpatzte Polizeiaktion, da stellt er ja schon fest, irgendwie, Moment mal, da folgt uns ein Rocker und so. Und der Glockner sagt dann auch so, ach komm, das ist doch Zufall und so. Das fand ich immer unheimlich und spannend. So einfach nur dieses, der fährt den hinterher. Wenn die später dann das Boot zu Wasser lassen und so, dann sehen sie ja auch Rocker auf der anderen Uferseite und die fahren dann weg und so eine Sachen. Da passiert nichts, aber das sind so für mich so immer so die unheimlichsten Sachen, wenn man einfach so sieht, so hey, guck mal da hinten und oh mein Gott, was machen die? Noch ruhige, unheimliche Momente. Und das, finde ich, macht das Hörspiel sehr gut.
Das meinte ich mit dieser heraufziehenden Bedrohung. Und als sie dann losfahren. Einmal sagt Herr Glockner im Hörspiel auf Wiedersehen, ihr Flusspiraten. Das fand ich irgendwie total nett. Und im Buch wird das ja noch viel ausführlicher beschrieben, wie sie dann das Kanu an der flachen Uferstelle zu Wasser lassen, um, da wird auch nochmal eingegangen, ihre Fahrt auf die Miamgani anzutreten. Und da hat mir besonders gut gefallen, dass man ja diese Neuschöpfung hat des Flusses, den es so nicht gibt, der ja, wie wir schon gesagt haben, vier auch ikonische Flüsse letztendlich miteinander vereint. Und dadurch wird ja auch dieser Fluss semantisch aufgewertet, der immerhin aber an der Stelle, an der sie starten wollen, und das war mir als Kind nie klar, etwa 100 Meter breit ist. Das ist schon nicht so klein. Und ich finde, dass das eben dieser ganzen Reise so ein bisschen was Magisches verleiht. Es ist ein bisschen Tom Sawyer, ein bisschen, hattest du ja vorhin auch schon gesagt, Indiana Jones, ein bisschen Dagobert Duck, also diese alten Barks-Geschichten. Wir haben hier so Expeditionsflair und Abenteuer, gefährliche Widersacher und natürlich gibt es auch eine Schatzsuche. Und das, finde ich, ist so ein Plot, der gerade für Kinder so spannend und so aufregend ist, dass man sich einfach nur, oder dass man von dieser Geschichte richtig eingesogen wird. Und sie legen ja dann ab und dann sieht Tarzan in der Ferne, dass einer von den Höllenengeln jetzt abdreht, ein anderer beobachtet sie weiter und er verabschiedet sich ja sogar in Gedanken für die nächsten 14 Tage von ihnen. Und dann heißt es im Buch, aber da irrte er sich. Da wird ja auch so total so eine Spannung nochmal aufgemacht.
Aber überleg mal, ich meine, ich glaube, das Hörspiel geht jetzt so 5-6 Minuten. Mhm. Lass es 7 oder 8 sein, keine Ahnung. Und im Buch sind wir jetzt einfach mal auf Seite 66. Weißt du, bis sie endlich mal losfahren. Ja, das fand ich echt extrem. Und das Hörspiel ist ja wirklich so, wir haben schon gesagt, die ersten beiden Kapitel fehlen komplett. Was das Hörspiel halt macht, mehr so diesen Fokus auf dieses Abenteuer, auf diese Reise. Vier Kids, die einfach sich selbst überlassen sind und sagen, hey, wir machen jetzt eine Abenteuerfahrt auf einem Fluss. Und ja, das wird im Buch natürlich ein bisschen ausführlicher beschrieben, wie breit dieser Fluss ist und dass da ja auch ständig Verkehr ist. Da sind irgendwelche Lastkähne, da sind auch Leute mit ihren, weiß nicht, Sportbooten und alles, ne? Das kommt ja im Hörspiel überhaupt nicht rüber. Da habe ich immer auch gedacht, ja, der Fluss ist deutlich
schmaler, ne?
Schmaler. Mhm. Und die sind da die meiste Zeit über allein, habe ich immer so gedacht. Und hier hast du so das Gefühl, sie sind zwar jederzeit irgendwie konfrontiert damit, dass da auch andere auf dem Fluss sind. Am Ende sind sie ja trotzdem alleine. Mhm. Weißt du, so, sie können ja niemanden um Hilfe rufen. Mhm. Das ist aber halt dieser Abenteueraspekt, der jetzt hier aufkommt. Und ich kann es, glaube ich, schon mal vorweg schicken, weil auch wenn ich das Buch nicht komplett durchgelesen habe, das Buch hat es nicht geschafft, mir diesen Abenteueraspekt so rüberzubringen wie das Hörspiel. Und ich kann es zu diesem Zeitpunkt nicht erklären, weil das natürlich jetzt auch der Vorbereitung und so geschuldet war. Aber das Hörspiel macht da mehr mit mir als das Buch.
Ja, ich glaube, das liegt auch an den Sounds. Dann auch an der Musik, die, also ich habe ja nur die alte Version gehört, also die Bohnen-Version. Und die Musik wird da, finde ich, sehr gut eingesetzt, um Spannung zu erzeugen, um diese Abenteuerstimmung zu unterstreichen. Und man kann sich gerade als Kind, finde ich, ja auf so ein Hörspiel noch mal ganz anders einlassen. Also ich habe noch die Erinnerung, wie ich dann abends im Bett lag, noch mit meinem Kassettenrekorder, wo man umdrehen musste, die Seiten und so. Und dann habe ich mir das immer vorgestellt, wie die jetzt gerade auf dem Wasser sind und was jetzt Unheimliches passiert und so. Und das ist natürlich bei dem Buch ein bisschen anders. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du gesagt hast, dass da ja so viele Erwachsene im Grunde unterwegs sind, aber sie letztendlich doch auf sich alleine gestellt sind. Es ist so ein bisschen wie S, ne, in Derry, dass eigentlich die Erwachsenen den Kindern gar nicht helfen, auch wenn da so schlimme Sachen passieren.
Ja, was ich halt auch gemerkt habe, das Buch springt ja wirklich extrem hin und her. Mhm. Ja, und ich nehme jetzt halt schon ganz viele Sachen vorweg. Wir haben es vorhin schon gesagt, Gierke, der kommt in den letzten 3 Minuten vom Hörspiel vor. Ja, hier habe ich jetzt ein Gesicht, hier habe ich mehr eine Motivation, ich weiß mehr über den. Auch haben wir im Buch Slansky erlebt. Also zwar auch nur ein Bruchteil, aber im Hörspiel wird der ja nur erwähnt, weißt du? Da ist es so ein gesichtsloser Typ, den einfach Tarzan beobachtet hat. Das macht das Ganze auch so ein bisschen mysteriöser, ne? Tarzan sagt halt einfach, ich muss dir was erzählen. Ich war Zeuge. Es gibt nicht diese ganzen Sprünge zu den Gangstern oder zu den anderen Beteiligten, was ja ein TKG-Buch ausmacht. Haben wir auch schon oft hier rausgearbeitet. Wir sind eigentlich die ganze Zeit bei TKKG. Und das gefällt mir sehr, was das Hörspiel angeht. Ja. Weil du bist die ganze Zeit dabei, wenn die attackiert werden, wenn die auf der Flucht sind, wenn die ja ihre Pausen machen, wenn die rumscherzen. Das macht sehr, sehr viel von diesem Abenteuer-Flair aus. Da hat mich das Buch, auch ein Punkt, glaube ich, warum mir das nicht so gefallen hat, immer wieder rausgebracht, so, oh, jetzt sind wir bei den Rockern. Ah, jetzt telefoniert Gierke. Alles so eine Sachen. Klar, ich erfahre da mehr über die Hintergründe. Zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, der später kommt. Ich sage nur Stahlkugel. Ja. Ja, was ja auch im Hörspiel nur so mehr oder weniger nacherzählt wird. Das konnte ich dann besser nachvollziehen, was da eigentlich genau passiert ist. Aber ich mag halt diesen Aspekt, dass wir die ganze Zeit bei TKKG sind. Quasi wir sitzen mit denen im Boot, sozusagen. Und das macht sehr viel von der Atmo aus. Und jetzt geht ja das Hörspiel los. Es geht ja auch sehr, sehr schnell. Ne? Ich meine, die haben gerade abgelegt. Ich glaube, dann sind, wie würde Benjamin sagen, irgendwie 0,2 Sekunden Pause. Und dann wird gesagt so, hey, guck mal da hinten, da kommt ja die Rocker. Ja? So geht es dann ab. Ne? Also da gibt es nicht diese langen Ruhepassagen und natürlich diese blumigen Umschreibungen im Buch. Ja? Aber irgendwie mag ich das sehr, wie das Hörspiel das löst.
Und hier wird es ja auch gleich richtig bedrohlich, so wie du gesagt hast, die fahren diese 0,2 Sekunden auf dem Fluss und dann merken sie, ja, die Rocker, also die Höllenengel, verfolgen sie tatsächlich. Und Karl fragt hier sogar nochmal explizit, ob die wohl es darauf abgesehen haben, dass sie sich für dieses Vermöbeln von Plotzka rächen wollen. Tarzan sagt so, ja, weiß ich nicht, ist ja eigentlich ein bisschen übertrieben. Und als sie dann das erste Mal rasten wollen, sie wollen eigentlich so eine Pipi-Pause machen, sind plötzlich 8 Rocker da, wollen sie angreifen. TKKG gehen ganz schnell, stoßen sich wieder vom Ufer ab, schwimmen oder paddeln raus auf die Mitte des Flusses, weiter flussabwärts. Und jetzt kommen sie, oder ich fange nochmal an, und jetzt paddeln sie auf eine Brücke zu, da müssen sie auch drunter durch, da warten die Rocker schon auf sie. Und Tarzan ahnt schon, dass die ihn jetzt oder sie jetzt anfangen werden, mit Steinen zu beschmeißen. Und so wie sich das anhört, reden wir hier nicht von Kieselsteinen. Das geht auch los. Oskar kriegt auch einen Stein ab auf sein Stummelschwänzchen. Ihm passiert aber nichts. Wir wissen ja, der ist eh hart im Nehmen. Auch so ein Streifschuss und so macht ihm ja nichts. Und Tarzan animiert dann die anderen, diese Steine richtig mit den Paddelblättern abzuwehren, was auch gelingt. Und als sie dann unter der Brücke sind, sind sie erstmal in Sicherheit, müssen ja aber auf der anderen Seite wieder raus. Und dann möchte ich hier gerne nochmal auch ein kleines Zitat vorlesen. Als sie unter der Brücke durch sind, teilt sich die Gruppe, dass also 4 und 4 Rocker jeweils auf einer Uferseite fahren. Sie nehmen also TKKG in die Zange. Die Situation wird immer bedrohlicher, immer unheimlicher, weil es irgendwie so ein bisschen ausweglos wirkt. Tarzan sagt dann, sie nehmen uns in die Zange. Mit einer Hand streichelte er Oskar, der sich wieder beruhigte und auf seine Matte streckte. Die warten auf unsere nächste Pipi-Pause. Dabei vergessen sie, mit 4 von denen werde ich fertig, ohne Hilfe. Bis die anderen kommen, habe ich sie zur Schnecke gemacht. Gabi macht sich dann ein bisschen Sorgen, dann paddeln sie weiter. Die fröhliche Stimmung war jetzt spürbar gedämpft. Und jetzt sagt Karl etwas, was auch fast wortwörtlich so im Hörspiel vorkommt. Gabi sagt nämlich, was soll das werden, wenn es dunkelt? Irgendwann müssen wir doch anlegen. Am besten wir rasten in einer größeren Stadt, wo viele Menschen am Ufer sind. Karl zog seine Karte zu Rate. Da ist heute nichts mehr drin, meinte er, nur noch Dörfer. Und die liegen abseits vom Fluss im Hinterland. Wir kommen jetzt durch eine ziemlich einsame Gegend. Das finde ich mega. Ich finde, ja, ist richtig, richtig spannend, aufregend, gruselig, alles, was man sich so vorstellen kann.
Genau. Natürlich hast du jetzt mehr wieder das Buch auch zitiert. Also zum Beispiel, dass Oscar an seinem Stummelschwänzchen getroffen wird, das lässt ja das Hörspiel auf. Also mein Kopf, ja, wurde Oscar immer am Kopf getroffen. Mhm. So habe ich mir das immer vorgestellt, ne? Dass er wirklich eins auf den Dez kriegt. Da fand ich das ja schon ein bisschen schade, dass das dann nur das Stummelschwänzchen ist, weil das hat jetzt so ein bisschen wieder meine Fantasie kaputt gemacht. Mhm. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass ich Karl in diesem Hörspiel extrem unsympathisch finde, weil er immer so patzig zu Willi ist. Ja, ja, also denn in dieser ersten Konfrontation mit den Rockern, die picknicken ja, und dann fragt der Willi irgendwie, möchte noch jemand einen Schluck Limo? Nein, kannst du selber trinken. Ist bestimmt nicht so gemeint, aber er bringt es halt so rüber wie, lass uns doch in Ruhe hier, sauf aus, ja. Wo ich aber dir recht gebe, ist dieser Satz von der verzweifelten Gabi. Mhm. Er ist so irgendwie, ja, was sollen wir denn machen? Ans Ufer können wir nicht und so weiter. Hoffentlich kommen wir bald in bewohntes Gebiet. Und Karl wirklich sagt so, nein, wir kommen in ein ziemlich einsames Gebiet. Und dann geht das ja über in so ja, düstere Musik, sag ich jetzt mal. Das mochte ich auch immer sehr. Das war immer so ein Gänsehaut-Moment für mich als Kind.
Finde ich auch total. Und ich finde auch, wenn man das heute noch hört und auch liest, das ist so eine Situation, da wird es halt wirklich bedrohlich und unheimlich. Hat mir gut gefallen.
Und vor allem auch, weil du auch nicht weißt, worum geht's eigentlich. Mhm. Ne? Weil klar, man kann sich das denken mit dem Papier, aber ich finde, das hat man zu dem Zeitpunkt auch schon vergessen als Hörer.
Und auch wenn man es nicht vergessen hätte und weiß noch nicht, was das richtig soll, ist trotzdem das, was die Rocker da machen, völlig drüber, weil die ja richtig angreifen mit so einer Beschädigungsabsicht, ne?
Da gibt es übrigens einen schönen kleinen Funfact. Wenn du genau hinhörst, an der Stelle, wo Willi sagt, jetzt teilt sich die Gruppe, dann kannst du im Hintergrund die Rosa hören, wie sie sagt, Prost Rainer! Was ja erst später vorkommt, ne? Da hat man schon was recycelt für den Hintergrund, ne? Damit da halt ein bisschen Leben in der Bude ist, ne? Wenn du dann die ganze Zeit diese Motorräder knattern hörst und hörst auch diese, ja, wie die sich so aufregen. Und da hat man halt dieses Prost Rainer runtergemischt.
Jetzt geht's ja sowohl im Hörspiel, also das ist jetzt im Hörspiel im Buch erstmal ziemlich deckungsgleich auch diese Szene. Ist ja sozusagen das Erste, was wirklich jetzt auch im Hörspiel ausgeschmückt wird und als Stilmittel, finde ich, auch genutzt. TKKG wollen dann abends natürlich irgendwann anlegen. Die müssen ja auch mal was essen und irgendwo die Zelte aufbauen. Und dann kommen die Rocker aber sofort wieder. Und Blauhelm, Sam heißt der, glaube ich, beschießt sie mit einem Stahlkatapult. Das heißt, die Kugel prallt hier am Boot ab und Klößchen ist richtig aufgebracht und sagt, das könnte sie umbringen, ob mit dem Typ irgendwas nicht stimmt. Und das ist eine extrem bedrohliche Szene. Ich finde im Buch tatsächlich noch mehr als im Hörspiel, weil da ja noch mal klar wird, die schrecken einfach vor nichts zurück. Die werden die da nicht anlegen lassen. Denen ist egal, ob sie die schwer verletzen oder Schlimmeres. Die wollen jetzt einfach nur ihren Auftrag ausführen und alles andere interessiert die nicht.
Man hat übrigens für die Neuabmischung, also die man irgendwann mal auf CD kaufen konnte, hat man diese Szene mit dem Stahlkatapult mit Pistolenschüssen untermalt. Mhm. Das hast du in der Originalversion nicht. Ja. Und wahrscheinlich, ich bin der Meinung, dass André Minninger auch hier für die Neuabmischung verantwortlich war. Also hier den Austausch der Carsten-Bohn-Stücke und so alles. Mhm. Und er hat ja bei manchen Folgen, hat er ja noch so ein bisschen mehr Atmosphäre probiert zu erzeugen. Ne? Das ist mal mehr, mal weniger gelungen. Ich sag nur, der höllische Werwolf von 3 Fragezeichen. Mhm. Ja, da ist das Geheul vom Werwolf noch alberner als in der Originalversion. Mhm. Und hier hörst du halt so dieses typische aus dem Western, so Bischong, diese Pistolenschüsse, weißt du?
Mhm. Ja, das kann ich mir aber ganz gut vorstellen, dass das vielleicht das nochmal ein bisschen mehr verbildlicht. Ich würde gerne, wenn es dich nicht stört, da trotzdem auch nochmal zwei, drei Ergänzungen aus dem Buch hinzufügen. Gabi macht hier nämlich den Vorschlag, die Polizei einzuschalten, weil sie sich so hilflos fühlt und auch nicht sieht, was da eine Lösung sein könnte. Tarzan sieht darin gar keinen Sinn, weil es gibt seines Erachtens keine Handhabe, dass der Polizei die Möglichkeit geben würde, einzugreifen. Es gibt keine anderen Zeugen, die eben aussagen können, dass die Rocker sie schon so bedrängt und attackiert haben. Gabi fängt an zu weinen, nachdem sie mit der Stahlschleuder beschossen werden. Sie hat sich nämlich so doll auf die Fahrt gefreut und jetzt wird ihr alles kaputt gemacht. Und Tarzan spürt darauf einen Stich in der Herzgegend, also wieder sehr metaphorisch. Er kann nämlich alles aushalten, aber nicht, dass Gabi traurig ist. Daraus folgt, er wird jetzt nicht nur Plotzka richtig fertig machen, sondern auch den Schützen, der Gabi so eine Angst gemacht hat. Und dieses Kapitel, und das finde ich auch schön, heißt Nachts im Strom. Und ich finde, das passt so vom Namen her total gut und vermittelt auch nochmal diesen Grusel.
Und man erfährt jetzt auch im Buch, was das genau für eine Insel ist, die sie jetzt ansteuern. Also du hast ja gerade so schon gesagt, die Situation ist ausweglos, alle sind verzweifelt, man hat sich so auf die Fahrt gefreut. Und dann sagen sie im Hörspiel, da vorne eine Insel, wir können Unterschlupf suchen. Und im Buch wird halt gesagt, das sei mehr ein Fels im Wasser, 8 Meter lang, 4 Meter breit, trotzdem mit so ein bisschen ja Strauchbewuchs, könnte man sagen. Weil irgendwie, das schmückt der Wolf auch so schön aus, Erde auf diesen Fels gekommen ist und dadurch ist da ein bisschen was gewachsen. Mhm. Genau. Und da legen sie halt an, sagt ja auch das Hörspiel so schön, dass sie da ihr Nachtlager aufschlagen können und 60 Meter Wasserlinie schützen sie vor den Rockern. Die haben natürlich mitbekommen, was sie da machen und kampieren auf der anderen Seite vom Ufer.
Jetzt entspannt sich ja die Situation auf der Insel erstmal ein bisschen, sowohl im Buch als auch im Hörspiel. Du hast es ja schon gesagt, 60 Meter Wasserlinie oder Wasserbreite geben ihnen erstmal eine erste Sicherheit. Es gibt dann so ein bisschen Campingromantik, ne, wie die ihre Zelte aufbauen, wie ein bisschen miteinander rumfrotzeln. Und dann gehen alle schlafen, bis auf Tarzan natürlich. Der beschließt, rüber zu schwimmen, gleitet ins Wasser und sagt irgendwie so, hätte ich nicht gedacht, dass es so kalt ist. Das stört ihn natürlich nicht. Und als er dann angekommen ist am anderen Ufer, belauscht er die Rocker, die nämlich um ein Lagerfeuer sich gesetzt haben, Schnaps trinken, selbstverständlich, in rauen Mengen und dabei über ihren Plan sprechen, zur Insel rüber zu schwimmen und die vier, dabei ist vor allen Dingen Tarzan gemeint, die drei anderen sehen sie nicht als Gefahr oder Gegner, richtig fertig zu machen. Die wollen Totschläger mitnehmen und Rosa soll als Mädchen die Maschinen bewachen, selbstverständlich. Und im Hörspiel sagt dann irgendwie Rosa, sie verstünde nicht, warum die mit 17 Mann zur Insel rüber wollen. Im Buch sind es 7, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Rosa findet das albern, aber Plotzka will auf gar keinen Fall nochmal das Risiko eingehen, dass das wieder viel schlägt. Und Tarzan sitzt dabei die ganze Zeit eben hinter ihnen im Gebüsch, beobachtet das, hört zu. Und da wollte ich nochmal ein ganz kleines Zitat vorlesen hier über Rosa, was finde ich überhaupt nicht reinpasst in dieses ganze Buch. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, ob dir das auch aufgefallen ist. Tarzan hatte nur noch einen dichten Strauch vor sich, dahinter flackerte das Feuer. Auch das ja so ein bisschen Campingromantik. 4 Rocker hockten auf ihren Schlafsäcken und ließen die Schnapsflasche kreisen. Tarzan bog einen Zweig beiseite und gewann Überblick. Plotzka drehte ihm den Rücken zu, Rosa hatte sich an ihn gelehnt, er den Arm um ihre Schulter gelegt. Ihr bleichblondes Haar wirkte von hinten weiß. Als hielte er eine uralte Frau im Arm, dachte Tim. Das fand ich irgendwie total strange. Ich finde, das passt überhaupt gar nicht in diese ganzen Beschreibungen und in dieses Buch rein.
Ja, das ist mir auch aufgefallen und das sind halt wieder so, das sind halt diese Spitzen. Ja, also das, also kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil im Prinzip, die sollen einem ja auch nicht sympathisch sein und egal, was die machen, alles ist immer negativ, ja. Die sehen aus wie alte Greise, ne, die sind auch nur am Saufen, auch natürlich wieder so ein Aspekt, ne, also Alkohol ist ja auch immer so ein Stilmittel beim Wolf, dass eigentlich die Unsympathen auch immer Alkohol trinken. Ja? Das ist ja dann auch immer so, er stank nach Bier, er stank nach Schnaps und sein Gesicht war aufgedunsen. Ne? Hier lassen sie halt eine Flasche kreisen. Mhm. Das ist halt immer wieder dieselben Motive, die der hier bemüht. Mhm. Ne? Und ja, dass die Rosa halt keine Schönheit ist, ist, das haben wir jetzt inzwischen auch kapiert.
Ja. Ich mal brauchen. Aber jetzt sieht sie auch noch uralt aus hier. Was dann eigentlich spannend ist, Tarzan sieht dann, dass Plotzka ein Nachtglas hat, mit dem er die Insel beobachtet und auch genau sehen kann, dass sie da ihre Zelte aufgebaut haben und was da vor sich geht. Plotzka legt das dann so weg, dass Tarzan da gut drankommen kann, nimmt es an sich, aber weil er natürlich nicht stehlen möchte, selbstverständlich ist es ja Tarzan, sondern Plotzka nur den Vorteil nehmen, dass er in die Dunkelheit auf diese Insel gucken kann, hängt er es in die Nähe in einen Baum, sodass sie es am nächsten Tag auf jeden Fall wiederfinden werden. Dann schwimmt er zurück, weckt die anderen und bläst zum Aufbruch. Und Gabi sagt dann auf so eine, ich finde, ein bisschen nervige Art und Weise, dann adieu, Eiland im Strom. Es war uns nicht vergönnt, auf dir zu verweilen. Und Klößchen, hoffentlich können wir überhaupt noch mal irgendwo weilen. Der ist also richtig verzweifelt. Und dann machen die sich auf den Weg. Im Buch weiß man, dass sie 2 Stunden jetzt flussabwärts paddeln. Und dann dürfen sie rasten. Und Tarzan kommt dabei wirklich langsam ins Grübeln, warum die Rocker, dieses Gesinde, wie er sagt, sie so hartnäckig verfolgen. Karl findet das also auch zunehmend sonderbar. Sie unterhalten sich wieder darüber, ob es vielleicht wirklich darum geht, dass sie Slanskys Zeichnung haben wollen. Und dann schlägt Klößchen vor, dass sie die ihnen ja einfach geben könnten, dann hätten sie ihre Ruhe. Aber das ist für Tarzan natürlich undenkbar und er sagt zu Klößchen, du hast wohl Kakao im Hirn, das machen wir auf gar keinen Fall. Und dann übernachten sie unbehelligt am Ufer und brechen nach einem reichhaltigen Frühstück gut gelaunt erstmal wieder auf. Da müssen wir jetzt tatsächlich nochmal ins Buch gehen, weil da jetzt wieder 2 Kapitel folgen.
Ganz kurz. Hm? Du preschst jetzt ganz schön vor, ne? Also weil ich würde da gerne noch mal kurz zurückgehen, weil du meintest, diesen Spruch, den Gabi da gesagt hat, den fand ich eigentlich immer ganz romantisch für ihre Verhältnisse. Ne? Mhm. Also Gabi ist ja jetzt nicht meine Lieblingsfigur. Das hat man vielleicht schon mal rausgehört. Aber wie sie da so ganz trocken, ja beinahe zynisch schon so sagt, so, na dann adieu, Einhand im Strom. Es war uns nicht vergönnt, auf dir zu verweilen. Das fand ich schon früher irgendwie ganz, ganz witzig und charmant. Ne? Und das Klößchen dann so hinterherwirft irgendwie, ja, hoffentlich können wir überhaupt mal verweilen. Das rundet das Ganze so ab. Ich mochte das immer. Das hatte was. Weil so langsam ist halt die Situation, wenn ich mich da so hineinversetze, dass ich denke so, ey, ich will doch nur meine Ruhe. Ich möchte jetzt hier pennen. Ich möchte mit meinen Freunden was unternehmen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Nervensägen da drüben, ja. Ständig muss ich hier Todesangst haben. Ich finde dich das irgendwie, ich sag mal, für TKG-Verhältnisse irgendwie clever und charmant. Deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz süß von ihr gemacht. Das wollte ich nochmal zu der Szene hinzufügen.
Zu ihrer Poesie. Ne, es ist ja so ein bisschen poetisch. Ich habe ja eben gesagt, dass man dann im Hörspiel erfährt, dass sie am nächsten Morgen reichhaltig frühstücken und dann gestärkt und gut gelaunt aufbrechen. Im Buch erfahren wir, dass sie das tatsächlich, weil sie ungeplant, es ist eben noch dunkel, auf einem Privatgrundstück angelegt haben und da ihre Zelte aufgebaut haben. Und dass tatsächlich der private Wasserzugang einer Villa ist, von der Herrin des Hauses dann mit einem extrem reichhaltigen Frühstück verkostet werden. Die hat natürlich rein zufällig auch ein Cocker Spaniel, natürlich ein Cocker Spaniel Mädchen, was sich mit Oscar super versteht und dann sind alle gleich beste Freunde. Und eigentlich ist hieran nur interessant, einmal was du schon gesagt hast, Tarzan wacht ja auf und zieht dann erstmal sein Frühsportprogramm durch. Er macht Rumpfbeugen. Habe ich jetzt endlich mal nachgeguckt, was das ist. Sind entweder Sit-Ups oder Crunches, je nachdem, ob gerade oder schräg. Und er macht diesen Sprint auf der Stelle, also 500 Mal die Knie hoch zur Brust und ist dann, wie gesagt, so ganz langsam auf Betriebstemperatur. Und die Frau ist erst erschrocken, als da so ein fremder Junge auftaucht und ist dann aber ganz erleichtert, dass ihre ungebetenen Gäste nur ein paar harmlose Kinder sind und eben kein Mitglied und ich zitiere jetzt wörtlich, dieser Zigeunersippe, die sich tagelang in der Gegend herumgetrieben hat und nämlich erst gestern mit ihren Wohnwegen weitergezogen ist. Da sie immer allein im Haus ist, ihr Mann ist Pilot, hatte sie deshalb ein sehr ungutes Gefühl. Und jetzt möchte ich hier einmal zitieren, was Tarzan dazu sagt, weil es auch für später, denke ich, wichtig wird. Tarzan lächelte. Ich glaube, Zigeuner sind nicht schlechter als andere Menschen. Nur weil sie Zigeuner sind, sollte man sie nicht ablehnen. Und die Frau stimmt ihm grundsätzlich zu und sagt, stimmt, aus Voreingenommenheit entsteht meist nur Böses, weist aber darauf hin, dass sich in der letzten Zeit eben doch die Einbrüche und Diebstähle gehäuft haben, negiert das also eigentlich wieder so ein bisschen. Und als sie dann gegessen haben, fahren sie wieder los auf dem Strom und sehen, da sind auch die Höllenengel wieder, aber Plotzka fehlt und zwei andere auch noch. Und jetzt kommt das Kapitel 8, das Zigeunerkind, was kein Bestandteil des Hörspiels ist und was ich persönlich ganz grauenvoll finde.
Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich auch noch kurz was dazu sagen. Ja, das ist drin, ne, diese Stelle, mit dem, dass Tarzan sagt, man sollte nicht voreingenommen sein. Das könnte man jetzt als Argument nehmen, irgendwie den Leuten, die diese Folge sehr kritisieren, dass man sagen kann, im Buch steht das aber. Und so, aber dadurch, dass das die Frau gleich wieder negiert, ne? Und dann gleich natürlich Sachen passieren, ja, die diese Folge so umstritten machen, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, irgendwie, aber auf Seite 99 steht doch, man soll offen sein gegenüber Randgruppen und was weiß ich, ne? Weil ich glaube, es geht einfach wieder um dieses Stereotypische und das Gesamtpaket, ja. Ich möchte nur eine Sache kurz sagen, die, da musste ich schmunzeln, denn auf Seite 96 steht, da wird die Villa beschrieben, wo die Frau wohnt. Die Villa, keine 50 Schritt entfernt, badete im Sonnenlicht. Sie hatte grüne Fensterläden, eine Terrasse mit bunten Gartenmöbeln, Blumenkästen vor den Fenstern und einen offenen Außenkamin. Auf der Hollywood-Schaukel lag eine Decke. Das fand ich irgendwie nett.
Ja, und das ist auch richtig ja. 80er mit der Hollywood-Schaukel, ne?
Richtig. Was ich dann auch wieder fand, wenn jetzt Tarzan der Frau erzählt, irgendwie, ja, und wir haben da gepennt und hier am Flussufer und wir wollten sie nicht belästigen, wir wussten nicht, dass hier jemand wohnt und meine Freunde sind auch da, dann steht hier, als Anita Pleskin, so heißt die Frau, hörte, auch ein Mädchen sei bei den Kanuten dabei, wurde sie zugänglich. Also auch hier wieder so, oh, ihr habt ein Mädchen dabei, na dann dürft ihr bei mir frühstücken, dann seid ihr mir sympathisch, ja. Also schon wieder so ein Ding, wo ich denke irgendwie, ja, das ist aber auch nicht richtig, ne? Aber die Frau Glockner ist so schön, da benehmen wir uns. Ah, ihr habt ein Mädchen dabei, dann könnt ihr ja keine bösen Jungs sein, ne? Jetzt dürft ihr bei mir essen. Das sind auch so kleine Nuancen, die mir dann aufgestoßen sind.
Das ist halt immer so absolut.
Ja, also genau, das ist so, es ist halt wirklich immer dieses so schwarz und weiß, ne? Es gibt so keine Graustufen. Ich finde schon, dass TKKG oft so dieses Schwarz-Weiß-Denken hat. Das ändert sich später mal, ne? Ich weiß nicht, ob noch zu Zeiten vom Wolf, aber eigentlich so in neueren Hörspielen hast du das schon mal. Ich weiß nicht, du hörst ja TKKG auch noch die aktuellen Folgen, oder?
Ja, aber ich bin auch der Meinung, wie so viele, dass TKKG mittlerweile auch nicht mehr TKKG ist. Genau, weil sich diese Sachen ja geändert haben. Und weil Tarzan Tim jetzt ja auch so weich gespült ist und so. Also viele dieser Sachen, die wir völlig zu Recht kritisieren, machen natürlich das Hörspiel oder die Klassikerfolgen eindeutig auch aus. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Ja, aber das ist ja interessant. So einerseits, ich meine, sitzen wir jetzt auch hier und sprechen über so einen gewissen Gewaltgrad, gerade in den Büchern. Und dass halt auch Tim öfter mal das Gesetz selber in die Hand nimmt. Und das hast du ja in den neuen Folgen so gut wie gar nicht. Wenn verteidigt er sich, da meckern wir dann auch wieder drüber. Also so, klar, das sind die Hörspiele unserer Kindheit. Die haben uns auch so ein bisschen geprägt, was jetzt nicht heißt, dass wir selber losziehen und Leute mit einer Holzlatte verprügeln oder so. Ja.
Selten zumindest.
Richtig, ne, auch wenn einem manchmal danach ist. Ich habe das jetzt auch schon an anderer Stelle öfter mal erwähnt. Ich finde, die neuen TKKG-Hörspiele hören sich besser weg als neue Drei-Fragezeichen-Hörspiele.
Oh, ich finde, das kommt drauf an.
Ich finde nämlich, dass TKKG immer noch Charaktermomente hat. Das ist mir jetzt aufgefallen. Jetzt kam ja gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor kurzem das neue Drei-Fragezeichen-Hörspiel Drehbuch der Täuschung raus. Und das ist genau das, was mir an neuen drei Fahrzeichen-Folgen halt missfällt. Weißt du, da kommt einer auf den Schrottplatz, seid ihr die drei Detektive? Hier, ich hab eure Karte. Komm, wir setzen uns auf die Veranda und du lässt erstmal die Expositionsbombe platzen und jetzt werden erstmal nur 10 Minuten gelabert. Da fehlt's einfach so an Spannung und an Reiz. So, weißt du, so da, früher hattest du noch so Charaktermomente. Da hat Justus halt irgendwie gesagt, ja, ich habe eine neue Diät oder Bob kommt von seinem Nebenjob hier beim Sex Sandler und so weiter, ja. Oder so Figuren wie Kelly finden gar nicht mehr statt, wo man irgendwie sagen kann, okay, Peter hat zumindest eine Freundin und auch mal angedeutet ein Sexualleben, was weiß ich, ja. Das hast du ja gar nicht mehr. Und ich finde, bei TKKG funktioniert das noch so halbwegs, auch wenn der 1-millionste Schokoladengag kommt. Aber irgendwie habe ich da noch so ein bisschen Charaktermomente. Da finde ich, funktionieren die dann auch besser so als Gemeinschaft. Und bei drei Fragezeichen ist einfach nur, ja, und jetzt gehen wir ermitteln. Wo, es wird ja auch nicht mal mehr richtig ermittelt. Weißt du, so wie früher, Bob geht in die Bibliothek, da wird halt kurz der Rechner angemacht, ja, ich habe das und das rausgefunden und das war's. Also viel, was die Serie früher ausgemacht hat an Charaktermomenten, fehlt da jetzt und TKKG hat sich das noch so ein bisschen bewahrt, finde ich. So, kleiner kurzer Exkurs, um auch mal wieder ein bisschen abzuschweifen, denn jetzt kommt, du hast es schon gesagt, Kapitel 8, das Zigeunerkind, kein Bestandteil des Hörspiels. Erklärt aber so ein bisschen, was da eigentlich passiert ist mit der Bianca.
Genau.
Achso, soll ich? Ja, klar.
Ach so, wie du möchtest.
Wir schalten rüber zu den Rockern. Da hat man jetzt so ein bisschen sich auf drei Personen eingeschossen, nämlich auf den Rainer, dann auf den Sam, du hast ihn schon erwähnt, das ist der Typ mit dem blauen Helm und der Stahlschleuder. Und dann haben wir noch den Theo, gesprochen von Andreas Fröhlich, der irgendwie so ein rotes, aufgedunsenes Gesicht hat. Und die sind unterwegs und sehen halt TKKG auf der anderen Seite campen mit ihrem Zelt und wissen halt, ah, okay, die haben da übernachtet. Wir müssen gucken, ob wir irgendwie rüberkommen. Oder beziehungsweise wir lauern den jetzt auf, finden dann eine Stelle am Ufer, platzieren sich da. Der holt dann schon wieder seinen scheiß Stahlkatapult raus, der Sam. Und hier wird auch wieder mal die Bedrohlichkeit beziehungsweise der Charakter von den Typen halt so gezeigt. Der zielt dann halt aufs Wasser und will warten, bis TKKG mit ihrem Kanu vorbeifahren. Dann bewegt sich was im Gebüsch neben denen, so ein Geraschel. Und dann sagt der Typ, ja, ist mir scheißegal, vielleicht ist es eine Katze, vielleicht ist es ein Waschbär, vielleicht ist es eine Ratte. Und zielt einfach aufs Gebüsch, ohne zu sehen, was da ist. Und dann hören sie Geschrei. Und dann ist es halt eines dieser kleinen Zigeunermädchen. Und da muss man noch zu sagen, bevor die da runtergehen an die Böschung, sehen sie halt so ein Wagenlager von ja, Zigeunern. Und da wolltest du, glaube ich, was zu erzählen.
Genau, ich wollte sowieso noch ergänzen. Erstmal, die kommen da ja an, die hatten eine richtig schlechte Nacht, die sind hungrig. Plotzka ist auf 300, weil er sich so verhöhnt fühlt von Tarzan. Das heißt, deren Aggressionslevel ist schon wirklich ganz oben und ich finde, das wird hier auch gut rübergebracht. Und dieser Sam scheint ja ein sehr guter Schütze zu sein, das hast du schon gesagt, das wird auch gesagt. Und er fantasiert davon, als er dieses Holz auf dem Wasser beschießt, wie er Tarzan die Schulter zertrümmern wird, sodass der gar kein Paddel mehr halten kann. Also auch hier diese richtige Brutalität. Und dann schießt er eben auf die vermeintliche Katze und da wird auch nochmal gesagt, ihm ist auch völlig egal, was er trifft. Katze, Hund, Vogel, es interessiert ihn nicht. Der Typ hat kein Gewissen. Die gucken dann eben, als sie diesen Punkt aussuchen, von dem aus sie TKKG beschießen wollen, ohne selber gesehen zu werden, also im Grunde den Hinterhalt, treffen sie überraschenderweise auf ein Zigeunerlager, also auf eine Wagenburg. Das wird hier so beschrieben, ein Dutzend Wohnwagengespanne bevölkerte einen Rastplatz. Von Wagen zu Wagen waren Wäscheleinen gespannt, auf denen farbenfrohe Kleider im Sommerwind wehten. Braunhäutige Kinder mit blauschwarzem Haar und dunklen Augen spielten barfuß zwischen den Fahrzeugen. Frauen waren mit irgendwelchen Arbeiten beschäftigt. Männer hockten rauchend in der Sonne, schwatzten und tranken Wein aus der Flasche. Soweit vielleicht noch so gut. Wir haben ja gerade schon einmal off-mic, nennt man das doch, ne, darüber gesprochen, dass ich solche Lager in meiner Kindheit tatsächlich auch noch gesehen habe. Das sogenannte fahrende Volk, was eben außerhalb der Städte auf so Äckern kampiert hat. Das kenne ich tatsächlich noch. Und so wie das hier beschrieben wurde, habe ich es auch noch in etwa in Erinnerung, aber hier geht es dann noch weiter. Es waren verwegene und ziemlich finstere Gestalten. Einige hatten gefährlich aussehende Messer, mit denen sie an Holzstücken herumschnitzten. Das ist ja gar nicht schlimm, dass sie da am Holz herumschnitzen. Also da wird aber auch wieder schon so eine Bedrohung eben aufgebaut.
Dann möchte ich ganz kurz einwerfen, mich erinnert das eher an eine Fünf-Freunde-Folge.
Ja.
Also eher so 40er, 50er-Jahres-Setting. Ich kann dazu wenig zu sagen, weil man kann ja dazu sagen, du bist ja eher ländlich aufgewachsen, ne?
Naja, stadtrentlich auf jeden Fall, ja.
Genau, und ich bin nur mal halt als Großstadtpflanze, als Berliner eher ja urban aufgewachsen, ich sag's mal so. Ich kenne, wenn dann so eine, ja, wie nennt man das, so eher so eine Wagenbogen so von so Linken, weißt du, so,
ja,
so
wo ja, dann so. Bauwagenplätze und so, ne?
So Bauwagenplatz, so besetzte Häuser und auch sowas, das kenne ich, ne? Das war ja auch noch bis vor ein paar Jahren auch noch in Kreuzberg. Ich glaube, das haben sie inzwischen auch alles geräumt und da jetzt, weiß ich nicht, Eigentumswohnung hingesetzt und so, aber das gab's doch vor ein paar Jahren da in der Ecke. Und ja, so eine Wagenbogen jetzt von Zigeunern, ja. Ich sag das Wort jetzt noch mit Absicht, weil wir zitieren ja eigentlich das Buch, ne? Mhm. Und beziehungsweise das Hörspiel. Wenn, dann hab ich's vergessen oder halt nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Ne? Bestimmt gab's sowas auch in meiner Kindheit so noch in den 80ern, aber ich kann's nicht abrufen und ich kann's auch nicht mit Sicherheit bestimmen. Ich könnte höchstens mal meine Schwester fragen, ob die da was weiß. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, ob das in Berlin auch so war. Das Einzige, was ich wieder kenne, und das ist jetzt auch wieder Klischee, dass sogar so in Berlin so in den Fußgängerzonen ja, Frauen in diesen Walla-Walla-Röcken und so rumlaufen und betteln. Mhm. Diese Masche. Da meistens auch noch zwei, drei Kinder am Rockzipfel und halt so durch die Straßen marschieren. So, das kenne ich, dieses Bild. Mhm.
Und also, du hast es ja eben schon gesagt, vielleicht sollten wir es noch einmal ganz deutlich sagen, selbstverständlich gehört Zigeuner nicht zu unserem aktiven Wortschatz. Wir benutzen das hier, weil es in dem Hörspiel und in dem Buch so benutzt wird und wir ja genau das besprechen. Selbstverständlich, ich sage Sinti und Roma, je nachdem. Und die Frauen, über die du gerade gesprochen hast, sind ja heutzutage dann meistens aus Rumänien, wo ja ziemlich große Anteile dieser Menschen leben. Und das Betteln mit den Kindern ist ja mittlerweile Gott sei Dank verboten, ne? Soweit ich weiß. Auf jeden Fall hier bei uns ist das nicht mehr erlaubt, man sieht es auch nicht mehr. Und dieses fahrende Volk sozusagen, was ich noch aus meiner Kindheit kenne, das war auch irgendwie, also das waren keine Bettler, jedenfalls nicht so in dem Sinne, wie wir das heute kennen. Die waren da wirklich unterwegs in diesen großen Gruppen und manchmal haben die bei uns heißt das Rummel gearbeitet und so. Und das war für uns als Kinder einfach immer faszinierend, weil es eine ganz andere Lebensart ist, als wir das kannten, logischerweise.
Vielleicht ein kurzer Programmhinweis an dieser Stelle, weil wir es nicht machen werden, aber der Podcast Im Namen der Rose, den kennst du wahrscheinlich, ja, Nehme ich mal an. Die haben ja auch dieses Hörspiel hier besprochen und die hatten nämlich einen Gast in ihrer Folge. Den David, ich habe die Folge nicht gehört, aber man kann auch nochmal ein kleines Interview lesen unter www.kaputtmac.com. Da hat ja der Linus Volkmann auch nochmal ein kleines Interview mit dem geführt, ne? Und der sagt dann auch, er ist David, 23 Jahre alt, er wurde in Bukarest, also in Rumänien geboren, er kam mit 16 Jahren nach Berlin und er, also im Prinzip hat er diese Folge hier nicht gehört, so wie wir damals als Kinder, sondern er ist ziemlich spät, sag ich jetzt mal. Der hat sich halt über diese Darstellung hier als Betroffener echauffiert und er hätte sich halt gewünscht, ob man diese Folge vielleicht nochmal neu machen könnte und sie in ein anderes Licht rücken könnte, ohne diese Stereotypisierung. Sie hätten gerne noch jemanden verantwortlich von Europa im Interview gehabt, dass er mal Stellung dazu bezieht und die hätten dann wohl in letzter Minute abgesagt.
Und man kann das ja eben auch immer im Kontext der Zeit sehen, so wie es ja auch in dem schönen Disclaimer von Europa immer heißt, dass das natürlich damals nicht in Ordnung war, heute nicht in Ordnung ist, dass wir uns aber mittlerweile einfach nicht mehr alle, wie man ja leider jeden Tag sieht, auf einer anderen Reflexionsebene befinden, sodass völlig klar ist, dass das hier natürlich eher nicht die Realität abbildet, sondern dass die ganze Zeit mit diesen Stereotypen gespielt wird. Das gilt ja auch für die Rocker, gibt es heute so auch nicht mehr. Es gilt für die Frauen, ne? Du kannst dir ja hier eigentlich jede im Grunde Minorität oder schwächere Gruppe herausnehmen und kannst da ganz viele Punkte finden, an denen man eigentlich ansetzen müsste, um das anders, nämlich realitätsnäher und nicht so diskriminierend darzustellen.
Genau, und das ist halt der Punkt, ne? Also ich weiß, viele Leute regen sich über diesen Disclaimer auf, der jetzt nicht nur bei TKKG, dem Retro-Archiv, sondern auch bei drei Fragezeichen, bei fünf Freunde vorangeschickt wird. Und ich finde echt diesen Satz, wir haben uns dazu entschlossen, das Hörspiel so zu belassen, wie es mal ursprünglich produziert wurde. Das finde ich eigentlich gut. Ich auch. Dass man einfach sagt, es ist ein Produkt seiner Zeit. Ich meine, wir gucken heute mit einer ganz anderen Begrifflichkeit, nee, beziehungsweise unser Bewusstsein ist heute anders und wir gucken darauf und wissen, damals gab es diese Begrifflichkeit nicht oder die waren sich nicht bewusst darüber. Was machen wir hier eigentlich, weil es halt selbstverständlich war, ne? Ich habe da mal gerne dieses Zitat, weißt du, vor über 500 Jahren haben die Menschen gewusst, die Erde ist eine Scheibe. Heute wissen wir, die Erde ist rund. So kann man auch sagen, heute ist unser Bewusstsein größer, dass das damals halt eine scheiß Darstellung war. Ob man den Leuten da jetzt niedere Motive, die das damals produziert haben, andichten kann, weiß ich nicht, weil es ist immer wieder leicht, aus heutiger Sicht drauf zu gucken und zu sagen, na, das war aber ganz schön scheiße von euch damals. Ne? Wir haben alle Angst vor Veränderungen und wir möchten halt eigentlich gerne uns immer an das klammern, was wir kennen. Machen wir ja in dem Sinne hier auch. Ne? Wir klammern uns ja an ein altes Hörspiel, was nostalgische Gefühle in uns auslöst. Weil wir wissen, ich habe damals diese Folge unter der Bettdecke gehört, weiß nicht, mit 10, 11 Jahren und hatte echt Schiss. Krass, die Rocker werden dem Tarzan gleich ein Loch im Kopf schießen mit dieser Stahlkanone, weißt du? Alles so ein Kack. Ja, wir haben jetzt halt den Luxus des Erwachsenseins und können halt heute drauf anders gucken. Und haben auch dazugelernt und wissen, gewisse Dinge sind halt heute No-Go. Und wenn halt jemand sagt irgendwie, sorry, der Begriff verletzt mich, dann sollte man vielleicht auch einfach mal nachdenken und sagen, okay, ich verstehe das, wenn du dich dadurch angegriffen fühlst. Und nicht irgendwie sagen, irgendwie, ja, ich lasse mir das aber nicht verbieten, weil ich bin ja damit aufgewachsen. Ne? So, weil man ja damit dann gar nicht dieses Umdenken zulässt. Wenn du diese Folge besprichst, du kannst nicht einfach darüber hinwegsehen. Du musst dich damit befassen. Du kannst nicht einfach sagen, ach ja, das ist ja die Folge mit den Zigeunern. Naja, weißt du? Da habe ich mir aber auch gedacht, dass diese Folge ja auch so verschrien ist durch irgendwelche Clickbait-Artikel, die da hier namentlich heißen, irgendwie, wusstet ihr, dass ihr früher Nazis in eurem Kinderzimmer zugehört habt und so, was so völlig drüber ist, ja? Ja, wir wissen, dass TKKG eine Serie ist, die mit Stereotypen spielt und das nicht zu knapp. Aber ich habe jetzt so auch so drüber nachgedacht und gedacht so, die öffentliche Wahrnehmung ist inzwischen, ach, das ist doch die Folge mit den Zigeunern. Ja, aber es ist aber auch die Folge, wo man sagt, ach krass, das ist doch diese Abenteuerfolge auf dem Fluss mit den Rockern. Aber das wird so komplett irgendwie jetzt so ausgeklammert. Ja, wenn ich jetzt aber sage irgendwie, ich mag die Folge wegen diesen Aspekten, dann laufe ich Gefahr, dass jetzt in einem Kommentar steht irgendwie, aha, das blendest du aber aus, das Negative, das ist dir scheißegal. Und das wird auch passieren. Irgendjemand wird drunter schreiben, ihr habt euch nicht genug positioniert, irgendjemand anders wird schreiben, diesen Podcast höre ich nicht mehr, weil ihr seid mir zu woke. Das wird definitiv passieren, das werde ich hier drunter lesen. Ich kann diese Folge auch nicht zu 100% noch gut finden. Das geht nicht, wegen gewissen Sachen. Aber ich wiederhole mir auch hier, dass ich immer gesagt habe, oder beziehungsweise Anna und ich haben immer gesagt, TKKG soll Spaß machen, augenzwinkernd sein. Es gibt Momente in diesen Hörspielen und gerade auch in den Büchern, wo ich sage, das ist mir zu sehr drüber und darüber kann man dann auch sprechen und das auch sagen. Und TKKG ist nicht perfekt. Ist es nicht. Um Gottes Willen. Aber da kannst du noch ein Dutzend andere Hörspiel- oder Jugendbücher nennen. Ja, zum Beispiel, wenn man denkt hier, der Typ, der die Funkfüchse konzipiert hatte, ne? Der ist ja auch sehr umstritten, weil er irgendwie, glaube ich, auch mal irgendwie für den Lanzer oder so geschrieben hat. Alles so eine Sachen.
Ich wollte nur noch ergänzen, ich gehe da mit dir völlig d'accord. Und es ist, finde ich, überhaupt nicht zu diskutieren, dass wir mit unserer heutigen Perspektive und auch mit unserem heutigen Reflexionsvermögen diese Folge hören und denken, nee, also das geht ja gar nicht. Trotzdem finde ich, darf man sie mit dem Kindheitsblick oder dem Kindheitsohr immer noch hören und darf sie von dieser Abenteuerherseite schön finden. Unbestritten ist aber, dass man sprachsensibel und auch ansonsten sensibel da herangehen muss. Das tun wir, denke ich, hier auch völlig ausreichend. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der hier zuhört, denkt, dass das für uns problemlos ist oder dass wir solche Begriffe im Alltag benutzen. Das ist nämlich beides nicht der Fall. Aber sie deshalb ganz auszuklammern, obwohl es ja nicht ohne Grund die Lieblingsfolge von ganz vielen Leuten ist, eben wegen dieser Aspekte, Abenteuer auf dem Fluss, Kinder, die was erleben, das würde ich eben auch nicht richtig finden. Also sie deshalb komplett in der Versenkung verschwinden zu lassen. Und ich hatte nochmal überlegt, mein Kindheits-Ich, soweit ich mich daran erinnern kann, hat diesen Zigeuner-Part komplett ausgeblendet. Ich hatte wirklich noch, bevor ich sie dann als Erwachsene das erste Mal wieder gehört habe, im Kopf, die sind unterwegs auf dem Fluss, die erleben da Abenteuer, die werden gefährlich angegriffen von den Rockern und am Ende finden sie einen Schatz. Ne? Jetzt sehr kurz zusammengefasst. Mir war nicht bewusst als Kind, was dann noch so passiert tatsächlich. Und ich glaube nicht, dass ich da die Einzige bin. Und deshalb ist es ja auch ganz selbstverständlich, dass man sich heute da ganz anders mit auseinandersetzt, was da eigentlich tatsächlich inhaltlich so rübergebracht wird.
Ja, und wenn man das auch vorwegnimmt, also ich hatte das Bewusstsein auch nicht, weil wenn du auch in einer Großstadt wie Berlin aufwächst, hast du auch viel mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun, ne? Und ich meine, ich wurde als Kind, Jugendlicher, ich wurde auch von einer Türkenbande abgezogen oder bedroht, alles so eine Sachen, wenn du in Berlin-Kreuzberg gewohnt hast oder wenn du in Berlin-Neukölln zur Schule gegangen bist. Natürlich hast du dann auch als Mensch in dem Alter so einen Hass und Vorurteile dagegen, aber wenn dann eher aus, ich sag mal, persönlichen Erfahrungen, als dieses Hörspiel mir gegeben hat. Ja, also ich habe das jetzt nicht gehört und gedacht so, ja, Zigeuner sind aber alle böse, ne? Das hat mir TKKG beigebracht, ne? Das hatte ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Für mich war das diese Abenteuerfolge und auch das Hörspiel macht da eigentlich, ich sag mal, weniger draus als das Buch. Weil im Buch werden die halt als zähnefletschende, messerschärfende, bärtige Typen beschrieben, ne? Das siehst du ja auch so schön in den Zeichnungen. Wo ich, da denke ich dann eher so, auweia, ja? Und im Hörspiel ist es halt irgendwie, hey, da sind die Zigeuner und die greifen dann halt Tarzan an. Aber das könnte auch jeder andere bei TKKG sein.
Das ist völlig austauschbar, das sehe ich auch so.
Genau, die sind austauschbar. Ja, das könnte auch wieder der Krummnasige auf dem Friedhof sein, hier, der den Koffer unter der Grabplatte sucht, ja. Oder der könnte auch der King sein, der dann Tarzan angreift. Ne? Da finde ich dann eher, ich greife das jetzt alles vor, die Stelle schwierig, dass Tarzan den anzündet.
Ja.
Das finde ich dann eher bedenklicher, weißt du, um seine eigene Haut zu retten. Aber gut, wir sollten mal langsam weitermachen, ne? Denn wir erfahren ja im Prinzip, wir haben es ja schon eingeleitet, wie das kleine Mädchen, die Bianca, verletzt wird, nämlich durch den Sam. Dann kommt nämlich aufgebracht die Mutter dazu und dann kommen auch die anderen dazu, ne? Die ganze Sippe. Und der Rainer erfindet dann eine Notlüge, dass er sagt so, ja, wir waren zufällig hier. Wir haben gesehen, wie die TKKG-Bande mit ihrem Kanu hier lang ist. Und hier der Große, der Braungebrannte, dieser Tarzan, der hat eine Schleuder und der hat auf uns gezielt. Wir haben uns in Sicherheit gebracht und dann kam hier eure Tochter und auf die hat er eiskalt geschossen. Dieses Lügenmärchen erzählt er jetzt alles im Buch. Fehlt im Hörspiel. Da habe ich jetzt beim Lesen auch gedacht so, okay, im Hörspiel wird halt nur gesagt, du hast beinahe mein Kind getötet. Habe ich auch, also das fehlte immer so ein bisschen. So, das war so ein bisschen zu verallgemein.
Ich wollte hier gerne nochmal, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, da einen kleinen Absatz draus vorlesen.
Kannst du machen.
Um nochmal klar zu machen, wovon wir hier sprechen, was die Rocker für oder wes Geistes Kinder die sind. Du hast ja gesagt, der Sam hört dann was im Gebüsch rascheln und sagt dann so, wieder so eine streunende Katze und er schießt. Knallend schlug die Stahlkugel in die Blätter. Zerfetztes Grün wirbelte umher. Ein spitzer Schrei stach in die klare Morgenluft. Dann stürzte etwas in den Strauch, Äste knickten. Entgeistert glotzten sich die drei an. Das, sagte Theo, war keine Katze. Klang wie, Plotzka wischte sich über die Stirn. Los, sehen wir nach. Mit einem unbehaglichen Gefühl im Bauch stiefelten die drei zu dem Strauch. Sie bogen die Äste beiseite. Vor ihnen lag ein etwa 8-jähriges Mädchen, ein Zigeunerkind. kurze Beschreibung, über das Gesicht lief Blut. Die ist hin, stammelte Theo. Tot. Die, quatsch nicht, fuhr Plotzka ihn an. Tot ist die nicht, höchstens bewusstlos, ein Streifschuss. Siehst du nicht, ein Streifschuss? 3 Zentimeter weiter rechts und ihr wäre die Schläfe zertrümmert. Aber so ist es nur ein Streifschuss. Sie ist ohnmächtig vom Schock. Sam leckte sich über die knattertrockenen Lippen, sein Pickelgesicht war käseweiß. Das wollte ich nicht. Natürlich wolltest du das nicht, fluchte Plotzka. Ist ja auch egal. Los, wir hauen ab. Wir lassen die Göre liegen und hauen ab. Auf das verdammte Kanu können wir jetzt nicht mehr warten. Und dann wollen die abhauen und das Kind da einfach so liegen lassen. Und ich fand das so schlimm, als ich das gelesen habe. Ich fand schon schlimm, dass er einfach auf eine Katze schießen würde. Weißt du ja, du kennst mich. Und dass sie dann dieses kleine Mädchen da treffen und das da eiskalt einfach liegen lassen würden an einer Stelle, die nicht einsehbar ist. Darum haben die sie sich ja extra ausgesucht als Hinterhalt. Und dass es denen völlig egal ist, ob sie das überlebt oder nicht, wie schwer sie verletzt ist oder nicht. Das fand ich die schlimmste Stelle im ganzen Buch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Extrem unangenehm und das ist auch der Punkt, warum mir oft die TKKG-Bücher nicht gefallen, weil der Wolf dann doch so negative Sachen reinbringt, wo ich wirklich dankbar bin, dass der H.G. Francis für die Hörspielumsetzung oft das rausgenommen hat. Klar, jetzt würde man erfahren, wie wurde die Bianca überhaupt verletzt, aber das macht keinen Spaß, das zu lesen.
Ja, nee, das ist wirklich körperlich unangenehm, stimme ich dir zu.
Ja. Mhm. Und ich glaube, ich hätte es auch schon unangenehm empfunden, wenn ich es mit 12 gelesen hätte. Das sind so Sachen, die willst du nicht konsumieren. Ne? Man möchte eigentlich Dinge konsumieren, die was Gutes bewilligen. Ne? Klar, das ist spannend aber ja, hier wird dieser Stereotyp, dieses Klischee so komplett ausgelebt. Mhm. Ne? Die dummen, rachsüchtigen, ekligen Rocker, die nur Alkohol trinken, die über Leichen gehen, aber wenn da eine größere Bedrohung kommt, dann knicken sie ein. Das ist ja auch schön dann noch beschrieben. Also der kommt ja mit dieser Notlüge durch. Mhm. Die scheißen sich ja fast in die Hosen.
Die haben Todesangst.
Richtig. Und kaum sind die weg, sagt der Rainer wieder, naja, ich hätte es ja mit denen aufgenommen. Mhm. So, weißt du, so gleich wieder einen auf dicken Max machen. Aber da ist dann der Punkt, wo ich da auch nicht mehr so schmunzeln kann, weil du hast es eigentlich gut gesagt, das ist unangenehm. Das ist unangenehm und ja, brauche ich nicht.
Also ich bin auch froh, dass das in dem Hörspiel gar nicht vorkam. Da reicht als Info völlig aus. Jemand hat die Tochter mit einer Stahlkugel verletzt, weiß man ja, wer es war. Und mehr muss man darüber auch nicht wissen. Aber wir haben ja diesen Einblick jetzt nochmal gegeben, weil es im Hörspiel tatsächlich so ist, nachdem sie gut gefrühstückt haben und losrudern wieder, werden sie auf einmal nicht mehr nur von den Rockern verfolgt, sondern auch von einem weißen Mercedes, in dem finstere Typen sitzen. Gabi sagt dann, sehen aus wie Zigeuner. Und Karl sagt dann noch, aber mit Zigeunern haben wir doch nichts zu schaffen. Die wollen doch nichts von uns. Das passiert hier so wie aus dem Nichts. Aber im Buch sind das wieder zwei komplette Kapitel, die das vorbereiten.
Ja. Es ist mir teilweise schon viel zu lang alles, ne? Also da finde ich ja schon, dass das Hörspiel wirklich gut komprimiert ist.
Ja, finde ich auch.
Jetzt kommt ja gleich die Szene mit dem, ja, wo der eine Zigeuner in Flammen gesetzt wird und auf dem Weg dahin ist schon mal schön, weil Klößchen sagt, was ist denn heute los? Erst die Hornisse, ich meine die Mücke. Und im Buch hat er ja wirklich einen kleinen Kampf mit einer Hornisse und dabei verliert er ja ein Paddel.
Genau.
Und ich fand das fürs Hörspiel aber mal gut, weil Klößchen ja auch oft Quatsch erzählt und Sachen ausschmückt. Mhm. Bis heute habe ich das nie hinterfragt, dass er sagt, er ist die Hornisse, ich meine die Mücke. Das fand ich immer lustig. Jetzt weiß ich, aha, im Buch kämpft er wirklich gegen eine Hornisse. Mhm. Fand ich irgendwie doof, weil so dachte ich mal, ja, Klößchen spinnt. Auf jeden Fall hat er die Streichhölzer dabei ins Wasser fallen lassen und jetzt ist Karl schon wieder patzig. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob es schmeckt, wenn wir unsere Fertigsuppe kalt löffeln müssen. Also wieder so ein Unsympath.
Ja.
Und dann wird aber gesagt, pass auf, da vorne ist ein Campingplatz, da legen wir an, gehen wir schnell neue Streichhölzer holen und gut ist. Und sie wollen auch nur so provisorisch anlegen, nicht mal richtig fest. Tarzan sagt so, ich gehe schnell Streichhölzer holen, Willi kommt mit, auch ein Aspekt, der nur im Hörspiel ist, weil dadurch ist halt Dialog. Mhm. Im Buch ist Tarzan alleine unterwegs. Das fand ich aber ganz schön gemacht, dass die beiden sich unterhalten. auch schön, dass das Klößchen halt sagt, oh, dann könnte ich mir eigentlich neue Schokolade kaufen, ne? Ich habe ja was verbraucht. Und Tarzan weiterhin hartherzig und sagt, vergiss es, ne? Wir wollen nicht mehr Ballast mitnehmen als sonst.
Klößchen und Tarzan gehen dann über den Campingplatz zum Kiosk und Klößchen fragt Tarzan dann auf einmal, was wohl die zwei Männer davon an der Pfütze machen. Tarzan weiß das natürlich auch nicht, aber wir hören so ein bisschen aus dem Off das Gespräch dieser beiden Männer. Die sagen nämlich, irgendein Idiot hat dort seinen Benzinkanister umgekippt, diskutieren kurz, ob sie es dem Platzwart melden müssen, entscheiden sich dann dagegen, da das Benzin bei der Wärme sowieso schnell verdunstet und ihrer Meinung nach nicht einmal dann Gefahr bestünde, wenn jemand dort seine Kippe fallen lassen würde. Im Buch ist es sogar Sand, der Benzin getränkt ist, also da ist keine Pfütze. Und Tarzan und Klößchen sprechen dann nur ganz kurz darüber, kaufen eben Streichhölzer und Tarzan kauft noch eine Zeitung, weil da drin mit Bild über Slansky berichtet wird und reißerisch aufgemacht ist, wo steckt die Beute und in dem Artikel dann darüber diskutiert wird, obwohl die Polizei oder der Komplize bzw. die Komplizin zuerst herausfinden wird, wo diese Juwelen im Wert von über 1 Million deutscher Mark versteckt sind.
Ich möchte kurz reingrätschen. Ich möchte ganz kurz was noch zu den beiden Männern sagen. Auch das ist mir wieder negativ im Buch aufgestoßen. Wenn die sich da unterhalten, dann fragt nämlich Tarzan, kann man hier beim Campingplatz einkaufen? Der Größere nickte, klar, da gibt's alles. Er grinste, jedenfalls alles, was wir brauchen. Und das ist erstens Bier und zweitens nochmal Bier. So seht ihr auch aus, dachte Tarzan. Und der Sonnenbrand auf euren Bierbäuchen hat nichts mit Erholung zu tun.
Aber da habe ich wieder gedacht, ja, noch eine Spitze, die fallen lassen muss, ja. Weißt du? Das finde ich im Hörspiel gut, dass da zwei Männer so sind, abseits, die erleben da ihre eigene Geschichte, ne? Da hat irgendein Idiot hier seinen Benzinkanister umgekippt und so. Finde ich gut, weil das wirkt so wirklich so, dass sie nichts mit denen zu tun haben, die hören das einfach nur mit. Mhm. Und hier, er fragt die was und gleich wird wieder gesagt, sind Unsympathen, weil sie sind Alkoholiker und trinken Bier. Mhm. Und auch schön, das ist mir auch aufgefallen, die Zeitungsfrau, beziehungsweise die Frau im Supermarkt, ne? Weil Tarzan nimmt sich extra so einen Einkaufskorb und nimmt halt nur diese Streichholzbriefchen mit. Möchte ich auch kurz aus dem Buch zitieren. Als er seinen Drahtkorb mit der Zündholzschachtel auf den Kassentisch stellte, blickte die Kassierin auf. Donnerwetter, ein Großeinkauf, da klingelt es in der Kasse. Ist nicht meine Schuld, lachte Tarzan, dass es Zündhölzer nur schachtelweise gibt. Ich hätte sie auch einzeln genommen. 10 Stück, höchstens 20. Soll ich dir ein paar abfüllen? Fragte sie spitz. Da habe ich so gedacht, oh, das ist so typisch deutsch. Ja. Das ist so typisch deutsch. Klar, er muss ja nicht diesen scheiß Einkaufskorb nehmen. Er könnte auch einfach so die Streichhölzer nehmen. Aber vielleicht dachte er, ich kaufe mehr. Und dann merkt er, okay, das war's wohl. Und dann gleich wieder kriegst du wieder so ungefragt eine Bemerkung gedrückt. So, Donnerwetter, da kann ich ja den Laden früher zumachen, ne? Ja. Halt einfach dein Maul.
Ja, aber Tarzan, ja, wir kennen ihn ja. Er ist jetzt genauso Superman-mäßig wie immer. Also selten finde ich so sehr wie hier tatsächlich. Wir haben ja gerade gesagt, die haben diese Zeitung gekauft und Klößchen will sich das genauer anschauen, was da mit Slansky steht, weil er war ja auch gar nicht dabei, als Tarzan diese Unterlagen oder diese Zettel gefunden hat. Er tritt fast in die Benzinlache, weil er nicht darauf achtet, wo er hintritt und fängt dann im Hörspiel sofort an loszuschreien, weil nämlich Tarzan mit den Worten »Schnappt ihn« von den Zigeunern angegriffen wird. Tarzan schickt Klößchen zum Boot, das will der aber nicht. Ich finde, da hat Klößchen auch so ein bisschen heroischen Moment, oder?
Genau, das habe ich mir auch notiert, ne? Weil Klößchen sagt, nein, ich muss dir doch helfen. Und das ist super.
Ja.
Er will ihm helfen, aber Tarzan sagt, nein, ich werde alleine mit denen fertig, bring dich lieber in Sicherheit. Ja. Aber das ist toll. Das ist wirklich richtig, richtig gut.
Er sagt dann, so wie du sagst, ich schaffe das schon, aber offensichtlich, im Buch kriegen wir es dann noch genauer, überwältigen ihn die Zigeuner sofort, halten ihn mit einem Messer in Schach. Tatsächlich hält ihm der eine, nämlich der Vater von Bianca, Messer an den Hals und bedrohen ihn. So richtig, also sehr aggressiv. Was wir im Hörspiel nicht hören, was aber im Buch gesagt wurde, Tarzan hat schon während Klößchen und er den Supermarkt oder diesen Kiosk verlassen, ein Streichholz aus dieser Schachtel rausgenommen und spielt immer mit dem so hin und her in den Fingern. Das hat er also schon in der Hand. Und jetzt bedrohen ihn die Zigeuner und er fragt dann erstmal, was überhaupt los ist. Er weiß ja gar nicht, was das soll, ist total überrascht. Er möchte wissen, was sie eigentlich von ihm wollen. Die Antwort darauf ist, das wirst du gleich erfahren, los zur Straße. Ganz bedrohlich, aber Tarzan, da musste ich echt ein bisschen lachen, reagiert völlig cool und sagt so ganz ruhig, sie sind übergeschnappt. Und dann zückt er im Hörspiel die Streichhölzer, obwohl er ja ein Messer am Hals hat. Und als der Vater des Kindes zu ihm sagt, leg die Streichhölzer weg, entgegnet er ganz cool, nein, die sind ganz nützlich, das ist nämlich Benzin. Und das nächste, was wir hören, ist, dass dieser Zigeuner schreit, Feuer, ich brenne, Hilfe, meine Beine löscht mit Sand. So, das ist also schon relativ dramatisch. Tarzan rennt weg, springt ins Boot, erklärt ganz kurz Karl und Gabi die Situation und Klößchen ist auch noch aufgewacht und sagt, die sind mit Messern und Fäusten auf ihn losgegangen. Und dann wird es dramatisch, Tarzan sagt, sie haben mir ein Messer an den Hals gesetzt. Aber er hatte Glück, weil sie nämlich genau über dieser Benzinlache standen. Jetzt wird es, finde ich, schon sehr fragwürdig. Die habe ich angezündet. Wuff. Und alle lachen. Das fand ich so ein bisschen daneben.
Wobei, als Kind fand ich das extrem witzig, halt so, dass die Jugendlichen sich da über die Erwachsenen profilieren. Auch hier wieder der Hinweis, im Alter wirst du sensibler und denkst irgendwie, scheiße, der zündet den Mann an. Und du denkst irgendwie so, wie dreist oder wie
gefährlich auch.
Gefährlich oder halt wie so grenzüberschreitend. Ne? Aber als Kind dachte ich so, oh geil, wie der sich aus der Situation gerettet hat. Mhm. Aber es ist trotzdem gut gemacht, auch wenn ich da mal denke, so wie, was macht Tarzan eigentlich? Steht er dann da jetzt und zündet die Hölzer an, so kann es in Seelenruhe machen. Mhm. Und der so, was machst du da? Nimm die Streichhölzer weg. Das Hörspiel kann es halt nicht anders lösen.
Ja.
Und im Buch sind es ja wirklich Sekunden. Und da ist es auch nicht unser Freund hier, also der Anführer, sondern zwei von den drei Lakaien, glaube ich, stehen im Brand. Und einer bringt sich um in Sicherheit und ihm passiert aber nichts.
Mhm. Und vielleicht noch mal, in dem Buch wird es ja sehr genau beschrieben, erstmal hat das Streichholz schon in der Hand, darum hatte ich das gesagt, und zündet so an seinem Gürtel an mit so einem Ratsch, darum geht das so schnell. Und die stehen auch nicht im Brand, sondern das Kapitel heißt ja Rauch in den Kniekehlen, was ich schon wesentlich weniger dramatisch finde, als das, was im Hörspiel vermittelt wird. Und die Flammen züngeln so ein bisschen hoch und brennen denen so die Hosenbeine an, so habe ich das im Buch jedenfalls verstanden.
Ich habe das so aufgefasst, so, das ist so reiner Brandsprech, also so Bud Spencer, Terence Hill. Mhm. Das sind ja immer diese flapsigen Sprüche, zum Beispiel irgendwie sleep well in your Bettgestell, so eine Sachen, ne? Das ist ja so reiner Brandsprech. Und das könnte auch aus einem Bud Spencer Film sein, irgendwie, pass auf, du hast schon Rauch in den Kniekehlen. Das fand ich irgendwie so wie so eine Reminiszenz, auch schwieriges Wort für mich, an diese ganzen Schnodderdeutsch-Klamotten.
Weil das ist ja auch, müssen wir ja mal sagen, so drüber, diese Szene, dass die zum Beispiel, ich finde, im Gegensatz zu dieser Szene, in der das Kind verletzt wird, weder besonders unheimlich noch besonders bedrohlich ist. Ich habe die persönlich als völlig absurd empfunden. Als du das gerade gesagt hast, würde mich jetzt aber mal interessieren, falls Juristen zuhören, wenn dir wirklich jemand ein Messer an den Hals hält und rein zufällig stehst du auf diesem mit Benzin getränkten Sand oder der Lache, hast rein zufällig einen Streichholz dabei und setzt dann diese Benzinlache in Brand, um dein eigenes Leben oder deine eigene Unversehrtheit zu retten, ob das Notwehr ist oder nicht. Ich würde denken, ja, weil ich aber keine Juristin bin, weiß ich es nicht. Vielleicht kann uns das ja jemand beantworten.
Das ist eigentlich auch eher wie so ein Scheiße, wenn ich das hier anzünde, kann ich mich befreien, weißt du? Und nicht irgendwie so, oh, in 10 Metern sind wir über der Lache, weißt du? Das wird ja hier nicht gesagt.
Genau, darum würde ich denken, dass das eigentlich als Notwehr gilt.
Ja, aber es ist schon heftig.
Ja, es ist heftig, aber es ist auch, also es ist natürlich indiskutabel, aber es ist auch clever, dass er in der Sekunde noch auf die Idee kommt und so wie immer halt so einen kühlen Kopf bewahrt, dass er noch rational, jedenfalls in seinem Wertesystem, handeln kann, um sich aus dieser Situation zu befreien.
Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir uns vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr ans Hörspiel halten. Wenn dir noch irgendwie Sachen aus dem Buch wichtig sind, kannst du die später nochmal gerne aufgreifen. Ja. Also Tarzan springt ins Boot und er erklärt dann den anderen die Situation. Klößchen auch wieder sehr schön irgendwie. Ja, mit Messern sind sie auf ihn los, habe ich euch doch gesagt. Und jetzt rätseln sie darüber, warum wurde Tarzan eigentlich angegriffen. Denn sie haben die Zigeuner ja auch schon vorher gesehen und da noch gerätselt, was wollen die eigentlich von uns, ne? Mhm. Die Frage ist, arbeiten die mit den Rockern zusammen oder was ist hier das Pudels Kern? Und dann wird halt noch, glaube ich, erzählt, was in der Zeitung stand, beziehungsweise im Hörspiel kauft er die ja sogar.
Ja, da finden die jetzt raus oder aus diesem Artikel geht hervor, dass eben sowohl die Beute als auch der mutmaßliche Komplize aktuell nicht aufgefunden wurden. Das Einzige, was man wohl weiß, ist, dass sie sich weit außerhalb der Stadtgrenze befinden. Und jetzt macht's Klick und Karl benutzt hier das erste Mal auch den Begriff Schatz und sagt, Mensch, Tarzan, du hältst ja hier buchstäblich den Schlüssel in der Hand. Auch wenn sie das Rätsel bisher ja nicht lösen konnten, sie wissen nicht, wo oder was der Drachenkopf ist. Aber ihnen ist jetzt klar, wenn wir das herausbekommen, dann wissen wir, wo die Beute liegt. Das ist so dieser Moment, wo diese Erkenntnis einsetzt.
Und im Buch gibt es jetzt eine Stelle, die kann man ja mal kurz überfliegen. Ich sag mal so, die Rocker sind nicht untätig und fahren ins nächste Dorf, was TKKG erreichen würden, wo sie dann auch anlegen könnten und stacheln da so die Anwohner ein bisschen die an. Hey, da kommen übrigens gleich Drogendealer, die legen hier gleich bei euch an. Und da habe ich auch so gedacht, wie leichtgläubig die eigentlich alle sind, ne?
Ja.
Da wird gesagt, die handeln mit Marihuana und dann sind das auch so bräsige
Hinterwäldler. Ich habe den Begriff Hinterwäldler gewählt, ja.
Ja, so sehr konservativ und dann sind da auch irgendwie, weiß ich nicht, der Sheriff und sein Lakai, die sich auch noch wie ein Ei dem anderen ähneln. Die sagen auch so, oho, die sollen nur kommen. Und dann passiert das halt wirklich. TKKG will anlegen. Und dann geraten die da mit so einem Dutzend Menschen aneinander, die sich auch wirklich wie die letzten Idioten benehmen.
Ja.
Also alle stürmen wie hirnlose Affen auf Tarzan los. Der kann die natürlich alle überrumpeln, schleudert die ins Wasser. Nur mit Mühe und Not kann TKKG sich dann loseisen, befreien und fahren dann weiter runter. Und dann gibt's eigentlich die nächste Szene, die auch im Hörspiel ist.
Mhm.
Man sieht wieder den weißen Mercedes und die Zigeuner und Tarzan wird es jetzt zu dumm. Das sagt ja der Erzähler auch sehr schön. Konfrontiert halt die Zigeuner, indem er halt ans Ufer fährt, aber immer noch genügend Abstand lässt und die dann rüberwinkt und sagt, kommt her, wir müssen reden. Fand ich immer sehr gut.
Mhm.
Also irgendwie hatte das was für mich, so dass er sagt so, es reicht jetzt, ich will jetzt hier antworten. Und auch sehr unbehaglich, die kommen ja dann und einer von TKG sagt ja dann auch, wenn die jetzt mit Messern werfen. Ne?
Karl sagte.
Genau, sind irgendwie so 6 Meter Abstand und dann gibt's halt dieses Gespräch. Ne? So, jetzt rück mal raus mit der Sprache, was wollt ihr von uns? Im Buch wird auch noch gesagt, die Zigeuner waren Zeuge davon, wie TKKG gerade von diesem Menschenmob da behandelt wurde, als sie anlegen wollten. Und dann wird halt gesagt, dich kriege ich, du Bastard, von dem Anführer. Du hast beinahe mein Kind getötet.
Mhm.
Ja. Dann sagt man halt irgendwie, was, wieso, wie kommen sie darauf? Ja, lassen Sie mich raten, es haben ihnen die Rocker erzählt. Das wird mir hier alles so ein bisschen zu schnell abgehandelt. Weißt du, die einen rennen rüber und sagen, übrigens hier, die vier in dem Kanu, die haben auf euer Kind geschossen. Oh, so eine Schweinerei. Dann gehen die hin und dann sagt er, das stimmt nicht, das waren die. Ne, das sagt er jetzt auch irgendwie. Schaut euch mal den Rocker mit dem blauen Helm genauer an. Der hat nämlich einen Stahlkatapult.
Genau, dann habt ihr euren Schützen, ne? So sagt er das ungefähr.
Im Buch wird dann sogar noch von den Zigeunern irgendwie so, die werden dann so beschrieben irgendwie, dass sie ein bisschen kleinlaut und still dann da stehen und dann noch beobachten, wie TKKG weiterfahren.
Ja, und Tarzan, also Gabi, ich finde, Tarzan ist hier ja sogar noch halbwegs empathisch, sowohl im Hörspiel als auch im Buch. Und er hat ja auch deshalb die Idee gehabt, dass die Rocker die Zigeuner gegen sie aufgewiegelt haben, weil das ja bei diesen Dorfbewohnern offensichtlich auch der Fall war. Und Gabi erkundigt sich dann ziemlich mitfühlend nach Bianca, erfährt dann, dass sie glücklicherweise von dieser Stahlkugel wirklich nur am Kopf gestreift wurde und dass es ihr schon wieder besser ging, als der Vater losgegangen ist, um sie zu rächen. Tarzan wünscht dann auch gute Besserung, aber natürlich nicht, und das war halt wieder so ein typischer Tarzan, ohne den Vater nochmal schön moralisch zu belehren. Er sagt nämlich, möge sie einmal besser zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können als ihr Vater. Das war wirklich so. Ein bisschen drüber wieder.
Geschenkt, den gebe ich ihm. Ja, kann er machen. Es ist halt, der kann halt auch nichts sagen, ohne irgendwie am Ende nochmal zu sagen, du.
Ganz
ne?
Genau.
Ja, aber das geht dann halt auch alles jetzt so schnell. Ne? Also er droppt diesen Satz und dann sagt dann Klößen halt, endlich geht's weiter.
Ja. Jetzt ist alles entspannt auf einmal sozusagen, ne? Weil die
denken, ja, richtig, ja, genau,
dass die Zigeuner jetzt die Rocker in Schach halten oder halt sogar fertig machen. und dass sie jetzt also ihre Flussfahrt endlich genießen können, so wie es ja eigentlich von Anfang an geplant war.
Genau. Und es endet eigentlich damit, dass TKKG bei einem anderen Campingplatz anlegen und die Nacht da verbringen und sich das erste Mal seit Aufbruch sicher fühlen, weil sie unter anderem, ja, ich sag mal, Seglern,
Kanuten.
Das ist natürlich im Buch wieder ein bisschen ausführlicher, ne, wie sie sich mit denen unterhalten. Aber das ist auch so typisch TKKG. Entweder sind die Menschen alle von Grund auf böse.
Ja.
Oder sie sind so herzlich, dass sie sagen, hey, kommt her, setzt euch hin, wir haben was zu essen, wir teilen alles mit euch, schlag ein. Also da bin ich wieder beim Thema Schwarz und Weiß. Mhm. Ne? Es gibt keine Graustufen. Entweder sind die so pupfreundlich oder halt so, dass du einfach sagst, so, ja okay, ab ins Gefängnis, nie wieder rauslassen.
Ja. Was hier jetzt ja auch noch für TKKG ganz wichtig und positiv ist, diese Kanuten sind relativ ortskundig. Im Gegensatz zu den vier vom TKKG. Und sie erfahren jetzt Einzelheiten eben über die Drachenhöhle, dass die in Obersalau liegt und das ist nur irgendwie 40 Kilometer von einer Anlegestelle, die nicht weit entfernt ist, ins Inland ist. Und sie wissen jetzt also, da müssen wir eigentlich hin, wenn wir diese Drachenhöhle finden wollen. Also sie haben endlich ein Ziel sozusagen, um diesen Schatz zu finden.
Ist das jetzt schon im Hörspiel, dass sie den Fluss verlassen müssen, um das Kanu rauszuhieven? Ja, ne?
Genau.
Ja, genau. Und Karl ist schon wieder patzig, ne? Mhm. Denn die schleppen da dieses Kanu und Klößchen sagt, das ist ja Schwerstarbeit. Und Karl, du kannst dich ja gleich ausruhen. der ist einfach nur Anti-Klößchen. Und das möchte ich auch gleich mal vorweg sagen, bevor ich es nachher vergesse. Ich finde, wie die alle mit Klößchen in diesem Hörspiel wieder umgehen, unterirdisch. Mhm. Der benimmt sich Klößchen-like, aber es gibt später Folgen, wo er sowas von nervt mit seiner Art und Weise. Und hier finde ich ihn eigentlich auf einem akzeptablen Level.
Ja, finde ich auch.
Und ich finde, die sind halt einfach alle scheiße zu ihm. Alle. Gut, er schießt ja gleich nochmal den Vogel ab, ne, wo Tarzan auch so einen kleinen Ausraster hat, ne. Und das fand ich auch im Buch so unmöglich, wenn er die Streichhölzer verliert. Da sagt er ja nur, oh oh, was ist heute nur los? Und dann denkt Tarzan irgendwie so, ich drehe mich nicht um, weil bestimmt entweder brennt das Boot oder er hat alles aus dem Boot geschmissen oder wir sinken. Und ich auch dachte, ey, jetzt übertreib mal nicht. Also das fand ich schon extrem.
Du hast ja gerade schon gesagt, die heben dann das Kanu raus, weil da so Stromschnellen sind, glaube ich, und sie halt das umsetzen oder übersetzen müssen. Ich kenne da den Fachbegriff nicht. Und plötzlich tauchen eben überraschend die Rocker wieder auf, was sie gar nicht verstehen, weil sie ja gedacht haben, das Problem werden sie auch los. Und sie erfahren dann von, ich glaube, zwei Anglern, dass aber die Zigeuner noch am Abend vorher von der Polizei verhaftet wurden, weil die eben wegen ihrer Einbrüche und Diebstähle sowieso schon gesucht wurden.
Und das wird im Buch wieder sehr stiefmütterlich behandelt. Mhm. Also wie gesagt, manchmal schweift der so ausführlich ab, der Wolf. Und das sind, glaube ich, so anderthalb Seiten.
Ja.
Da wird gesagt, wir sind die Höllenengel los. Und dann wird irgendwie Schnitt gesagt, zwei Polizisten in ihrem Auto. Guck mal da, der weiße Mercedes. Mhm. Oh, das Kennzeichen habe ich mir gemerkt. So fängt meine Telefonnummer an. Moment mal, der wurde gemeldet bei einem Supermarktüberfall. Das sind doch die Zigeuner. Ein Satz später, alle verhaftet.
Ja, und da war es doch noch so, dass von dem einen Polizisten gerade die Frau gestorben ist und er sich deshalb nicht so viel um seine Kinder kümmern kann, wie er will. Aber jetzt hat er so ein Mädchen gefunden, das gerade Abi gemacht hat und erst nächstes Jahr anfing zu studieren. Lauter komplett irrelevante Fakten, die ich mir aber offensichtlich gemerkt habe,
ja,
und sie nicht aufgeschrieben so, die gar nichts damit zu tun haben und die auch zu nichts führen. Aber Hauptsache, man hat es nochmal erzählt.
In einem Satz wird erzählt, die Zigeuner wurden verhaftet, aber der kriegt ja ein richtiges Profil,
ja,
der Typ.
Ja, richtig.
Und ich glaube, der kommt auch nie wieder vor, der Polizist, oder? Weil ich habe das Buch ja nicht zu Ende gelesen.
Nein, kommt nicht wieder vor. Ich habe auch nicht verstanden.
Er ist ja Witwer, ne? Und, ja, und er ist nie zu Hause und die Kinder gucken nur Fernsehen.
Genau.
Und verwahrlosen.
Das macht ihn so unglücklich. Genau, darum hat er jetzt dieses Mädel engagiert. Und darum ist er eigentlich mit seinen Gedanken gar nicht wirklich bei der Streife, auf der er sich gerade befindet. So viel also zu diesem unbekannten Polizisten. Und TKKG, finde ich, sind aber jetzt, bleiben jetzt relativ entspannt, obwohl die Höllenengel auf der anderen Flussseite sind. Die können jetzt erstmal nicht rüber. Und sie entschlüsseln weiter das Bilderrätsel. Und da ist Klößchen auch wieder lustig. Er sagt, das gleicht hier alles höherer Mathematik. Aber Tarzan, wir wissen ja, der ist nicht nur ein Sport, sondern auch ein Mathe-Ass, knackt das Rätsel natürlich locker und ist ganz ernsthaft dabei. Während alle anderen drei sich wirklich die ganze Zeit darüber lustig machen und ihn nicht ernst nehmen. Und ich glaube, das nervt ihn auch ganz schön ab. Was hattest du für einen Eindruck?
Das ist sowieso eine sehr schöne Szene, weil hier benehmen sie sich wie Jugendliche, die so ein bisschen rumscherzen, sie lösen das Rätsel. Da ist ja dieser denkwürdige Ausspruch von einmal von Karl, ne? Das scheint ja eine geräumige Höhle zu sein, sogar mit Obststand. Ja. Ja? Denn jetzt kommt ja die Banane ins Spiel. Ja, er spricht das auch merkwürdig aus. Also er sagt nicht, er sagt, ups, so ein bisschen hört sich das an. Und dann macht Gabi ja diesen komischen Gag, den ich jetzt gerade gar nicht auf der Pfanne habe.
Dass der Drache auf die Banane gebissen hätte und deshalb wäre ihm Zahn ausgefallen oder so, weil die schon versteinert gewesen wäre. In diese Richtung geht das nicht.
Aber da finde ich dann den Spruch von Klößchen viel besser irgendwie. Ja, und was hat es mit den sechs Richtigen zu tun? Spielt die Banane Lotto? Und du hörst schon Tarzan immer so ein bisschen, wie er so genervt ist. Und dann, ich erbitte mir doch ein bisschen mehr Ernst. Ne? Also, da hat er auch so einen Stock im Arsch. Nur, um dann einen Satz später zu sagen, Lotto, das ist es. Das ist der Hauptgewinn. Und wer hat es wieder gelöst? Klößchen.
So wie ganz oft, genau.
Ja, und es wird nicht gesagt. Ja, so oft ist Klößchen eigentlich derjenige, der die Lösung hat. Und dann wird es nicht mehr erwähnt.
So, jetzt wissen sie ja oder haben eine ungefähre Vorstellung davon, wo müssen wir hin, welche Entfernung, in welche Richtung müssen in dieser Höhle zurückgelegt werden, wo ist der Schatz. Sie beschließen jetzt, dass Karl und Klößchen das Kanu samt Gepäck bewachen sollen, sobald sie an dieser Anlegestelle angekommen sind, die anderen Kanuten ihnen genannt haben. Und Tarzan und Gabi sollen nach der Höhle suchen. Aber du hast es schon angeteasert. Jetzt stellt Tarzan fest, dass sein Brustbeutel weg ist, in dem nicht nur sein Geld war und sein Ausweis, sondern eben auch die Zeichnung und der Schatzplan. Dieser Brustbeutel lag auf der Vorratskiste im Kanu. Und als sie das Kanu umgesetzt haben, hat Klößchen unbemerkt in dieser Kiste nach Schokolade gesucht und dabei aus Versehen diesen Brustbeutel ins Gras geschubst. Er sagt sogar, glaube ich, noch, mir ist da irgendwas auf den Fuß gefallen, aber das habe ich nicht so ganz registriert und bin einfach weitergegangen. Und Tarzan tobt, das kann man wirklich so sagen.
Also zwei Sachen dazu. Im Buch wird dieser Brustbeutel natürlich viel prominenter erwähnt. Ja, schon am Anfang wird gesagt, da hat er sein ganzes Geld und den Ausweis drin. Und wenn sie anlegen, um die Streichhölzer zu kaufen, sind ja auf der anderen Seite die Höllenengel, das wird im Hörspiel auch gesagt, da sagt Karl irgendwie, naja, da stören sie uns nicht. Aber im Buch werden sie wieder von Plotzka mit dem Feldstecher beobachtet. Und da sieht der das ja, dass Tarzan diesen Brustbeutel trägt.
Genau, da zeigt Tarzan ihm noch einen Vogel.
Genau, genau.
Weil Plotzka ihn beobachtet, genau.
Richtig, und deswegen weiß im Buch der Plotzka, in dem Brustbeutel muss Tarzan die Papierschnipsel haben, ne? Die ja Slansky, ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, am Anfang ja zerrissen hat.
Das haben wir am Anfang gesagt.
Und Willi und Tarzan haben es ja gemeinsam zusammengeklebt. Das fand ich irgendwie ganz süß. Auf jeden Fall, du hast schon gesagt, Tarzan tobt. Das ist immer eine Szene, die finde ich unangenehm, weil dieses so, Willi, was hast du getan? Du hast mit deinem gierigen Pfoten nach Schokolade gesucht, verdammt! Und da finde ich ihn schon zu krass. Der ist auch wirklich ganz klein dort und entschuldigt sich, dein Brustbeutel? Ne? Im Hörspiel sagt er das ja nicht, dass ihm da was auf den Fuß gefallen ist, ja. Das Hörspiel lässt halt offen, ja, war es wirklich Klößchen, weißt du? Also ich denke da immer, es könnte ja auch anders passiert sein, aber Klößchen muss ja immer der Sündenbock sein. Das finde ich immer ein bisschen schade.
Und es ist jetzt so, dass Tarzan zu dieser Stelle, an der sie das Kanu aus dem Wasser geholt haben, ne, so habe ich es jedenfalls verstanden, zurückkommt, aber es ist zu spät. Die Rocker haben diesen Brustbeutel gefunden und jetzt wissen sie eben auch oder können zumindest wissen, wo der Schatz ist. Und TKKG ist völlig klar, dass die auf jeden Fall Slanskys Komplizen alarmiert haben, sodass der jetzt wohl auch auf dem Weg nach Obersalau ist. Im Buch ist das ja ein bisschen anders. Da ist es nämlich so, dass zwei Landstreicher tatsächlich diesen Brustbeutel finden zuerst und nicht die Höllenengel. Die werden jetzt auch wieder so ganz, ganz stereotyp unangenehm charakterisiert, weil TKKG haben die vorher schon kurz getroffen, die waren so, hatten sich im Gebüsch versteckt, haben da auch rumgelungert und Tarzan hat die beiden kurz abgecheckt und in der Zeit mampft Klößchen nämlich die Schokolade und verliert hier den Brustbeutel. Die Höllenengel haben auch gesehen, wie diese verflohten Penner, ich zitiere hier wörtlich, den Brustbeutel aufgesammelt haben und nehmen ihm den dann gewaltsam weg. Sie schlagen sie also zusammen und jagen sie davon.
Ganz kurz, da möchte ich kurz eingrätschen. Das habe ich noch so ein bisschen überflogen im Buch und dann dachte ich auch so, ah, Penner, auch ein beliebtes Motiv vom Wolf. Die musst du jetzt natürlich auch noch einbringen, noch ein stereotypisches Klischee, ja. Ich habe da wieder ein schönes Bild gesehen vom Rainer Stolte illustriert, ne? Dass, glaube ich, Tarzan den auch Kloppe androht, ne? Und da dachte ich auch so, oh nee, also du lässt auch wirklich nichts aus, Typ, ne? Und damit meine ich jetzt den Wolf.
Ja, und die werden ja auch so ganz unangenehm wieder beschrieben, also wirklich ganz unangenehm. Jetzt ist es so, dass sie im Hörspiel eben beschließen, dass sie jetzt nicht mehr auf den Bus warten können oder auf irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel, als sie an dieser Anlegestelle angekommen sind. Und deshalb wollen Tarzan und Gabi jetzt zusammen mit Oscar trampen, den kann sie nämlich nicht bei Karl und Klößchen lassen, damit sie noch eine halbwegs realistische Chance überhaupt haben, vor den Höllenengeln oder dem Komplizen die Drachenhöhle zu erreichen. Und im Hörspiel hält das erste Auto an. Und wir wissen ja schon, natürlich sitzt da die Frau von dem Foto am Steuer. Also, so denken Tarzan und Gabi, Slanskis Komplizin, die sie auch beide erkennen. Im Buch ist das wieder ganz anders. Erstmal wird da beschrieben, wie ein Gewitter aufzieht. Das ist jetzt auch wichtig übrigens für das Ende, weil das ist ganz anders als im Hörspiel. Passend eben zu dieser steigenden Spannung. Es bricht ein Unwetter los. TKKG müssen vom Wasser, weil es lebensbedrohlich wird, sich dort weiter aufzuhalten und entscheiden dann eben analog zum Hörspiel, dass Tarzan, Gabi und Oscar per Anhalter fahren. Und hier hält allerdings nicht das erste Auto an, sondern drei Autos, die anhalten, sind erstmal allein fahrende Männer, die gerne Gabi mitgenommen hätten. Aber als sie sehen, dass Tarzan dabei ist, erlischt das Interesse sofort. Und erst das vierte Auto, was anhält, ist eben diese Frau Sürtel, die sie schließlich mitnimmt.
Fräulein Sürtel, bitte.
Oh, Entschuldigung, Fräulein Sürtel. Wie konnte mir das passieren?
Gut, du hast gerade schon gesagt, noch ein Klischee, was hier ausgespielt wird. Natürlich nehmen die Anhalter die beiden nicht mit. Im Hörspiel ist es ein bisschen anders. Da wird gesagt so, guck mal, gleich das erste Auto. Mhm. Und das Witzige ist, wenn die einsteigen, sagt ja auch das Fräulein Sürtel irgendwie, ihr habt Glück, es fängt an zu regnen. Und dann denke ich immer, die Armsäue, Klößchen und Karl, ne, weil die stehen jetzt im Regen. Ja, und jetzt kommt das, was ich ja schon keck am Anfang in der Begrüßung hier gesagt habe. Denn Tarzan erkennt die Frau, es ist die Dame auf dem Bild, was ja der Slansky entsorgt hat. Und er geht jetzt stark davon aus, das ist seine Komplizin. Und Tarzan hier wieder sehr selbstbewusst, ja, es fällt ihm ja auch gleich auf die Füße, verwickelt die in so ein Gespräch und haben die sich da schon als Benno Witter und ja. Gertrude Hintertür vorgestellt?
Ja, das machen sie gleich beim Einsteigen. Hm?
Und dann finde ich halt so schön, wenn er dann auch sagt, so, ja, vielleicht haben sie ja schon mal was von Tarzan und Gabi Glockner gehört, wo ich dachte so, warum soll die von euch was gehört haben? Ja. So, ja? Ja klar, weil er denkt, sie ist diejenige, die die Höllenengel auf die angesetzt haben. Und er konfrontiert sie jetzt mit dem allen irgendwie, ja, stellen Sie doch nicht doof und wir wissen das genau, ne? Aber falsch gedacht, sie entpuppt sich als Versicherungsdetektivin. Also sie ist im Prinzip hinter der Beute, die Slansky und, wie heißt er?
Gierke.
Jetzt ist mir der Name gefallen. Beziehungsweise war der Gierke eigentlich bei dem Coup? Nee, ne?
Es ist sein Komplize, aber in welcher Funktion er da als Komplize aufgetreten ist, das erfährt man gar nicht. Ob er irgendwas ausspioniert hat, ob die sich nur treffen wollten und er übernimmt dann nur diesen Lageplan. Ich kann es dir nicht verraten, es wird nicht gesagt im Hörspiel, jetzt wo du es sagst.
Noch nicht mal im Buch wird es gesagt, ne? Was der gemacht hat? Mm-mm. Okay, toller Komplize.
Ja.
Ja, sie ist jedenfalls dran an der Sache und dann sagt er Tarzan auch so kleinlaut so, oh, Entschuldigung, tut mir leid, ne? Und sie dann aber stattdessen, ach, ich kann euch doch nicht böse sein, im Gegenteil, ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Wobei es gibt ganz kurzen Moment, wo sie so sagt so, was wisst ihr über Slansky? Mhm. Wo man noch nicht weiß, dass sie diese Versicherungsdetektivin ist. Das ist ein bisschen gruselig. Mhm. Wo man so denkt, so, vielleicht ist sie es ja doch.
Mhm. Vielleicht zückt sie gleich einen Revolver und jetzt wird's unwitzig.
Das wäre in neueren.
Ja, stimmt. Das wäre damals noch nicht passiert. Aber im Buch lacht sie ja dann Tränen über Tarzans Verdacht, weil das für sie so absurd ist. Hat mich ein bisschen an der blinde Hälse erinnert, als sie dann bei dem auf dem Bauernhof auftauchen und dann das Medium Amanda sich doch auch ausschüttet vor Lachen, als TKKG sie beschuldigen, dass sie Volker Krause versteckt haben.
Ja, das ist auch so furchtbar. Beide lachen doch.
Ne? Ja, stimmt, er lacht auch, ja. Otto Biersack heißt er, ne? Genau. Mhm.
Ja, ja, alle heißen immer Biersack oder haben was mit Bier zu tun. Kommt rein, könnt Bier trinken. So, und jetzt geht alles sehr, sehr schnell. Ich glaube, im Buch wird es wahrscheinlich genauso schnell sein.
Nee, im Buch ist es tatsächlich ganz anders.
Okay. Jedenfalls, als man in Obersaalau ankommt, sind die Höllenengel auch schon da. Also man sieht vor der Drachenhöhle irgendwie die ganzen Motorräder stehen. Das ist alles so ein bisschen vage. Ne? Die Sirtel weiß, Gierke ist der Komplize und außerdem sei er ein Meister japanischer Kampftechniken. Tarzan geht davon aus, der wird jetzt wahrscheinlich in der Höhle sein. Ob die Höllenengel drin sind, weiß man nicht. Wenn wir Pech haben, sind die gleich alle da. Hier finde ich ein bisschen witzig, wie er jetzt die Sache wieder übernimmt, weil sie sagt, ha, lass uns mal warten. Nein, hier wimmelt es gleich von Höllenengel. Mhm. Okay, lass die Polizei rufen. Ja, das können sie machen, ich gehe rein. Warte, ich komme mit. Und er ist richtig aggro. Nein! So ist es so. Ja. Kümmern Sie sich um die Polizei, ich will jetzt kämpfen. So wirkt es auf mich. Ja, jedenfalls, Tarzan ist sehr unbeeindruckt von der Aussage, der Gieke ist ein Meister japanischer Kampftechniken und er geht jetzt in die Höhle rein. Mhm. Im Buch haben wir ihn ja ausführlich schon kennengelernt. Hier ist es so, dass er ihn anspricht und Gierke so sagt so, wer bist du denn? Weiß er im Buch, wer er ist? Also erkennt er ihn, weil er weiß ja durch Plotzka und der Rosa von ihm.
Nee, ich glaube, er kennt ihn nicht. Er weiß vielleicht, wer er ist, aber er kennt ihn nicht. Ich guck noch mal kurz nach, während du weiter erzählst.
Und Tarzan sagt dann auf die Frage hin, wer er sei, denn ich bin derjenige, dem sie jetzt die Juwelen geben.
Hammer, ja.
Tarzan vollführt auch kurz ein kleines Kunststück an dem. Und der Typ liegt dann auf dem Boden und sagt irgendwie, endlich mal einer, dem man nicht sofort das Fell über die Ohren ziehen kann, einer, der sich wehrt. Du kommst mir mit Judo, na, pass auf. Und das ist eine Stelle, wo ich denke, das würden die heute so nicht mehr machen, weil man hört ja jetzt so ein bisschen so, so Geräusche, ne? Mhm. Das geht jetzt auch nicht ewig lang, aber ich finde, es geht schon auf Hörspielverhältnisse lang. Heute würden sie entweder den Erzähler das machen lassen, oder aber der Kampf würde 0,3 Sekunden dauern. Hier wird so ein bisschen hin und her gekeucht. Und dann liegt der Gierke am Boden. Und dann sagt er auch Tarzan irgendwie, na, wäre ihm eine Ohrfeige doch lieber gewesen. Und dann kommt halt so ganz schnell, lass mich in Ruhe, ich gebe auf. Und Tarzan ist richtig traurig darüber und sagt irgendwie, ach schade, wir hätten noch Zeit für eine weitere Runde gehabt. Und dann hört man auch schon das Lalü-Lala im Hintergrund. Ne? Und Tarzan sagt, ich nehme jetzt die Juwelen an mich. Du hast ja auch geschrieben, Tarzan ist nervtötend arrogant.
Ja, finde ich schon. Ja. Dass er so sagt, oh, wir hätten auch noch Zeit für noch eine Runde gehabt.
Und die Polizei ist da, nimmt Gierke fest. TKKG wird von Frau Sirtel eine große Belohnung in Aussicht gestellt. Nun ist alles einschließlich der noch vor ihr liegenden Flussfahrt wunderbar. Und das Hörspiel ist zu Ende. Aber nicht das Buch. Im Buch passiert, glaube ich, noch was, ne?
Genau. Ich wechsle jetzt noch mal rüber zum Buch. Da ist es auch so, wie gesagt, dass dann die vermeintliche Komplizin von Slansky sie im Auto mitnimmt. Das ist alles genauso wie im Hörspiel. Allerdings kommen sie dann in Obersaalau an. Und alle drei übernachten da auf Frau Sötels Kosten im Gasthaus Wolpertinger. Weißt du, was ein Wolpertinger ist?
Ja, das ist doch so ein Fantasietier, was irgendwie aus 4 oder 5 verschiedenen Tieren besteht. Irgendwie die Beine von einem Reh, weiß nicht, der Rücken von einem Löwen, irgendwie sowas.
Genau, es ist ein zusammengesetztes Fabeltier. Und Tarzan will auch hier, trotz der Dunkelheit, natürlich gleich noch zur Drachenhöhle. Aber die Wirtin vom Wolpertinger hält ihn davon ab, Es ist nämlich durch dieses Unwetter am Nachmittag zu ganz starken Überschwemmungen gekommen. Es hat gehagelt. Der Eingang der Höhle ist tatsächlich durch Schlamm blockiert. Weil das aber so Kalksteine sind, wird das bis zum nächsten Morgen wieder abgeflossen sein. Die drei haben jetzt noch einen netten Abend zusammen, gehen dann schlafen. Und Tarzan wacht schon bei Tagesanbruch auf, mal wieder, und macht sich auf den Weg sofort zur Höhle. Er ist irgendwie so ein bisschen alarmiert, hat Angst, dass ihm der Komplize von Sklansky vielleicht doch noch zuvor gekommen ist. So, und er joggt natürlich in seinem üblichen Tempo durch den Ort, der als sehr schön beschrieben wird. Er sieht aber, dass das Unwetter doch relativ viele Schäden angerichtet hat. Und dann kommt er an so einer Scheune vorbei und da stehen drei schwere Maschinen davor. Also Höllenengel. Er geht hinein und findet dann wieder die drei, also Plotzka, Sam und Theo, schlafen selbstverständlich in einer Schnapswolke vor. Und dann weckt er Plotzka durch Antippen mit dem Fuß und der geht sofort in Angriffsmodus. Es kommt nochmal zu so einem richtig dollen Kampf, an dessen Ende natürlich alle drei Höllenengel relativ ausgenockt auf der Erde liegen. Und Tarzan holt dann alle benötigten Infos nochmal aus den dreien raus. Also wann haben sie Gierke Bescheid gesagt? Ist er schon da? Hat er die Karte? Nachdem sie das beantwortet haben, läuft er sofort zur Drachenhöhle. Und was da sehr schön ist, es wird dann beschrieben, wie er sich in dieser Höhle analog zu den Anweisungen auf der Karte bewegt. Und als er dann am Ziel ankommt, also an der Banane mit den sechs Richtigen, das ist nämlich so eine Mulde, ist die Beute weg. Da liegt ein frischer Zigarettenstummel, er weiß also, Gierke war schon da und hat die Juwelen an sich genommen. Und Tarzan rennt daraufhin zurück, so schnell wie er kann, nach Obersalau direkt zur Polizei, berichtet denen kurz, was Sache ist. Die Polizisten verhaften sofort die Rocker aus der Scheune und dann holen sie den überraschten Gierke aus dem Hotelzimmer. Der hat sich nämlich, nachdem er in der Höhle war, einfach nochmal hingelegt, um weiter zu schlafen. Er kennt Tarzan nicht, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, er kennt ihn ja auch nicht. Und Gierke ist aber verärgert, dass man ihn geweckt hat und ein bisschen blass, aber sagt, er hat die Juwelen nicht, da ist ihm jemand zuvor gekommen, er war da, aber die Banane war schon leer, sie können ja sein Hotelzimmer durchsuchen. Das machen sie auch, da sind auch keine Juwelen, aber da ist ein Zettel mit so einem Namen drauf und er sagt, ja, weiß er nicht, wer das ist, der Zettel hat da schon gelegen. Und Tarzan sagt dann immer, es ist doch ihre Handschrift, der hat offensichtlich irgendeinen Vergleich. Und dann hat Tarzan wieder so einen Geistesblitz. Ihm ist nämlich eingefallen, wenn man von dieser Drachenhöhle zurück in den Ort läuft, kommt man über einen Friedhof. Und deshalb guckt er jetzt auf dem Friedhof nach, ob irgendwo ein Grabstein mit diesem Namen ist. Ja, es ist der ehemalige Friedhofsvorsteher. Und Gierke hat die Juwelen auf seinem Weg zurück ins Hotel an diesem Grab versteckt. Tarzan findet sie. Ende gut, alles gut, genauso wie im Hörspiel. Frau Sirtel stellt ihnen diese sehr hohe Belohnung in Aussicht. Klößchen sagt noch, ich habe genug Geld, ich brauche die Belohnung nicht. Ich verzichte auf meinen Anteil, damit ihr mehr habt. Und dann machen sie sich wieder auf den Weg und freuen sich auf ihre restlichen Ferien. Und so endet das Buch. Also deutlich anders als das Hörspiel tatsächlich.
Ja, aber nochmal so mit ein, zwei Wendungen, die das Ganze so in die Länge ziehen. Also klar, natürlich müssen auch nochmal die Rocker aufs Fressbrett kriegen, zumindest die drei.
Die kriegen wirklich aufs Fressbrett, ja.
Also das war mir auch klar, weil Tarzan, du hast es ja auch vorhin gesagt, als Skabi so schlecht geht, dass er denkt, der Typ mit der mit dem Katapult, mit dem Blauhelm, den schnapp ich mir, ne? Und da war mir klar, okay, am Ende wird es nochmal eine Konfrontation geben und der muss nochmal Keile beziehen, ja. Dass der Rainer natürlich auch nochmal auf die Fresse kriegt, ist auch klar. Das jetzt mit dem Friedhof noch und so, das ist nochmal so ein kleiner Schwenk, den hätte es auch fürs Hörspiel nicht gebraucht. Ja. Deswegen, ich finde ja, dass das Hörspiel, dieser Kampf da in der Höhle, das ist so unspektakulär, obwohl es gut gemacht ist. Also heute würden es wahrscheinlich noch kürzer machen. Da würde wahrscheinlich der Erzähler sagen, ja, Tarzan geht rein, es kam zu kurzem Kampf und er kommt wieder raus. Weiß ich nicht. Also ich finde eigentlich, das endet wieder so unspektakulär. Aber das passiert leider in vielen Produktionen. Mhm. Deswegen kann ich da auch drüber hinwegsehen. Weil ich finde es gut, dass sie den Kampf so ein bisschen ausweiten. Hatte ich ja schon gesagt. Ja, aber man merkt schon, dass das Buch extrem ausführlicher ist. Deswegen war es heute eigentlich, wir waren sehr, sehr viel beim Buch. Mehr als sonst, finde ich. Ne? Kann man auch mal machen. Ja, auch der Hinweis, man erfährt mehr so ein bisschen über die Zigeuner, man erfährt deutlich mehr über Gierke und so weiter und auch über die Rocker. Ja, und da würde ich jetzt halt langsam auch ins Fazit übergehen. Wie ich ja schon vorhin gesagt habe, es ist halt die Abenteuerfolge schlechthin, was die frühen TKKG-Folgen angeht, finde ich. Ich fand die schon als Kind aufregend. Die ist so aus dem Raster gefallen, ne? Und sie hat halt leider, man muss es so sagen, das Pech, dass sie durch die Darstellung von gewissen Bevölkerungsgruppen so verschrien ist, dass man sich halt dafür entschieden hat, sie komplett vom Markt zu geben. Wobei ich auch mal gelesen habe, die haben ja damals alle Folgen vom Markt genommen, die ersten 100. Mhm. Also auch nicht mehr als entweder zum Kauf im Handel oder als Download angeboten. Und dann kam ja dann irgendwann dieses Retro-Archiv, weil die wussten ja schon, die alten Folgen sind ein bisschen härter und umstrittener. Das war denen ja immer bewusst. Ich habe auch manchmal das Gefühl, Sony hat so ein bisschen Probleme mit TKKG, dass sie selber nicht wissen, wie richten wir jetzt die Serie aus, weil die Altfans steigen uns aufs Dach, wenn wir diese radikalen Änderungen haben. Ist ja auch passiert, ne? Die neuen Folgen kommen jetzt bei Altfans nicht immer so gut an wie bei dem jüngeren Publikum. Auf der anderen Seite ist es halt die zweiterfolgreichste Hörspielserie nach drei Fragezeichen von Europa, das ist Fakt, ja. Und dass man da natürlich auch nicht sagt, okay, wir hören auf mit der Produktion, ne? Die Sprecher haben alle noch Bock. Es scheint ja zu laufen, es ist immer noch eine Cash-Cow. Mhm. Nur haben sie, glaube ich, das Problem mit der inhaltlichen Ausrichtung. Also hat man sich auch für dieses Retro-Archiv entschieden. Und die haben wohl diese drei Folgen, die es nicht gibt, auch geprüft von der FSK. Und die sind wohl durchgefallen. Alle anderen wohl sind durchgekommen von den ersten 100. Aber die wurden halt, ja, kritisiert. Ne? Das steht ja auch hier bei Wikipedia. Die Folgen 19, 20 und 37 wurden bei einer Prüfung durch die FSK als kritisch und nicht kindertauglich eingestuft. Also im Prinzip hat die FSK das bemerkt und dann hat Sony wahrscheinlich gesagt, gut, dann veröffentlichen wir die nicht. Mhm. Ich meine, und jetzt gibt's diesen Disclaimer. In meinen Augen könnte man es eigentlich wieder veröffentlichen, weil dieser Disclaimer sagt ja am Anfang alles.
Mhm. Da kann ich vielleicht noch mal aus einer anderen FSK-Perspektive was zu sagen. Ich habe in Flensburg studiert und habe während meines Studiums unter anderem bei Beate Use gearbeitet und habe da als Tätigkeit Pornobilder kategorisiert. Da gab es noch nicht sowas wie Instagram und so, keine Hashtags, aber im Grunde mit Kategorien versehen, damit Leute, die im Internet nach bestimmten Sachen suchen, Vorlieben, Geschlechterkombinationen, ihr könnt es euch vorstellen, dass die das ausgespielt bekommen, wonach sie suchen, was sie gern sehen möchten. Und da war natürlich auch immer die Frage, kriegt das FSK 16, bekommt das FSK 18, weil das ja ganz wichtig ist, weil man sonst ganz große Probleme bekommen kann. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn diese Folge durch FSK-Prüfungen gefallen ist, dass es nicht an dem Punkt liegt, über den wir gesprochen haben, die Darstellung von Zigeunern, sondern daran, dass er die anzündet, weil das eine Art von Gewaltanwendung ist, die FSK-relevant ist.
Ich habe ja damals mit Anna auch hier den letzten Schuss besprochen, mhm, und da haben wir damals auch rausgearbeitet, diese ganze Sache, wie da über Obdachlose gesprochen wird, so abfällig, ja, die waschen sich nicht, die stinken, das sind keine Menschen, so ungefähr, das ist ja die Botschaft. Da haben wir damals auch gesagt, das war ein No-Go, mhm, was sie da gemacht haben, ne? Aber dann fand ich aber diesen Aspekt da mit der Frau, die dann irgendwie die Knarre lädt und dann wird denen da am Ende das halbe Ohr weggeschossen und wie der dann auch noch so schreit, das fand ich am Ende sogar noch krasser. Also diese Durchtriebenheit, wie die Frau da ihren Mann wissentlich, mhm, töten möchte und dass dann auch der Junge da am Ende ins Krankenhaus muss und so, das fand ich eigentlich viel schlimmer, mhm, als dieses dumme Gerede da, was, da brauchen wir nicht drüber reden, das, mhm, ist scheiße und was sie da vom Stapel lassen, aber mir hat dann das mehr Unwohlsein verursacht, als dieses Gerede über die Obdachlosen.
Das ist auch relevant für eine Altersbeschränkung. Dieses Gerede ist nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Grund für eine potenzielle Jugendgefährdung ist. Es sollte mich sehr stark wundern, dass das daneben ist. Das steht auf einem anderen Blatt, aber hier geht es ja dann wirklich um Richtlinien, die vorgeben, wann ist etwas FSK 16, wann ist etwas FSK 18. Und da gehört eben so eine Gewalt und Beschreibung von Gewalt und so weiter dazu. Und das haben wir ja hier in beiden Folgen tatsächlich.
Und das ist jetzt interessant, weil diese eine Folge, die auch noch mit dabei ist, die 20, das Geheimnis der chinesischen Vase, da fällt ja dieser eine Satz, dieses Baby wird da entführt und dann wird da irgendwie gesagt, das soll ins Ausland an Zigeuner verkauft werden. Und da habe ich mir auch mal gedacht, schneidet den Satz doch raus. Ja, also er ändert nichts, er ist nicht relevant, dass man sagt, oh, jetzt verstehe ich das Hörspiel nicht mehr. Mhm. Wenn dieser Satz raus wäre, würde die Folge immer noch funktionieren. Und da habe ich mir immer gedacht, das kann doch nicht an diesem Satz liegen. Jetzt habe ich die Folge leider nicht auf der Pfanne, was da noch so passiert. Ob es jetzt generell um die Kindesentführung geht oder so, wie die dargestellt ist, keine Ahnung. Ich mag die Folge auch nicht, deswegen habe ich die nicht so oft gehört. Da wäre es jetzt interessant, mal zu gucken, liegt es wirklich an diesem Satz? Oder passiert da wieder irgendwas Gewalttätiges, wo man sagt, ah nee, das lassen wir mal lieber.
Mhm. Ich meine, da ist jetzt dann auch spannend, dass in der Folge, in der Gabi entführt wird, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, wo sie dann in dem Sarg liegt und ja von dem Niederländer, dem Mädchenhändler, mitgenommen werden soll, um verkauft zu werden in Menschenhändlerring, dass das dann unproblematisch ist. Aber das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt, ja.
Das ist, glaube ich, die 124, vergebliche Suche nach Gabi. Und die ist ja sowas von drüber. Ja. Also das ist ja, die war auch schrecklich. Aber die war einfach nur schrecklich dumm. Das weiß ich noch. Fazit zu dieser Folge. Ich tue mich da wirklich ein bisschen schwer mit. Ne? Ich habe es ja schon eingangs gesagt. Das waren auch meine damaligen drei Worte, als ich noch dieses Drei-Worte-Spiel privat mit Anna hatte. Die beste Folge, weil es ist eine astreine Abenteuerfolge. Sie ist spannend, sie ist unheimlich. Man kann sich auch in TKKG gut reinversetzen. Dieser ganze Aspekt mit der Schatzsuche generell, der fällt auch für mich so ein bisschen unter den Tisch zum Ende hin. Also ich werde irgendwann immer wieder daran erinnert, ach ja, da war ja noch was, ne? Weil für mich steht eigentlich dieser Abenteuerfaktor komplett im Fokus und wie TKKG ja quasi um ihr Leben fürchten müssen. Das macht die Folge halt sehr, sehr aus. Aber ich sag mal so, durch diese ganze Debatte drumherum bin ich inzwischen schon so, dass ich denke, die Folge hat einen schweren Stand. Ich finde, man kann sie auch nicht mehr entspannt hören. So geht's mir jedenfalls. Ich weiß, da wird es Menschen geben, die einfach sagen, ist mir alles scheißegal, ne? Das ist eine tolle Folge. Ich höre die auch immer noch gerne. Aus genannten Gründen. Aber über die Folge wurde so viel geredet. Und ich sag mal, die menschlichen Abgründe, die sich so drumherum auftun, ne? Wie über die Folge geredet wird und wer über die Folge redet, das macht's mir eigentlich madig. Mhm. Und damit will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass die Leute, die da Kritik üben, und nochmal auch der Verweis auf dieses Interview, was ihr im Namen der Rose gemacht hat und da einfach auch mal einen Betroffenen zu Wort kommen lässt, alles super, alles gut, dass es das gibt und dass auch mal unter den Aspekten sowas abgeklopft wird. Wie gesagt, wir können nicht zurückreisen und Frau Körting auf die Finger hauen vor 40 Jahren und sagen, mach mal lieber nicht. Aber wir können einfach sagen, okay, wie das damals behandelt wurde, hätte man vielleicht noch mal ein, zwei Nächte drüber schlafen können. Aber jetzt ist es nun mal so. Und ich bin auch kein Freund von irgendwie Sachen verbieten oder wegschließen. Es ist halt der einfachere Weg zu sagen, pass auf, wir veröffentlichen die Folge gar nicht. Mhm. Aber dadurch rufst du halt die Leute auf, dass sie halt sagen, ja, Moment mal, warum denn und so. Und dann gibt's die eine Partei und die andere Partei. Deswegen wäre ich stark für diesen Disclaimer am Anfang. Und wir wissen auch, die verbotenen Früchte schmecken am besten. Was der Folge auch noch so, ja, ungewollt noch mal so ein Anstrich verpasst. So, jetzt habe ich eine Menge gesagt. Deswegen, trotzdem finde ich, ist es immer noch ein abenteuerliches Hörspiel mit guten Sprecherleistungen, guter Musik, sowohl neu als auch alte Fassung und kurzweilige 40 Minuten.
Ja, also ich kann mich deinem Fazit in weiten Teilen anschließen. Ich mochte die Folge immer, weil es eben so dieses Abenteuer auf dem Strom ist, diese spannende Stimmung. Man weiß immer nicht, was passiert als nächstes. Es gibt Bedrohungssituationen, es gibt aber auch diese Sequenzen, wo sie einfach ein bisschen miteinander rumalbern und es doch etwas unbeschwerter ist, so wie sie es sich ja eigentlich gewünscht haben. Die Schatzsuche, finde ich auch, läuft eher im Hintergrund. Aber trotzdem sorgt die ja dafür, dass dieses Ziel immer anvisiert wird. Also wenn sie einfach nur die Flussfahrt machen würden ohne Schatzsuche, dann würden sie ja dahin fahren, wo Emmy Glockner sie am Ende wieder abholen wollte. So ist es einfach noch ein bisschen ungewisser, ein bisschen spannender, das mag ich. Wie gesagt, ich mag das auch mit der alten Musik. Ich finde, die unterstreicht gut die jeweiligen Stimmungen. Das Buch mag ich überhaupt nicht. Das habe ich jetzt nochmal gemerkt beim Lesen. Das hat nicht diesen schönen Abenteuercharakter. Mir ist es tatsächlich zu brutal. Mag auch daran liegen, so wie du vorhin schon gesagt hast, je älter man wird, dass man da immer sensibler drauf reagiert. Das mag sein. Das lese ich und fühle mich in weiten Teilen damit unwohl, so wie wir ja vorhin das auch schon angesprochen haben. Ich finde auch nicht, dass man, ja, dass man Literatur, was dafür natürlich ein bisschen hochgegriffen ist, aber verbieten sollte, sondern ich finde es wichtig, dass man dann in dem Kontext der jeweiligen Zeit, im Kontext der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse reflektiert, was da so vermittelt wird, was da vielleicht schiefgelaufen ist. In anderen Kontexten könnte es ja auch sein, was da gut gelaufen ist, dass man sich einfach aktiv und mündig damit auseinandersetzt, so dass man sich eben durch Reflexion auch weiterentwickelt, seine Haltung vielleicht überdenkt, gegebenenfalls modifiziert. Und ich glaube aber tatsächlich, dass diese Indizierung eher daran liegt, dass er die anzündet, also an diesem, wenn man es ein bisschen überdramatisieren möchte, Gewaltexzess und nicht so sehr an der sehr stereotypen und ja sehr problematischen Darstellung nicht nur der Gruppe der Zigeuner bzw. Sinti und Roma, sondern wie wir auch gesagt haben, die Rocker werden so dargestellt, Frauen werden so dargestellt. Da könnte man sehr viel kritisieren, was man auch darf, aber dann muss man das eben auch nutzen, um sich selber daran weiterzuentwickeln. Wenn man einfach nur hatet, dann hat es damit auch keinem geholfen. Ja.
Sehr schön. Ich glaube, dabei sollten wir es auch belassen. Das Einzige, wo ich mich noch anschließe, ist, mir hat das Buch auch keinen Spaß gemacht. Also es hat sich mehr wie eine Pflicht angefühlt, es nochmal zu studieren. Das meinte ich auch damit, irgendwie bei mir kam dieser Abenteuerfaktor aus dem Buch nicht so rüber, wie das, was das Hörspiel mir vermittelt. Mhm. Weil dadurch waren mir dann doch wieder zu viele Abschweifungen und ich kam so aus dem Flow raus. Ja, und wie gesagt, nach Seite 60 brechen die erst auf, weißt du? Und da dachte ich auch so, meine Güte. Ja, gut. Kommen wir zu den Kategorien.
Wie nützlich war Karl?
Da habe ich mir notiert, ich finde ihn sehr nervig, ne? Gerade Klößchen gegenüber, ne? Das hatte ich ja schon jetzt ein paar Mal erwähnt. Ansonsten, ja, im Buch hatte er diesen Vortrag über Kanus, ja. Aber im Hörspiel selber, also er ist immer mit dabei. Aber er hat nicht wirklich was Elementares beigetragen.
Also ich finde, dass er ja schon ein paar Mal die Überlegung anstößt, Mensch, verfolgen dich die Rocker nur, weil sie sich rächen wollen oder steckt da noch mehr dahinter? Das kommt, glaube ich, ein oder zweimal von ihm im Hörspiel.
Ja, aber von allen, also von Gabi ja. Also das muss man aber sagen, das Hörspiel, alle sind relativ gleich aufgestellt. Es gibt ja so Folgen, wo die sehr Tarzan fokussiert sind. Ja klar, hier ist es am Ende nochmal und der Anfang. Aber so sind alle sehr rege beteiligt. Das fand ich gut.
Und Karl ist der Erste, der so diesen Begriff Schatz in den Mund nimmt. Das könnte man ihm vielleicht zugute halten.
Okay, gut. Dann kriegt er einen Pluspunkt.
Da seht ihr mal, wie mein Wissen uns in diesem Fall weitergebracht hat.
Lieblingszitat.
Mein Lieblingszitat, auch wenn das nicht so ganz leicht ist, ist aber das, als Tarzan im Hörspiel auf Gierke trifft und der zu ihm sagt, wer bist du denn? Und Tarzan sagt, ich bin derjenige, dem sie jetzt die Juwelen geben. Das finde ich einfach richtig lustig.
Ja, da kann ich mich eigentlich anschließen. Also ich habe mir drei Sachen rausgeschrieben. Denn als Gierke sagt, du kommst mir mit Judo? Und er dann wieder so rotzfrech sagt, hätten sie lieber eine Ohrfeige gehabt? Oh, das tut mir aber leid. Das ist schon sehr vorne mit dabei. Ich habe auch von Klößchen einen Satz raus mir geschrieben. Den fand ich irgendwie, der ist mir so das erste Mal jetzt in der Vorbereitung aufgefallen. Als er sagt hier, der Miam Garni, das ist unser Fluss, ne? Das Beste aus aller Welten. Und Wasser ist überall gleich. Das fand ich irgendwie gut. Und sollte man vielleicht auch noch mal im Hinterkopf behalten, so metamäßig, was die Darstellung von gewissen Bevölkerungsgruppen angeht. Ne? Denn am Ende sind wir ja alle gleich. Und jetzt habe ich genug klug geschwätzt, denn ich entscheide mich für, ich schlag dir den Schädel ein.
Kurz und knapp also.
Das bringt die so geil rüber. So, ah, ich schlag dir den Schädel ein. So richtig schön rotzig, patzig, aggro. Also, das ist geil. Da, das ist für mich der beste Satz der Folge.
Sehr schön.
So.
Die drei Worte.
Ich habe auch welche parat und passend nämlich zu dem Abenteueraspekt TKKG meets Twain.
Mark Twain meinst du?
Ja, aber nicht Mark Twain, sondern TKKG meets Twain, weil es ja nur drei Worte sein dürfen.
Das ist richtig, aber du meinst die Welt von Mark Twain.
Ja, genau. Also ne, vor allen Dingen Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
Ah, okay, deswegen, so meinst du das. Okay. Ja, ich hatte es davon schon gesagt, vom Drei-Worte-Spiel damals hatte ich wirklich die beste Folge, ja. Und ich habe mich jetzt sehr schwer getan, nochmal neue zu finden. Ich habe jetzt Alternativworte mit gut, aber umstritten. Mhm. Bin aber nicht so ganz zufrieden damit, wenn ich ehrlich bin. Aber das trifft's halt. Mhm. Aber eigentlich müsste ich bei meinen alten drei Worten bleiben, die beste Folge. Mhm. Und es ist einfach das beste TKKG-Hörspiel, was die Spannung, den Aufbau, ja, wir haben es schon jetzt mehrfach gesagt, trifft.
Genau, es ist das beste TKKG-Abenteuer. Da hat man ja diesen Punkt, ja.
Richtig, mit Abzug in der B-Note. Ja, natürlich.
Das haben wir ja sehr ausführlich klar gemacht, ja.
Er ist aber sehr ausführlich klar gemacht und die meisten werden schon abgeschaltet haben, weil sie gesagt haben, warum höre ich den überhaupt zu? Nein. So. Wir haben jetzt den Elefanten im Raum, glaube ich, genügend bearbeitet. Und die Frage an dich, wie hat es dir gefallen?
Es hat mir gut gefallen. Ich habe ja gar keine Erfahrung mit so einem Podcast-Format. Hoffe, dass das gut zusammengepasst hat, wie wir das gemacht haben. Hätte gefühlt noch länger darüber sprechen können. Mir ist aber klar, dass es dann zu lang geworden wäre. Und es hat mir die Hörspielfolge nicht kaputt gemacht. Das ist ja auch schon mal schön. Wie gesagt, das Buch werde ich nicht nochmal lesen. Das hat mir nicht gefallen. Aber die Folge werde ich auch weiterhin zum Einschlafen hören, wenn ich so Kindheitserinnerungen brauche. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns in diesem Format ja nochmal wieder. Für eine andere Folge würde ich mich freuen.
Also von den verbotenen Folgen gibt es nicht mehr so viele. Ja. Die ich noch nicht hatte. Ja. Ja, das war heute auf alle Fälle mal wieder auch ein anderer Umgang mit der Materie, ja, fand ich auch schön. Und wie gesagt, wir haben ja schon lange darüber gesprochen und ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass es vom Tisch ist. Mhm. Also jetzt nicht deinetwegen, weil du das so gewünscht hast, sondern ich wollte die Folge immer mal wieder machen, aber hab dann jetzt auch so ein bisschen gemerkt, irgendwie, ja, wie bespricht man das Ding, ne? Wie bespricht man das? Man will natürlich auch diesem Jugendabenteuer gerecht werden, ne? Und trotzdem irgendwie sehr reflektiert an die Sache rangehen. Mhm. Weißt du? Und das war jetzt so, das hat mich jetzt so die letzten Tage beschäftigt. Nichtsdestotrotz, ja, wird es auch definitiv weitergehen. Ne? Mal gucken, vielleicht kommt ja nächste Mal, wie heißt diese schreckliche Folge, wo Tarzan mit einem Messer auf den Bösen wirft? Im Wettbüro des Teufels oder so?
Ja, ich glaube, das ist das
Schlimme. Das ist auch eine Scheiße, da wieder da am Ende da auf Andreas von der Meden das Messer schmeißt. Also furchtbar, furchtbar. Da wurde ich aggressiv, wo ich dachte so, ey. Aber gut, jetzt schweifen wir wirklich ab. Bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich. Wo kann man dich finden? Möchtest du noch kurz irgendwie sagen, das, was die Leute irgendwie dich irgendwo im Internet finden, wenn sie Lust haben? Oder ob du Lust hast, dass die Leute dich finden?
Also, sie können mich einmal bei Instagram finden, unter Daily. Am besten würde ich sagen, verlinkst du mich vielleicht einfach. Ich glaube, sonst ist das zu kompliziert. Da kann man mich finden. Und wenn man Kommentare oder so abgeben möchte, kann man mich da anschreiben. Und dann kann man auch gegebenenfalls mehr über mich erfahren.
Alles klar. Dann nochmal, wie gesagt, vielen Dank an euch alle und wir hören uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Weißt du, was gerade toll ist? Ich habe ja extra für diese Aufnahme nochmal das Buch Hexenjagd in Lerchenbach rausgeholt. Mhm. Sehe gerade, von wem ich dieses Buch geschenkt bekommen habe. Ich schlage jetzt gerade die erste Seite auf, die war ein bisschen verklebt. Da sind Aufkleber drin von Recherchen und Archiv.
Ja? Ja, die es ja leider nicht mehr gibt.
Die es leider nicht mehr gibt, ne? Und auch sogar noch die Visitenkarte ist drin.
Cool.
Jetzt weiß ich wieder, von wem ich dieses Buch vermacht bekommen habe. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Ein kleiner Gruß aus der Vergangenheit. Waren sehr liebe Jungs. Schöner Podcast.
Ich mochte den auch sehr gerne, den Podcast, ja.
Die waren ja auch mal zu Gast. Hollywood Schaukel 12, glaube ich. Könnt ihr mal reinhören.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.